Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Ja, neben mir heute André. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Bekannt aus Film und Fernsehen, aus unserem Kanal. Und du hast mit Matze viele, viele Videos gemacht, die hier irgendwie in letzter Zeit im Podcast auch so ein bisschen untergegangen sind, über die einfach mal sprechen wollen. Ja, viele neue Produkte, viele Sachen, die wir getestet haben. Das neue Orca, Apidura, Cyclite, Restrap-Taschen. Und das Interessante ist jetzt, da hast du einzelne Videos so gemacht, da einfach mal zu gucken, ja, im Gesamtkonzept, welche Tasche wie und für was ganz gut ist.
Total, ja. Sehr, sehr breites Feld auf jeden Fall.
Und ja, insgesamt dann als kleines Schwerpunktthema würde ich mal auf die neue GRX 12-fach eingehen wollen dann später.
Jetzt eine Woche alt, ne?
Ja, und mechanisch und ja, größere Bandbreite, One-By, Two-By. Wir haben uns jetzt im Video die One-By gezeigt, habe aber auch viel Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, Mensch, Two-By wäre auch irgendwie ganz cool. Ja. Und ja, wird spannend. Vorher ein bisschen, ja, Smalltalk über Deutschland-Tour. Höfding-Airbag, der liegt hier, der aufgeplatzt ist bei mir. Das ist eigentlich eins der spannendsten Themen heute, weil ich ja so ein Airbag trage. Und ja, freut euch drauf. Jetzt erstmal ein kleiner Gruß von unserem Partner, der schon lange dabei ist. Freue ich mich ganz besonders. Und dann hören wir uns gleich wieder. Heute wieder mit dabei AG1. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Ich persönlich nutze AG1 schon seit über 2 Jahren. Und was mir ganz wichtig ist, ich achte natürlich so ein bisschen als Sportler auf meine Ernährung. Versuche immer, dass auch möglichst alle Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße und auch Fette dabei sind und so weiter. Aber genauso wichtig sind Mikronährstoffe. Das heißt, ich versuche mich möglichst vielseitig zu ernähren und verschiedene Nährstoffe zu mir zu nehmen. Und dazu gehören halt auch möglichst vielseitige Mikronährstoffe. Ja, und AG1 hilft mir dabei. Durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe von AG1, ja, nehme ich jeden Tag mit einem Löffel, ihr seht, so groß hier ist dieser Messlöffel, wenn ihr bei YouTube seid, eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkonturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Ja, und das Ganze mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Ja, und gerade für einen Sportler ist natürlich Muskelerholung wichtig, Immunsystem. AG1 enthält zum Beispiel Nährstoffe, die Zellen vor oxidativem Stress schützen und Inhaltsstoffe wie Kupfer, Folat, Selen, Zink, Vitamine A, B12, B6 und C. Ja, die tragen natürlich auch dazu bei, zu einer normalen Funktion des Immunsystems. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr auch dann in dem Link in den Shownotes. AG1 wird dir monatlich frisch geliefert. Das ist auch wichtig, bewahrt das Ganze im Kühlschrank auf, damit die Bakterienkulturen und so weiter, die Inhaltsstoffe möglichst lange haltbar sind. Das Ganze risikofrei, keine Vertragslaufzeiten oder ähnliches. Ihr könnt das Ganze jederzeit pausieren und natürlich auch kündigen. Und die Zubereitung ist halt auch sehr einfach. Also es ist wirklich eine einfache Sache. Ich nehme einfach einen von diesen Messlöffeln, AG1, rein in den Shaker, 250 Milliliter Wasser schütteln und trinken. Das ist die einfachste Variante. Muss auch nicht alles geäxt werden, kann man auch über den Tag verteilt vielleicht trinken. Oder so wie ich es gerne mache, ich mache mir so ein Müsli aus Haferflocken, Leinsamen, dann kommt da noch so ein bisschen Kürbiskernmehl, Proteinmehl mit rein und so weiter und dazu das AG1 und dadurch hat das Ganze einfach einen schönen, schönen Geschmack, weil AG1, das muss man schon sagen, geschmacklich echt top. Ja, und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben wir ein besonderes Angebot unter drinkag1.com/enjoyyourbike. drinkag1/enjoyyourbike. Ja, erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Travel Packs, also wird alles mitgeliefert. Für Neukunden gibt es dann das Komplettpaket aus Messlöffel, Shaker und Aufbewahrungsdose. Also ich verlinke das unten auch in den Shownotes. drinkag1/enjoyyourbike. Ja, also vielen, vielen Dank, dass AG1 schon so lange Partner unseres Podcasts ist. Ja, und er unterstützt nicht nur den Podcast, sondern mich auch mit den wichtigsten Nährstoffen jeden Tag. Also vielen Dank und jetzt geht's weiter im Programm. So, da sind wir wieder und im Hintergrund seht ihr schon schöne Bilder, zumindest wenn ihr bei YouTube seid. Ansonsten erkläre ich euch die Bilder. Das schöne hannoversche Rathaus und der Deutschland-Tour-Startbanner. Und ich war, danke an Steffen, der hört hier auch manchmal zu, habe ich die Chance gehabt, bei der Deutschland-Tour in einem Fahrzeug mitzufahren.
Bei den Profis, ja.
Bei den Profis, also war wirklich mal eine ganz schöne Erfahrung. Man sitzt dann in so einem Skoda, das ist ja, glaube ich, Hauptsponsor, und fährt erst so ein bisschen vorm Feld und dann nach dem Feld. Mitten im Feld bleibt man mal stehen, macht vielleicht ein schönes Foto und fährt wieder weiter, hat die ganze Zeit den Tourfunk an und solche Sachen.
Okay.
Und das war ganz spannend und da kann ich ja kurz berichten, wie so die Erfahrung war. Und die Deutschlandtour, die gab es ja jetzt lange nicht. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr das erste Mal wieder. Mhm. Und es ist ja so ein bisschen, ja, ich würde ja sagen, so ein B-C-Rennen gegenüber, ja, Tour de France und den ganzen anderen Etappenrennen. Es sind nur in Anführungsstrichen 4 Etappen. Aber ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ist. Also es war wirklich so, wenn du sonst stehst du ja als Zuschauer am Rand und ich habe auch ein Foto im Hintergrund, wo man sieht vor dem Rathausplatz wirklich echt viele Leute, also viele Besucher, und dann guckt man sich an die Teampräsentationen, dann starten die und so weiter. War natürlich auch cool, dass in Hannover wieder ein Startpunkt war. War auch vor 2 Jahren mal. Da gab es sogar mal ein Video im Rahmen der Nacht von Hannover von mir.
Ah, ja, stimmt. Ich erinnere mich.
Schon lange her.
Ja.
Und und dann konnte man an den Teambussen vorbeilaufen und so weiter. Und dann merkte man aber auch, dass zum Beispiel Ineos, die hatten einfach nur so ein Camper. Keinen richtigen Bus mehr.
Keinen großen Nightliner mitgebracht.
Nee, genau. Und der Bus war halt bei der Vuelta und bei noch einem zweiten World Tour Rennen wohl. Und dann war halt kein Platz mehr hier für die Deutschlandtour. Aber was richtig cool war, war die Stimmung an der Strecke.
Das glaube ich, ja.
Ich bin ja fast die komplette, mussten wir das Feld wieder einholen, weil wir das Feld an uns vorbeifahren lassen. Dann sind wir sozusagen B6 gefahren und haben irgendwie hinter Nienburg da wieder versucht einzuholen. Ansonsten war ich eigentlich immer auf der Strecke mit dem Auto. Und dann hast du halt wirklich diese Stimmungsnester gesehen. In jedem Ort und auch in kleineren Orten in der Kurve wirklich richtig viele Leute. Und dann wurde uns, weil wir sind sozusagen vorm Start schon weggefahren, wurde uns auch zugejubelt und so. Das hat richtig Bock gebracht. Und ich war überrascht, dass doch so viele Leute auf der Strecke waren. Also ich habe das Gefühl, dass da der Radsport jetzt so langsam wieder Fahrt aufnimmt.
Ich wollte gerade sagen, ich sehe das auch bei so vielen Freunden von mir, die jetzt also in Corona-Zeiten vielleicht mit dem Gravelbike auch angefangen haben und die jetzt alle auch die Tour gucken und so weiter, ne? Und dann zieht sich das immer weiter. Ich war das ganze Wochenende leider unterwegs und habe Deutschland-Tour gar nicht verfolgen können, aber halt auf Instagram von so vielen Freunden irgendwie Bilder gesehen, wie sie am Streckenrand stehen und so weiter. Echt cool.
Ja, ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie springt da der Funke scheinbar rüber. Auch die Vuelta, die jetzt stattfindet, zumindest gucke ich da mehr rein als sonst. Mhm. Also nicht, dass ich die Etappen live gucken oder Relive gucken muss, aber ich gucke mir dann doch schon mal vielleicht die letzte halbe Stunde an im Relive oder irgendwie eine Zusammenfassung auf YouTube. Und das ist schon, macht schon irgendwie wieder Spaß, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und auch merke ich auch bei den Kunden, ich glaube, der ein oder andere, der kommt auch, da können wir vielleicht beim Orbea Orca auch mal sprechen, weil das natürlich auch ein schönes Rad ist für jemanden, der sagt, naja, ich habe mit dem Gravel angefangen, jetzt habe ich doch mal Bock, Rennrad zu fahren. Mhm. Und da kommen auch immer mehr Leute dann auch wieder, vielleicht gibt es da jetzt irgendwann diesen Gegentrend, dass man auch sagt, okay, weil das Rennrad hat sich ja auch ein bisschen verändert gegenüber früher. Mit 28mm Reifen bist du halt jetzt ja auch nicht mehr derjenige, der gerädert vom Rad runtersteigt.
Ja.
Du hast mehr Geometrien, du hast bequemere Sattel, du hast mehr Dämpfung im Rahmen ganz oft und noch die mehr Dämpfung durch die breiteren Reifen. Kannst auch 30er, 32er fahren und bist trotzdem nicht langsam. Also da geht so ein bisschen auch so ein Trend hin, weil man weiß, okay, wenn ich damit mal auf Schotter lande, werde ich auch nicht komplett durchgeschüttelt. Was halt früher schon, weiß ich nicht. Also das habe ich jetzt auch in so einer Gruppenfahrt gemerkt, wenn dann Leute mit etwas älteren Modellen Radfahren und ich mit meinem Open Mind gefahren bin. Also da ist noch so dieses, ja, ich zeige mal auf den Gullideckel, fahre an jedem Gullideckel vorbei und mit diesen Allroad-Rennrädern, mit diesen more comfy Reifen und so weiter, interessiert dich das ja gar nicht mehr.
Ja.
Also diese ganzen Panzerplatten und so. Ich fahre jeden Tag meine Hausstrecke, es sind immer Panzerplatten, stört nicht mehr.
Ja, fühle ich komplett genauso. Das sehe ich auch auf Ausfahrten immer wieder. Also wenn Road-Leute dann Gravel fahren und ständig jeden Stein sozusagen anzeigen und das gar nicht gewohnt sind und auf der Straße, ich selbst mit 28er Reifen mittlerweile denke ich mir auch, ja, muss ich den Gulli-Deckel jetzt anzeigen oder nicht? Ich fahre da ja auch einfach so drüber, ne? Also wenn es was Gefährliches ist, natürlich.
Ja klar, wenn es rutschig sein könnte oder was auch immer oder zu, also ein richtiges Schlagloch will ich jetzt auch nicht reinbrettern, so ist es nicht, ne? Aber das ist schon, das ist schon echt cool. Und wie gesagt, also es scheint da jetzt auch so langsam, die Öffentlich-Rechtlichen haben auch übertragen. Mhm. Das fand ich ganz cool. Bei denen habe ich mir neue Mikrofone abgeguckt.
Aber leider noch nicht da.
Die sind irgendwo per UPS jetzt unterwegs zu uns. wie das halt so ist hier in diesem Podcast, mal so ein bisschen abschweifen. Ne? Aber ich hatte tatsächlich ein paar Tonprobleme in der letzten Sendung mit Roger dann im Nachhinein. War mir gar nicht so bewusst, weil ich die Sendung ja nicht von A bis Z nochmal durchhöre. Er war teilweise zu leise oder mal was abgeschnitten. Und dann macht man sich ja schon Gedanken. Und das Bestmögliche ist ja eigentlich ein Mikrofon vor der Nase plus Kopfhörer. Nur das ist immer ein bisschen schade, wenn man gleichzeitig bei YouTube zu sehen ist und hier in diesem Sessel-Setup geht das nicht so gut. Und dann habe ich gesehen, wie, Simon Geschke war Co-Moderator und dann der Moderator, weiß ich gar nicht, wer das war. Und die wurden dann kurz mal eingeblendet mit so silbernen Kopfhörern und mit so einem großen Ei in Anführungsstrichen vor der Nase, mit so einem großen Mikro vor der Nase, wo ich gesagt habe, das sieht, erstmal sah es geil aus und dann habe ich recherchiert. Und du findest den Kram erstmal nicht.
Das ist schwierig, das glaube ich.
Ich habe Google-Bildersuche gemacht, ich habe den Fernseher abfotografiert, konnte man aber den Markennamen nicht sehen. Dann habe ich Bildersuche gemacht und normalerweise, wenn du denn so einen Kopfhörer, ich konnte das von der Seite, das ist so ein metallisches Design, konnte ich von der Seite fotografieren und normalerweise siehst du dann auch irgendwann bei der Bildersuche die Sachen. Aber das ist eine Firma, Schlöps oder so ähnlich, jetzt komme ich nicht mehr, Schöps oder sowas, also die kennt man nicht, wenn man nicht irgendwie in diesem Broadcasting wahrscheinlich unterwegs ist.
Ja.
Und gefunden habe ich es letztendlich nur, weil ich mir Real Life noch mal ein paar Etappen durchgeskippt habe und geguckt habe, ob ich noch mal ein schärferes Bild vom Moderator kriege und irgendwas lesen kann. Und dann stand da irgendwie irgendein Begriff, den habe ich schon wieder vergessen. Und mit dem konnte ich es aber auch selbst da mit Bildersuche. Irgendwann war es dann der 25. Treffer. Wie gesagt, das ist es.
Ganz kurz, Recherche, wie lange, schätzt du, über den Daumen hat es gedauert?
Eine Stunde schon am Anfang, erfolglos. Und dann hat mir das nächsten Tag keine Ruhe gelassen, habe ich mich noch mal losgezogen. noch mal eine Stunde. Ne?
Also das alles für euch. Besseren Sound in den nächsten Folgen. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, ich bin auch da gespannt, weil das Ding ist schon nicht billig.
Ja.
Und ich habe jetzt zumindest mal zwei Stück bestellt. Der Gast kriegt dann so eine alte Möhre. nicht, dass das jetzt gar nicht viel bringt. Aber ich habe mich telefonisch beraten lassen und der Mensch, wo ich es jetzt gekauft habe, weil das kannst du auch nicht einfach mal so klicken, ne? Dann wirst du beraten und dann bestellt er das für einen und so weiter. Und
wird extra gebaut dann noch?
Wahrscheinlich und auch gibt es verschiedene, wo er sagt, ja hier, das hört sich dann ein bisschen wärmer und menschlicher an als so. Also die denken ja in Kategorien, die Tontechniker, wo ich sage, ja Hauptsache Ton. Und wir haben ja auch Unterschiede. Wenn wir jetzt ein normales YouTube-Video drehen, dann hast du halt einfach dein Lavalier. Und das reicht halt auch für YouTube. Also wir haben jetzt momentan, benutzen wir diese kleinen DJI-Dinger. Wir haben auch welche von Sennheiser, die glaube ich auch schon viel im Broadcast genutzt werden. Die DJI ist mehr so ein YouTuber-Ding, glaube ich.
Ja, kabellos und so weiter.
Und das ist auch okay, weil du guckst das auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder auf dem Fernseher und du hast wirklich einen sehr guten Sound. Ja. Und es ist eine einfache Lösung und eine nicht zu teure Lösung und so weiter. Jetzt sitzen wir hier aber im Podcast ja in den Ohren der Menschen, die vielleicht einen Kopfhörer aufhaben und geht dann eher in Richtung Radioprogramm und das ist dann halt eine andere Liga Mikrofone, die du brauchst.
Ja,
gegenüber
okay.
normalen, gegenüber Bild Fernsehen und so weiter. Ne? Also es ist so, und auch da immer ein Kompromiss. Ne? Also manchmal sprichst du halt in deine GoPro und hast Windgeräusche, weil es gar nicht anders geht.
Ja.
Aber dann immer versuchen, das Beste rauszuholen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Freut euch drauf in einer der nächsten Sendungen. Oh, hätte ich mich gefreut, wenn das heute angekommen wäre. Aber wäre auch krass gewesen, gleich damit aufzunehmen. Hinterher ist das nichts.
So hat man noch ein paar Tage, um sich reinzufuchsen, ne?
Ja. Dann habe ich ein kleines Thema.
Aber ganz kurz jetzt noch zu deiner Autofahrt. Hast du auch eine Flasche rausgegeben oder so? Oder wurden da überhaupt Flaschen rausgegeben?
Nee, aber man sieht ein Foto, das kommt, glaube ich, tatsächlich hier als nächstes.
Ah ja.
Wie der Shimano-Mann uns eine Flasche gegeben hat. Das war das Shimano-Motorrad. Da sind hinten dann so Sparebikes drauf, also Laufräder drauf.
Okay, ja.
Das ist sozusagen Shimanos offizieller Technik-Sponsor. Und tatsächlich war das größte Highlight war dann im Auto auf der Strecke, als wir in Wölpinghausen war die Bergwertung.
Ja.
Da war ein kleiner Berg, also
Hügel,
wirklich,
ne?
Ein kleiner Berg. Und es war halt eine Spitzengruppe draußen mit vier Mann. Und zwar sind das dann die Kontinentalteams, die sich vorne blicken lassen wollen. Ne? Also das ist so eben nicht World Tour, sondern halt eine Klasse drunter, meistens Nachwuchsfahrer. Und die waren 4 Minuten voraus. Dann haben wir uns da in die Kurve gestellt, haben geguckt, wie die an uns vorbeigefahren sind. Und dann schon die Tanja, die uns gefahren hat, hat dann schon in so einer Ausfuhrschneise geparkt, dass wir zwischen Hauptfeld und den Führungsleuten fahren durften.
Okay, ja.
Das war irgendwie ganz witzig irgendwie. Da hattest du so das Gefühl, ja, du bist so ein halber sportlicher Leiter und fährst da hinterher. Und da habe ich auch ein paar schöne Fotos gemacht und so. Es war, dann hast du diesen Tourfunk immer, wenn dann gesagt hat, der und der hat defekt und der hat Sturz. Sturz gab es, glaube ich, gar nicht, aber dann gibt es immer so. Und dann Chasing Group und was so passiert. Und eins der größten Highlights war eigentlich dann natürlich auch in Bremen einzufahren, weil Bremen schon am Stadtrand standen die Menschen Spalier. Also so, wie man es aus dem Fernsehen von der Tour kennt, standen da wirklich überall Leute. Und das fand ich schon beeindruckend. Also der gesamte Weg in die Stadt rein und dann natürlich eine riesen Menschentraube oder ein riesen Fest und wir da mit unserem Skoda durchgeheizt, wie die Bekloppten, weil wir auch dann irgendwie weg mussten, weil das Feld ja von hinten ranrast, vor dem Rathaus durch und dann gab es eine Schleife, die noch 2-3 Mal gefahren wurde.
Okay.
Und da war halt wirklich in 2er-, 3er-, 4er Reihen und richtig Stimmung. Und tatsächlich ist es so, dass du als Auto gar nicht wegkommst. So. Also wir hatten tatsächlich richtig Glück, dass wir noch vorm Feld irgendwo, wir sind ja einmal an der Strecke vorbei und wollten vorm Feld wieder einscheren. Und das war auf den allerletzten Drücker. Das heißt, die waren genauso schnell wie wir im normalen Autoverkehr, weil die fahren ihre 50, wir fahren 50 bis 100 auf der Landstraße, aber im schlimmsten Fall ist mal irgendwo eine Ampel rot und schon hast du den Salat.
Ja.
Also es war irgendwie spannend. Weiß ich nicht, ob man das jetzt irgendwie jeden Tag haben muss, weil für mich, ich glaube, das erste Mal spannend und das ist ja zwischendurch, hast du ja auch so deine Zeiten, wo nichts passiert, weil du einfach im Auto sitzt und fährst. Ich glaube, in so einer Bergetappe wäre krass, ich habe hinten gesessen, da würde mir wahrscheinlich schlecht werden oder so. Das ist natürlich hier Hannover, Bremen relativ easy gewesen. Mhm. Und ja, ist halt eine schöne Opportunity, oder wie sagt das auf Deutsch, eine schöne Gelegenheit, dass ich da die Chance hatte, das jetzt mal mitmachen zu dürfen. Ne?
Okay.
So als Händler oder als Partner von Firmen, das ist dann sozusagen Sponsor-Car, wo dann Sponsoren drin sitzen, je nachdem, und dann hat man halt mal die Chance. Und bei der Tour de France sicherlich nicht so easy wie hier in Deutschland bei der Deutschlandtour und da nochmal vielen Dank, dass ich das mitmachen durfte.
Cool, ja. Hört sich super an.
Schöne Bilder hier im Hintergrund. Wenn ihr jetzt nur zuhört, dafür lohnt es sich dann vielleicht doch mal kurz YouTube mal durchzuskippen. Ich habe ein paar schöne Eindrücke hinten im Hintergrund drin. Ja, kommen wir zum Airbag-Helm, der Höfting.
Ja.
Gibt es auch ein Video, wo ich irgendwann mal mit meinem Lastenrad durch die Gegend fahre und sage, ja, das ist manchmal der Helm meiner Wahl. Mhm. Und wer das nicht kennt, Höfting ist halt wie so eine Art Halskrause, die du fährst. Die dann, wenn du einen Sturz hast, sich wirklich einmal um den ganzen Kopf aufbläst. Auch da habe ich irgendwo Fotos im Hintergrund. Da sieht man das so ein bisschen. Ne? Dann hat man tatsächlich so eine, ja, oben, seitlich und so weiter. Und das geht wirklich sekundenschnell.
Also da ist er natürlich ausgelöst. Ne? Der sieht jetzt nicht aus wie so eine.
Nee, genau. Da ist er ausgelöst. Und, ne? Und das Ding ist, wir haben es nie getestet. Ich habe immer gesagt, ja, finde ich cool. Und du musst ja dieses Urvertrauen haben, dass dieser Kram funktioniert. Am Ende ist es eine ähnliche Technologie wie beim Auto. Auch da hat man ja das Vertrauen. Also da höre ich jetzt auch nicht, dass Unfälle passieren und der Airbag löst nicht aus.
Ja.
Also da muss man einfach darauf hoffen, dass es funktioniert. Und den bin ich, aber das aktiv zu testen irgendwie, dafür bin ich mir auch zu schade zu sagen, naja, jetzt irgendwie mal ein Sturz und dann tue ich mir doch weh und breche mir was. Also du kannst ja mit dem Fahrrad, selbst wenn du auf eine Matratze fällst, dann stößt sie dir doch das Knie am Rahmen im schlimmsten Fall. Da weiß ich nicht, haben wir nicht gemacht.
Ja, aber es ist.
Drüber
ja
nachgedacht habe ich schon öfter mal.
Ja, es ist ja auch ein Schreck, muss man sagen. Ne? Jeder möchte dann auch im Auto ein Airbag haben, aber natürlich möchte keiner ausprobieren, so ein Ding dann ins Gesicht zu kriegen. Oder
nee, und du kriegst auch im schlimmsten Fall einen blauen Fleck. Das ist immer noch besser, als durch die Scheibe zu fliegen, aber es kann dir halt wehtun. Jetzt ist es so, dass ich den. Ich bin so Wechselwähler, mal fahre ich mit dem Helm rum, mal mit dem Airbag, gerade wenn schönes Wetter ist draußen, 20, 25 Grad plus, finde ich es halt auch cool, mit dem freien Kopf rumzufahren. Und ich habe ihn immer so für ähnlich sicher wie einen Helm gehalten. Mit dem Nachteil, es fällt dir ein Stein auf den Kopf, hilft er dir halt nicht.
Ja, okay. Ja,
also auf der Baustelle tragen ist jetzt nicht so eine gute Idee, weil ja der braucht sozusagen durch diese ganzen Bewegungsmuster, braucht er ja irgendwie mal dieses Gefühl, oh, der Mensch fällt.
Ja.
Ja, das heißt, beim Radfahren würde ich sagen, ist die größte Gefahr, dass ich gegen einen Caddy offener Kofferraum ungebremst reinfahre, wo mir ein Helm geholfen hätte und das Ding nicht, weil ja kein Impact vorher war.
Aber ist es nicht so beim Hüftding, dass dieses Moment, wenn du dich bewegst und dieser Stopp sozusagen, dass das dann auslöst?
Ja, ja. Aber du hast ja die Problematik, wenn du jetzt, sagen wir mal so, es gibt ja diese typischen Unfälle, du guckst auf deinen Tacho und rast in ein Auto rein. Gibt es bei YouTube und ist auch schon Leuten, die ich kenne, passiert.
Ja, auch.
Und im Idealfall fährst du hinten auf dem Kofferraum auf, fängst an, dich zu überschlagen und in dem Augenblick knallt der ja schon auf.
Ja.
Und dann ist alles gut. Aber wenn der Kofferraum jetzt, also das ist jetzt so mein Worst Case wäre, Kofferraum ist auf, ich fahre oben gegen den Koffer ungebremst in die Kofferraumspitze rein.
Ja.
Da würde ja ein Helm helfen.
Ja,
in dem Augenblick,
Vorteil,
wo ich den Fall habe, ja nicht.
Ja, der Vorteil ist mit dem Lastenrad, dass du relativ viel Platz hast.
Ja,
das
ja.
Vorderrad knallt erst ins Auto und dann.
Ist auch tatsächlich so, dass ich es selten auf dem Brompton fahre.
Ja.
Wenn meistens auf dem Lastenrad, weil du da eine aufrechte Sitzposition hast. Und Höfting sagt ja auch, nicht auf sportlichen Rädern nutzen. Mhm. Ich habe hier bei der einen Ryzen-Ausfahrt habe ich trotzdem einen mit seinem Rennrad gesehen, der so ein Höfting getragen hat. Aber das ist nicht dafür gedacht.
Habe ich auch noch nie gesehen, muss ich.
Ja, diese eine Ausfahrt, da warst du nicht dabei. Da war ich mit Stefan hier, unserem Kollegen Stefan. Ja. Da ist tatsächlich einer mit dem Höfting rumgefahren.
Krass.
Ich wollte jetzt aber auch nicht den Klugscheißer spielen. Ja. Und,
kannst du jetzt machen dann.
Ja, ja, mache ich jetzt. Und deswegen, das ist eigentlich ein Alltagsding. Und tatsächlich beim Brompton sitzt man relativ aufrecht, aber ich sitze dadurch, dass ich groß bin, dann auch schon ein bisschen gebeugt mit dem Oberkörper. Und da hat er mich dann schon bei einer halben, dreiviertel Stunde Fahrt hier nach ins Büro, hat er mich manchmal im Nacken genervt, ne? Weil der hat halt hinten so ein großes Dreieck, was man jetzt hier nicht mehr sieht, weil es weggeplatzt ist. Wo ist denn das hin? Ach nee, das hat sich umgekehrt. Ne? Das Dreieck, das sitzt hier so hinten im Nacken. Und das ist schon schwer. Du hast ein leichtes Halskrausengefühl, ohne dass du dich eng fühlst.
Ja.
Also das muss man auch mögen. Also du hast immer was um den Hals rum. Also ist nicht alles Gold, was glänzt. Jetzt kommt aber der Punkt, dass ich tatsächlich das Ding bei mir jetzt ausgelöst ist. Und zwar direkt hier vor der Haustür.
Hätte ich gerne gesehen.
Ja, ja, die hier, Axel und so, die haben es mitbekommen. Auf einmal gab es einen Knall. Also erstmal knallt es richtig laut.
Ja.
Ich hatte AirPods drin, sodass ich, und trotzdem hat es so ein, hatte ich nicht einen Knalltraum, aber zumindest habe ich das gehört, zumindest mal so 2-3 Minuten habe ich gemerkt, dass es leicht gefiept hat.
Ja. Ja,
also wenn
Noise Cancelling wahrscheinlich nicht an, dann.
Nee, aber das schirmt ja dahingehend ab, weil es ja die In-Ear AirPod Pros waren.
Ja.
Also das ist schon so, dass es ein bisschen hilft. Ich glaube, da passiert nichts, aber das wäre schon, wahrscheinlich hätte es dann 10 Minuten gedauert, bis es wieder weg ist. Mhm. Also war jetzt nicht schlimm, ne? Aber es knallt halt richtig.
Ja.
Ursache war, wir haben hinten, die Kunden von uns kennen das, wir haben hinten so eine kleine Rampe und ich fahre mit meinem Lastenrad immer volles Mett auf diese Lampe drauf, bremse im letzten Augenblick und in dem Augenblick habe ich mich auch irgendwie verkantet und das Rad drohte zur Seite zu fallen, konnte mich zwar mit dem Fuß noch wieder abstützen, aber in dem Augenblick hat es geknallt. Alter, und der Witz ist, du schnallst es gar nicht, was da passiert ist jetzt.
Ja.
Also beim nächsten Mal weiß ich es, aber beim ersten Mal nicht. Mir hat halt einer volles Mettenschlag in den Nacken reingegeben. Also als wenn dir einer so in den Nacken haut, also auch nicht unangenehm, dass irgendwie eine Beule entsteht, aber du hast auf einmal so einen Schlag im Nacken und fühlst dich richtig eng da drin.
Ja. Mit dem Knall noch dazu?
Mit dem Knall, also es ist ein Schreckmoment und du weißt gar nicht, was jetzt passiert ist. Es war aber okay. Also ich wusste, irgendwann habe ich dann gemerkt und was krass ist, du willst dann, und das ist ein Punkt, deswegen erzähle ich das hier auch in Sachen Kaufberatung, weil das ist mir nicht bewusst gewesen, dass das Ding ja so fest um meinem Kopf sitzt, dass ich ja im Gegensatz zum Helm einen kompletten, eigentlich einen Schutz dagegen habe, dass mir das Genick brechen kann.
Mhm, ja.
Weil das hing so fest um meinem Hals, also fast unangenehm fest um meinem Hals. Also es ist nicht nur dass oben sozusagen diese Haube rauskommt, die deinen Kopf vorm Aufprall schützt. Ne? Das sieht ja aus wie so eine Friseurhaube.
Genau.
Und sondern dass auch in diesem Hals selber, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, also da ist dann halt in dem Hals, um den Hals selber, boostet sich das auch so eng auf, dass du nicht mal den Reißverschluss aufkriegst. Mhm. Und das war krass. Und du stehst dann da so und kannst deinen Kopf kaum bewegen. Und das fand ich dann schon gerade und für den Alltag hier, also diese typische Geschichte, dir nimmt ein Auto die Vorfahrt oder was auch immer, rechnest nicht damit. Eigentlich bin ich schon so vorausschauend, dass ich immer erst fahre, wenn oder in Zeitlupe da an selbst wenn ich Vorfahrt fahre, weil ich nie weiß, ob der mich sieht oder nicht. Aber wenn sowas denn trotzdem mal passiert, ist das Überraschungsmoment, was ich immer mal denke, ist so, naja, hinter der Ecke oder aus so einer Einfahrt raus kommt eine Motorhaube und du siehst es zu spät oder was auch immer. Und wenn du dann diesen Überschlag machst und dann wirklich mit dem Kopf auf die Motorhaube schlägst, hast du zumindest, glaube ich, ein sehr verringertes Risiko, dass du den Hals überstreckst. Was beim normalen Helm, wenn du nicht so einen Full-Face-Helm beim Mountainbiken trägst, glaube ich, nicht der Fall ist. Und das fand ich für den Straßenverkehr jetzt wirklich so geil, dass ich gesagt habe, das ist ja sogar ein echter Gewinn gegenüber einem Helm. Bis jetzt habe ich immer gedacht, es ist ebenbürtig und es ist so, ja, nice to have, einen freien Kopf zu haben. Aber das war jetzt wirklich so ein Erlebnis und dann dauerte das so 30, 40, 50 Sekunden, weil die Luft geht ja wieder raus. Der liegt jetzt ja auch hier wie so ein schlapper Sack.
Ah, und dann kriegst du ihn auch auf, ja.
Und dann kriege ich ihn halt auch wieder auf. Ne? Aber am Anfang ist der wirklich extrem prall gefüllt. Mhm. Und weiß ich nicht. Also da, vielleicht mache ich da auch nochmal ein Video zu, dass Google das dann indiziert, dass man da nochmal drüber sprechen kann. Nach wie vor sage ich, es ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Ihr müsst das vielleicht so ein bisschen ausprobieren. Ich habe jetzt mir den, man kriegt so ein Crash Replacement, kriegt so einen 100-Euro-Gutschein auf der Höfting-Seite. Da ist er allerdings zum UVP gelistet. Jetzt gibt es den bei uns teilweise schon 50 Euro günstiger. Und dadurch, dass ich jetzt selber Höfting-Händler bin, habe ich mir jetzt einfach einen bestellt. Ansonsten ist es kein billiges Vergnügen. Und wenn er kaputt geht, die 100 Euro sind ja auch so ein bisschen, gibst halt wieder 250 aus, ne?
In deinem Fall war es ja jetzt auch wirklich, wenn man so mehr oder weniger so ein Spielkind ist, ne? Das ist ja eine Sache, die bringt dir ja nichts, auf diese Rampe bei uns drauf zu fahren.
Ja, ja.
Das ist einfach, man sieht die Rampe und man hat Bock, da jetzt drauf zu fahren. Ne?
Ja, ja.
Genauso wie ich auf dem Weg zur Arbeit vielleicht auch mal eine Bordsteinkante irgendwie runterspringe oder eine hoch oder sowas. Für die Leute ist es natürlich gar nichts, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Da muss man schon irgendwie einfach ruhig von A nach B kommen wollen, dann ist es eine super Sache.
Ja, also was ich jetzt mache, wenn ich durch die Schranke durch bin, mache ich halt schon mal den Klicker
mach's
auf,
aus, ja.
Mach ihn okay. Schon mal aus. nee, krass, also das, ja, also deswegen, das Feedback, da den jetzt mal ausgelöst gesehen zu haben, ist echt cool. Guckt euch das an, am Ende ist es so, wenn du einen Sturz mit einem echten Helm hast und na gut, im Alltag trägst du vielleicht einen 50 bis 100 Euro Helm, dann musst du auch einen neuen kaufen.
Na klar, auf
jeden Fall. Selbst wenn du keine Risse siehst, der Helm muss neu.
Der fällt dir runter. Eigentlich musst du einen neuen Helm kaufen, ne?
Ja, ja.
Ah, das ist einfach so.
Und da kannst du auch mal 200, 300 Euro im Rennradbereich ausgeben. Deswegen ist es okay. Hier ist ja immerhin relativ viel Intelligenz und Technik drin. Und schwedische Firma, die können das ja mit der Sicherheit auch. Und ja, jetzt kann ich da noch besseren Gewissens sagen, ist eine Empfehlung, aber ist natürlich in unserem Shop auch immer möglich oder egal, wo ihr ihn bestellt. Probiert das aus. Es kann sein, dass euch das unangenehm am Hals ist. Also ich, viele, viele Frauen fahren den, man sieht immer mal Leute.
Da habe ich auch eine Geschichte auf dem Benter Berg, da, wer den kennt hier, irgendwie 15 Minuten quasi mit dem Fahrrad entfernt, so das erste Gravelstück, wo man auch mal bergauf fahren kann. Und da bin ich mal runtergefahren und sehr, sehr steile Steigungen gibt es da wirklich. Und die letzte bin ich runtergefahren und gibt auch so eine ganz, ganz schlimme Kurve dann, die uneinsichtig ist und wir sind da runtergebrettert, wir waren ein paar Leute und dann sehen wir da so ein Pärchen, schon ein bisschen was älter, mit so ganz normalen Damenrädern waren das, ne? Und da habe ich auch gesehen, einer ausgelöst und die Frau bitter, bitter am Weinen und wir alle schon gedacht, oh mein Gott, die ist jetzt hier den Berg runtergefahren, um die Kurve in irgendeinen Zaun rein oder so und der Mann stand da aber daneben so, ja, ja, alles in Ordnung und wir dachten schon, was ist denn jetzt hier passiert und ja, die Frau ist auch einfach mit dem Fahrrad so wollte aufsteigen und ist auf der anderen Seite wieder umgekippt und dann hat der eben auch ausgelöst, ne? Ja, ich glaube, sie ist gar nicht auf den Kopf gefallen, hätte natürlich auch passieren können und dann hätte der Höfding trotzdem was gebracht. In dem Moment war es natürlich die brauchte echt eine halbe Stunde, um sich da so zu beruhigen, ne? Weil das ist für dich jetzt natürlich eine Sache, für mich dann auch, aber auch gerade für ältere Leute muss man natürlich irgendwie schon ja wissen, dass das irgendwie schon ein doller Knall ist, ne? Und vielleicht kennen das Leute auch früher, als noch alle Schläuche gefahren sind. Da gab es vielleicht auch so mal, also mir ist das in der Werkstatt auf jeden Fall schon mal passiert, dass ich mal einen Schlauch aufgepumpt habe und der ist direkt neben meinem Kopf geplatzt und da ist man auch ganz schön verwirrt und denkt erstmal, wo bin ich denn jetzt hier? Also ja.
Das fiebt auch ganz schön im Ohr.
Das fiebt.
Fiebt aber für eine Stunde noch, wenn du Pech hast. Also da muss man auch richtig vorsichtig sein. Ne? Das ist auch die ersten Tubeless-Versuche, die wir gemacht haben, als mir mal so ein Reifen, wo ich noch nicht wusste, dass mit den 5 Bar und dann 7 Bar draufgeknallt habe und das Ding knallt von der Felge runter. Da habe ich auch, habe ich Glück gehabt, dass ich nicht mit dem Ohr direkt dran hing und dann beim nächsten Versuch habe ich dann mir Ohrstöpsel reingemacht.
Ja, das war bei dir, ich kann mich noch erinnern, bei deinem ersten Mind, als das Mind gerade rausgekommen ist, das Open Mind, da habe ich gesehen, wie Ingo dann den Reifen aufpumpen wollte und in der Werkstatt, da hast du den Kompressorschlauch genommen und hast, nee Quatsch, das war mit einer Standpumpe und hast das Laufrad außerhalb der Werkstatt und die Tür rangemacht und hinter der Tür aufgepumpt. Ja, da entsteht natürlich so ein kleines Trauma. Mittlerweile hast du das, glaube ich,
nicht mehr. Nee, jetzt habe ich keine Angst mehr. Jetzt weiß ich aber auch was ich tue als damals.
Ja.
Die Technik ist vielleicht auch ein bisschen besser geworden, aber da stimmt. Das habe ich zu Hause auch gemacht. Immer erstmal so den Schlauch durch die Tür und auf der anderen Seite stehen lassen. Nee, aber das ist krass, ne? Das wäre gut, aber Benta Berg, wenn die natürlich umgekippt ist, ist das sowieso schon mal ein Schreck, dann knallt das noch, dann kriegst du ja wirklich, ich habe das jetzt gut verkraftet, aber du kriegst ja wirklich einen Schlag hinten auf den Hinterkopf, wo du denkst, dir haut jetzt einer gerade eine und es knallt laut, und aber in beiden Fällen ist er ja zu Recht ausgelöst.
Klar.
Jetzt in meinem Fall, der weiß ja nicht, dass ich mich mit dem Fuß wieder aufgefangen hätte. Wahrscheinlich, das Rad hat sich eh verkantet. Das ist ja so mit dieser riesen Wanne da vorne, rechts neben der Dings ist ja die Terrasse, der wäre sowieso nicht umgekippt. Aber da habe ich ja auch drüber nachgedacht, war das jetzt eine Fehlauslösung? Nee, eigentlich hat er recht gehabt. Hätte.
Ja.
Und immerhin, und ich fahre den ja jetzt auch schon seit 2-3 Jahren, das Teil, und fahre ja auch teilweise wie eine besenkte Sau. Ich hatte auch noch keine Fehlauslösung. Also das ist ja auch gut zu wissen. Gut, dann haben wir als nächste halbe Stunde rum. Ne? Ich habe dir das gesagt, dass das lange wird heute.
Viele Themen sind es noch.
Ja. Wir sind jetzt gerade immer noch in der News-Section hier sozusagen. Nächstes kleines Thema, was aufgepoppt ist und wo jetzt auch viele Kommentare schon, oder jetzt bei Instagram haben mich auch Leute direkt angeschrieben: Mensch, hast du schon mal MyWoosh gesehen? Und das ist eine Trainingsplattform, ähnlich wie Zwift, die ich bis dato auch nicht so richtig wahrgenommen habe. Warum kommen jetzt die ganzen Fragen? Weil die UCI die Weltmeisterschaft nicht mehr auf Zwift austrägt, was ich auf den ersten Blick sehr, 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 sehr schade finde. Und stattdessen auf MyWoosh austrägt. Und das war mir nicht bewusst. Ich dachte, dass so ist das überhaupt auch aufgepoppt. Also ich meine, ich habe das früher schon mal gesehen und habe es weggeklickt. Weil wenn du Zwift fährst und diese ganzen anderen Plattformen, ich glaube RGT hat auch schon ein bisschen Community.
Genau, ja, Be Cool und so, da gibt es ja so viele mittlerweile auch, ne?
Ja, aber es gibt ja nur wenige, wo du Rennen fahren kannst, wo du Group Rides hast, und ich glaube RGT, dann ist Ruby relativ bekannt. RGT ist ja jetzt mit Wahoo verbandelt, das gehört zum Wahoo X, glaube ich, System, wenn ich mich richtig erinnere, ist das, glaube ich, Wahoo X mittlerweile. Und die haben alle so diese Basis, man fährt mal miteinander, trifft wen auf der Strecke und so weiter. Be Cool ist ja, weiß ich nicht, wie die aktuell aufgestellt sind, aber das ist ja, fährt man auch viel alleine mit schönen Berg, mit Video und so weiter.
Das ist ja keine Animation dann, ne?
Ja, und gibt, glaube ich, noch diesen anderen Dienst, der auch nur Videos macht, wo man Berge fährt. Dann gibt es ja reine Trainingsplattformen. Und Deswegen, und für mich kam dann irgendwie, fand ich immer den besten Allrounder, fand ich Zwift. Ich kann meine Workouts drauf fahren. Wir haben unsere Group Rides hier mit Enjoy Your Bike gemacht, mit Discord nebenbei im Winter. Mal gucken, ob wir das dieses Jahr wieder auf die Beine stellen können, ab und zu da mal gemeinsam zu fahren. Das hat richtig Bock gebracht. Da waren wir 500 bis 1000 Leute auf der Strecke. Ja. Man konnte sich verabreden. Mittlerweile kann man Clubs gründen, da Events starten und so. Eigenes Trikot haben wir da von Enjoy Your Bike. Also richtig cool.
Ja.
Und die anderen Plattformen fand ich auch grafisch teilweise besser, auch gute Ideen dabei, und Nachteil war immer, oh, ist ja keiner auf der Strecke, im schlimmsten Fall. Ne? Und das ist bei MyWoosh, glaube ich, auch immer noch so, und MyWoosh hatte ich aber nie wahrgenommen.
Ja.
Und jetzt dachte ich immer, dass Zwift der eigentlich der Erfinder der Weltmeisterschaften war. Aber eigentlich war es nur eine Lizenz, die die UCI alle 3 Jahre oder zumindest für 3 Jahre vergeben hat, damals. Jetzt kommt mir das ganz schön komisch vor, dass die Weltmeisterschaft woanders sein soll. Und jetzt kommst du, hast nämlich im Gegensatz zu mir das MyWoosh auch, also ich habe es installiert.
Ja.
Ich muss jetzt nochmal gucken, ob ich die Trainingspläne da drauf kriege und so weiter. Und jetzt ist auch gerade die Sonne, also es war jetzt wirklich viel Regen und jetzt kommt gerade wieder nochmal der Sommer zurück hier.
So ist es.
Also bei mir steht es auch auf der Agenda, das jetzt mal auszuprobieren. Und du hast es jetzt gestern gefahren.
Ja, also genau, wir hatten jetzt, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen hatten wir drüber geredet.
Ja.
Und ich habe tatsächlich durch dich auch erst von der Plattform erfahren. Kann sein, dass ich es mal irgendwo gesehen habe. Auf der Eurobike waren auch so viele Leute, die so Plattformen vorgestellt haben. Ja, ich habe mir das dann auch gedownloadet und dann war auch irgendwie, glaube ich, mal schlechtes Wetter, also annähernd schlecht, ne? Es hat jetzt nicht geschüttet wie sonst was und deswegen dachte ich, ja gut, ich schiebe das nochmal ein bisschen raus. So, jetzt gestern Abend vor dieser Aufnahme dachte ich dann, okay, jetzt muss ich es aber ausprobieren. Auch schön 30 Grad Sonne dann draußen, ja, als ich das ausprobiert habe. Ja, also ich finde es hat schon Ähnlichkeit zu Zwift von der Bedienung und so weiter und wie das Interface dann aussieht sozusagen. Ich finde es grafisch sehr, sehr gut. Einen großen Nachteil für mich persönlich, die App gibt es jetzt sozusagen, ich glaube, für iOS. Also du kannst es auf deinem iPhone oder deinem iPad installieren. Du kannst es auf Android-Geräten installieren. Und am Computer nur für Windows bislang.
Mhm.
Steht auch dabei, für Mac ist es, glaube ich, in der Entwicklung oder sowas. Jetzt haben wir zu Hause halt irgendwie nur Macs und ich hatte auch ein iPad und das ist mir kaputt gegangen. Und jetzt, dann habe ich das gestern auf meinem Handy halt irgendwie ausprobiert.
Mhm.
Das hatte ich auch früher mal mit Zwift probiert. Das finde ich dann irgendwie nie so richtig cool, wenn man so eine Plattform hat, wo man schon auch irgendwie so tolle Grafik hat und irgendwo durchfährt, damit es nicht langweilig ist, dann will man das auch ein bisschen größer sehen. Ne? Ja, also so vom Look her finde ich es cool. Es ist auch erfrischend, wenn man, ich habe das bei mir gemerkt letzten Winter, ich hatte irgendwie Zwift so satt, immer das Gleiche zu sehen, ne? durch die gleichen Landschaften da zu fahren oder irgendwie durch New York und dann hast du fliegende Taxis und so. Irgendwie war es dann immer das Gleiche. Kennt man vielleicht auch, wenn man immer dieselbe Runde fährt, Rennrad, da willst du ja auch mal was anderes sehen einfach. Mhm. Ne? Das ist schon erfrischend und man kann da auch zum Beispiel sich die Zonen anzeigen lassen, also von 1 bis 6, in welcher Zone man sich jetzt befindet.
Okay.
Das beinhaltet natürlich, du musst irgendwie dein FTP da angeben. Das hatte ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht. Da stand irgendwie FTP 50, dann bin ich halt Zone 6 durchgehend gefahren, ja, natürlich.
Aber das ist eigentlich auch der Trick, ne? Das kannst du immer an der Schwelle trainieren.
Ja, genau. Ja, nee, das finde ich cool und ich glaube, das geht bei Zwift nicht. Also ich glaube, da wird dir keine Zone angezeigt. Also Wattwerte und so, klar.
Ja, im Workout ja.
Mhm.
Und ich glaube, der Graph unten, der manchmal so mitläuft, der ist dann grün, rot, gelb und so weiter.
Ah, ja, ja, klar, stimmt. In den Workouts sind die Farben auf jeden Fall da. Ja, da hast du recht. Aber ich habe jetzt so meine erste Fahrt, also dadurch, dass es halt so warm gestern war, ich bin 10 Kilometer, habe ich mal eine Freifahrt gemacht. Da hat man auch noch gesehen, okay, da gibt es noch ein paar Bugs hier und da, so Kinderkrankheiten. Ich bin dann irgendwie, es war dieser Avatar dann nur im Wiegetritt und das macht dich einfach auch ein bisschen irre, muss ich sagen. Ja, ja. Wenn man dann 10 Kilometer fährt und dann fährst du irgendwie 35 und er steht da im Wiegetritt, das sieht halt einfach komisch aus, ne? Das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht, dann habe ich es aber neu gestartet irgendwie nochmal und bin nochmal woanders gefahren und da saß er dann, ne? Also alles gut.
Okay.
Irgendwie gibt es da schon noch ein paar Bugs, glaube ich. Ich finde es generell, wirkt es ein bisschen realistischer als Swift, nicht nur von der Optik natürlich, sondern auch was die Wattwerte jetzt angehen im Bezug auf wie schnell fahre ich. Man kennt das ja von draußen und dann kannst du bei Swift auch, selbst wenn du alleine fährst und hast da keinen Windschatten, dann fahre ich da bei Swift auch immer so ein paar km/h mehr als
ja, irgendwie 3-4, ne? Da fährst du immer über 30 oder ja. 35 oder in der Gruppe 40, wo du denkst, ja, draußen im Leben nicht.
Genau, so ist es. Ja. Kann man immer sagen, ja gut, Wind wird ja auch nicht berechnet sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, das wirkt einfach ein bisschen realistischer. Mhm. Also meiner Meinung nach. Was hatte ich noch? Von den Leuten her war es tatsächlich, gut, jetzt haben wir Sommer, es ist schönes Wetter, da waren wirklich auch wenig Leute und man kann sich auch nicht im Vorfeld, glaube ich, anzeigen lassen, wenn man eine freie Fahrt oder ein Workout macht, wie viele Leute sind da jetzt gerade unterwegs auf der Strecke oder sowas.
Das zeigen sie mal lieber nicht, ne? Da wir sie mit den paar Tausend bei Swift nicht mithalten können.
Das mag natürlich ein Grund sein, ja, klar, ja. Auf jeden Fall. Bei Swift ist immer voll, ne? Aber wobei bei Swift steht dann auch nur in Watopia jetzt so und so viele Leute, ne? Steht auch nicht auf der Strecke. Aber du kannst auf den Maiwoo-Strecken auch sozusagen abbiegen und einfach eine andere Strecke fahren nach deinem Geschmack, ne? Also wenn da ein Berg kommt und du musst eigentlich links fahren, kannst du auch sagen, ich fahre jetzt den Berg. Ja, gibt wenig Leute und also ich kann mir vorstellen, dadurch, dass es jetzt eben diese Lizenzfahrten da gibt, da fahren auch echt nur sehr, sehr schnelle Leute, muss man sagen. Also ich kann es auf der einen Seite verstehen, die 10. Kilometer, die ich gefahren bin, zum Beispiel, da war ich ganz alleine, habe ich gar niemanden gesehen, deswegen habe ich nochmal eine kleinere Strecke geladen danach, wo ich dachte, okay, da kann ich ja zur Not dann warten. Und dann habe ich gesehen, oh ja, vor mir sind irgendwie welche auf der Karte und dann habe ich da irgendwie die Watts reingetreten ohne Ende und merke, okay, ich komme gar nicht an die ran irgendwie und dann habe ich gewartet auf die nächste Gruppe und habe dann irgendwie vorher ein bisschen Gas gegeben und sehe dann, ja gut, die fahren auch einfach konstant 4,5 Watt pro Kilo.
Okay.
Und da dachte ich mir auch, okay, ja, hier sind echt schnell Leute unterwegs die ganze Zeit. Ja, macht dann halt Sinn, ne? Ja. Ich finde es halt, auf der einen Seite ist es schön, auch mal alleine zu fahren. Ich weiß gar nicht, ging das jetzt bei Swift, dass man komplett alle anderen ausschaltet oder alle anderen Leute, die da fahren? Das ging,
ja, du kannst
nicht,
in den Workouts fahre ich oft alleine rum und freue mich denn, dass ich das grüne Trikot und das Bergtrikot gewinne. Aber das geht nur in den Workouts, meine ich, weil ich dann zum Beispiel auf den Maps, die nicht live sind, dann fahren kann. Mhm. Und zum Beispiel New York ist dann vielleicht gar nicht live, dann bin ich einer der wenigen, dann fahren da trotzdem irgendwelche Leute rum, aber viel, viel weniger. Und es gibt ja irgendwie Tricks, dass du auch in die Guest World oder in diese Welten reinkommst, wenn du einen Mac hast oder einen PC, dass du da irgendwie dich reintricksen kannst.
Ja.
Aber ansonsten bist du eigentlich immer mit Leuten um dich rum.
Ja, auf der einen Seite ist es halt, wenn du nicht so schnell fahren möchtest und du siehst, wie du überholt wirst, kann natürlich demotivierend sein. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch total motivierend sein, wenn du die ganze Zeit Leute überholst. So, jetzt ist es dann halt bei MyWoosh so, du wirst dann eigentlich nur überholt, wenn du mal irgendwie Party-Pace fahren willst, ne? Also das ist schon
krass.
Schon schwierig. Dann auch so mit dem, es gibt sozusagen auch da stand jetzt bei mir zumindest Level 1, habe ich noch nicht so richtig mitbekommen, ob man da jetzt so wie bei Swift sozusagen levelt und andere Fahrräder oder sowas freischaltet. Wirkte auf jeden Fall nicht so im Vordergrund. Nicht so wie ein Videospiel, sondern wirklich eher trainingsbasiert. Und da muss ich sagen, Workouts und so weiter, habe ich einmal kurz reingeguckt, das sah auch echt total gut aus.
Wir haben ein relativ großes Angebot, glaube ich, ne?
Sehr viel, ja. Also Aufbaupläne und so weiter. Gut, gibt es bei Swift auch alles. Ich habe jetzt auch nicht 1:1 verglichen. Das große Ding jetzt gerade natürlich, MyWoosh kostet im Moment nichts. Also ich muss sagen, so wie es jetzt sich verhält, also mit den ganzen Kinderkrankheiten und da fahren jetzt nur so eine Handvoll Leute sozusagen, könnte man, glaube ich, auch nicht viel Geld dafür verlangen.
Ja, okay. So wie bei Swift früher in der Beta-Phase. Da war es ja auch kostenlos. Ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, also wenn die diese ganzen Bugfixes dann machen und dass da mehr Leute sind, dass es dann wahrscheinlich auch was kosten wird. Also gehe ich mal davon aus. Ja, könnte interessant werden.
Englisch only, glaube ich, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Also hat irgendwer zumindest mir geschrieben, dass es nur auf Englisch geht.
Könnte sein, ja.
Kostenfrei ist natürlich ein Vorteil und ist was Neues. Es steckt, sieht auch der eine oder andere kritisch. Ich finde es gar nicht so kritisch. Steckt halt viel Geld aus den Emiraten drin. Das ist Team UAE.
Ja.
Ist ja, glaube ich, auch Arabische Emirate gesponsert und der gleiche Sponsor macht auch Maybusch. Das sieht man auch auf deren Werbung am Trikot und so. Das gehört wohl irgendwie zusammen.
Komischerweise fährt man da Colnago dann auch. Also
okay, ja, oh, warum wohl?
Gibt auch ein paar andere Marken, da gibt es aber auch noch nicht viel zur Auswahl, kommt bestimmt auch mehr.
Nee, also da sind die verbandelt. Das hat, finde ich, aber wieder einen großen Vorteil, dass der Profi-Radsport und natürlich auch vielleicht trainingsmäßig da ja auch vielleicht wirklich professionell denn gearbeitet im Hintergrund wird und vielleicht auch tatsächlich die Geschwindigkeiten realistischer sind und so weiter. Das muss man dann mal sehen. Tatsächlich sind wir jetzt, ich bin ja Beta-User bei Zwift sogar damals gewesen. Ich glaube, ich bin auf der Plattform bestimmt schon, seit es den ersten Kicker gab, bin ich da schon drauf gefahren. Mhm. Das ist muss ja jetzt schon vielleicht sogar schon 10 Jahre her sein, keine Ahnung. Und was mich bei Zwift, also Zwift ist ja so ein bisschen der Gaming-Faktor und den finde ich auch gut. Ich finde das immer geil, den nächsten Level zu erreichen und XP-Punkte zu sammeln und so weiter. Aber wie das so in der Gaming-Szene auch so ist, Level 1 bis 10 gehen schnell, Level 10 bis 20 ist auch noch okay und danach ist es so, dass ich 2 Monate fahren muss, von 37 auf 38 zu kommen.
Sehr zäh, ne?
Ja. Und je höher du kommst, desto länger dauert es. Und ich finde, da haben sie den Bogen irgendwie überspannt, weil jetzt habe ich auch mittlerweile alle Routen schon durch, weil ich fahre jetzt seit letztem Jahr fast nur noch Workouts. Und dann kannst du ja immer die Route wählen und dann kriegst du zumindest doppelte XP, kriegst noch einen schönen Stempel bei Zwift, dass du alle Routen gefahren bist. Jetzt fehlen mir aber auch wirklich nur noch, es gibt so ein paar 6-7 Kilometer Dinger, die mir zu kurz sind, die in Japan, da fahre ich momentan rum, damit ich da wenigstens die Routen-Badges alle kriege.
Ja.
Watopia habe ich alles voll, bis auf Überbrezel und Überbrezel.
Vielleicht also, für den Winter was.
Ja, da habe ich mir überlegt, vielleicht im Winter. Also theoretisch, ich glaube, bei Watopia fehlen mir nur noch die 3 längsten Dinger.
Könnten wir ja als Group Ride auch anbieten, ne?
Ja, nehmen wir die Zwift-Events. Letztes Jahr sind wir ja ein bisschen zurückgerudert, haben gesagt, abends um 8 für 2 Stunden machen wir nicht mehr. Wir machen mal so Sachen, die in einer Stunde, anderthalb machbar sind. Jetzt machen wir es dieses Jahr umgekehrt, genau. Wenn wir um 20 Uhr starten, vor 24 Uhr wird nicht abgeschrieben.
Ja.
Immer volles Brett, damit Ingo seine Badges vollkriegt.
Du fährst schön im Windschatten dann hinten.
Ja, aber das macht ja dann auch Spaß, wenn du das als Gruppe machst, ist es ja geil.
Ja, total.
Ja, ist aber wirklich, da der ein oder andere, na, das ist auch wirklich 100 Kilometer teilweise, 160 das eine Ding, meine ich,
und
mit vielen Höhenmetern.
Ja.
Da sitzt du auch 5-6 Stunden.
Ja, ja.
Du hast das ja mal probiert hier mit dem Everesting.
Ja, ja. Das,
wie lange hast du durchgehalten? 4-5 Stunden?
Nee, ich glaube 7 oder 8.
Boah.
Ja, und dann, du rechnest ja irgendwann nur noch, ne? Und
ja.
ich glaube, es waren 7 Stunden und ich hatte ein bisschen über die Hälfte oder so, oder die Hälfte.
Ja.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, Alpe de Swift, ne? Das einzig Tolle ist, ich bin dann hochgefahren und runter konntest du dich rollen lassen und dann bin ich immer in die Küche und habe mir eine Scheibe Brot geschmiert oder
ja,
so.
Ja, das Rad rollt weiter, ne?
Ja, das Rad rollt weiter, genau. Ja, aber das ist, da gehst du kaputt, ne? Also das ist eine mentale Herausforderung, so in der Wohnung.
Ja, es sind 8 Anstiege, 8-mal musst du hoch, glaube ich.
Ja.
8-mal.
8 und ein bisschen und nochmal ein bisschen mehr, es sind ja 8848, glaube ich.
Ja, okay.
Ja.
1-1 ins, glaube ich, dann, ne?
Irgendwie sowas, ja.
Ja. Also wie gesagt, wie auch immer, 8-mal hoch und du fährst ja dann in so einem Tempo, wo du wahrscheinlich auch 1 Stunde und 1/4 oder sowas mindestens fahren musst, jeden Anstieg, damit du nicht komplett dich in
genau,
Lack fährst.
Ja. Und ich hatte diese Trainerschwierigkeit auf Volldampf und eine kleine Kassette.
Ach also, so, okay. Das,
ich habe mich da so kaputt getreten, ich hatte gar keine Kadenz, so. Das war echt, aber ich hätte es vom Kopf her sowieso an dem Tag nicht geschafft.
Ja, aber das ist mental schon eine Herausforderung, da so lange zu sitzen. Aber wenn wir das als Event machen, vielleicht mal am Wochenende, wo man sagt, wir fahren dieses 160 Kilometer Überbrezel-Ding,
ja.
dann glaube ich, finden sich auch genug Leute. Wenn es ein Grüppchen von 50, 60 Leuten ist und wenn man dann den Discord noch anhat, dann geht so eine Stunde vielleicht auch mal schneller rum, als wenn man da alleine sitzt.
Ja, könnt auch in die Kommentare schreiben. Also wenn jemand Lust auf Everesten bei Swift hat, bei 20 Leuten, da bin ich dabei.
Okay. nee, aber ansonsten ist tatsächlich so, wo ich auf der einen Seite ein bisschen Swift müde bin, wo ich merke, okay, ich kriege keine Belohnung mehr, ich mache jetzt hier meine Trainingspläne, viel Enduko-Training mache ich weg und das ist auch gut, das läuft auch alles vor sich hin. Aber da bin ich auch so, wo ich sagen würde, könnte ich ja auch theoretisch mit Wahoo X, mit Sufferfest machen, ne? Wo ich dann eben nur die Anzeige habe und meine ganzen Metriken und dann brauche ich auch keine Strecke mehr, wenn ich sowieso nur nach Plan fahre. Mhm. Für die Events wiederum, glaube ich, ist Swift unschlagbar, was die ganzen Funktionen angeht. Aber das Belohnungssystem nervt mich. Ich will mehr Belohnung haben. Also es ist, auf der einen Seite ist es ja eine reine Kopfverarsche, aber auf der anderen Seite, es ist auch bei Strava, weil es ist heute auch nicht mehr so wie früher, aber früher hatten wir halt die Climbing Challenge und hast halt doch versucht, die 7.500 Höhenmeter zu schaffen, hast dich gefreut. Jetzt, da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so, dass ich das haben muss, aber zumindest hast du jeden Monat, hast du irgendwas zum Klicken, ja, das. Ich will 5 Kilometer laufen, ich will 10 laufen, einen Halbmarathon oder was auch immer. Und je nachdem, was man so macht, kann das halt auch ein Anreiz zu sagen, ich laufe diesen Halbmarathon diesen Monat. Mhm. Habe ich jetzt auch nicht so ultra viel im Moment, aber beim Indoor-Training hätte ich das gerne.
Okay,
das, da steht monatlich, ich habe im Juli 500 Kilometer geschafft auf der Rolle oder vor allem in den Wintermonaten. Oder ich kriege hier noch mal ein paar Socken oder was auch immer. Ist so easy zu machen. Ja. Einfach, weiß ich nicht. Wär halt irgendwie cool. Ich kriege es auch so hin, aber ich fände es irgendwie ganz cool.
Ja, da ist bei mir der Anreiz gar nicht mehr da, muss ich sagen jetzt.
Okay. Gerade. Hattest du den auch nie oder hattest du den
noch? Doch, ich hatte den. Und bei Swift am Anfang hatte ich das auch, weil, also, wie du schon sagst, dieser Videospielgedanke und dann levelst du und dann kriegst du irgendwie was Neues oder so, dieses Belohnungssystem, auch bei Strava. Mittlerweile bei Strava lade ich fast gar nichts mehr hoch. Irgendwie ist es das gerade nicht mehr für mich. Aber das verändert sich ja auch manchmal, ne?
Ja. Also das hört man ja bei vielen, die dann sagen, na gut, ich lasse meine Strecken auf privat oder ich lade sie gar nicht erst hoch.
Ja.
Tatsächlich ist es mir auch nicht so wichtig. Ich habe halt das Riesenproblem, dass ich keinen Bock habe, 2 Plattformen zu pflegen, weil bei mir, ich lade auch alle Fahrten bei Komoot hoch, aber meistens privat, weil ich und habe aber gar nicht den Kopf zu sagen, die zweite Plattform zu pflegen, die aber eigentlich ja für viele, gerade für diese Abenteuerfahrten, die bessere ist, wo man sagt, da kann man mal Fotos hochladen, Leute können sich die Strecke vielleicht nachfahren und so weiter. Da bin ich so ein bisschen schlumpfig unterwegs, beziehungsweise ich mache es dann im Urlaub oder so, da mache ich dann Komoot fertig, wo ich sage, ich habe eine schöne Strecke entdeckt, wo es sich lohnt. Das lohnt sich wiederum nicht für, ich fahre jetzt irgendwie jeden Abend meine Hausrunde. Mhm. Das finde ich bei Komoot wieder total blöd, dafür ist es nicht da. Dafür finde ich Strava wieder gut, weil Strava wieder Statistiken und sammelt und so weiter. Aber du hast schon recht. Irgendwie ist es auch egal. Früher war das immer so, wo ich auch viele, viele schöne Fotos und sonst wie. Ich versuche es ein bisschen zu pflegen, weil ich halt auch weiß, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen da irgendwie bei mir reingucken. Mhm. Ne, dann sagt man, okay, dann schreibe ich mal was dazu, mache mal einen Screenshot oder habe jetzt auch letztens mal so ein bisschen erklärt, welchen Stand ich bei meinem Enduko-Training habe und so weiter. Dann kommen auch mal Fragen, wo ich sage, okay, da kann ich zumindest einen Mehrwert an die Community geben, die dann da oder an die dann da vielleicht irgendwas draus lernen können oder sagen können, ja, ist was für mich oder nicht. Wenn ich das nicht hätte, wäre ich wahrscheinlich auch komplett, auch sagen. Also sagen wir mal so, am wichtigsten sind mir da immer die besten Freunde, wo ich sage, okay, was machen die denn so gerade?
Ja.
Das finde ich eigentlich immer auch so spannend, wenn ich selber gucke.
Ja, toll, voll. Das ist super spannend. Ich finde es auch, gerade wenn man jetzt so wie du auch so einen Trainingseffekt haben möchte und so weiter und irgendwie sehen möchte, was bin ich denn jetzt gefahren, wie ist meine Heartrate und so weiter, dann macht das ja total Sinn. Also ich meine letztendlich, wie du sagst, du kannst es ja auch auf privat stellen. Für mich ist es gerade so bei Strava, muss ich sagen, ich lasse meinen Computer bei einer Hausrunde irgendwie komplett zu Hause und finde, dass es, ich glaube, da können auch ganz, ganz viele Leute ein Lied von singen. Es gibt, glaube ich, solche Zeiten, da löst sowas auch total viel Stress aus, wenn irgendwelche Fahrten hochgeladen werden und Freunde oder Bekannte und so weiter können alles sehen und dann wird irgendwie angefangen, so zu gucken bei den anderen, was fahren die so, und dann hat man vielleicht, oder vielleicht ist es gar nicht so, und man denkt sich, oh, jetzt gucken die bei mir und gucken, was für einen Schnitt ich gefahren bin oder sowas. Ich kenne da ganz, ganz viele Leute, die zum Beispiel ihren Computer erst anmachen, wenn die aus der Stadt raus sind, damit sie keine Ampeln haben und der Schnitt besser aussieht, wo ich mir denke, das verarsche ich mich ja selber mit. Ja, finde ich dann irgendwie schlimm, wenn das so weit geht, dass da irgendwie bewertet wird. Und finde ich auch krass bei mir, muss ich sagen, weil jetzt sehen Leute irgendwie bei Strava, André fährt ja gar nicht mehr, dann gehen die davon aus, ich fahre gar kein Fahrrad mehr, was ja gar nicht stimmt.
Ja, ja, klar, das ist dann so die Frage, das nimmt man dann so, ja, der fährt ja gar nicht mehr.
Genau, also es ist schon.
Ich bin ja auch schon mal in so eine Falle reingetappt.
Ja.
Ich dachte, oh Gott, der trainiert ja gar nicht mehr, der hat doch früher mal so viel trainiert.
Ja, also ich meine, ist auch was anderes, wenn dann irgendwer fragt so. Und ich meine, letztes Jahr habe ich ungefähr jeden Meter, den ich Fahrrad gefahren bin, getrackt, weil ich auch einfach mal wissen wollte, was mache ich dann im Jahr für Kilometer. Mhm. Und jetzt ist es mir einfach egal. Das ist dann schon komisch für Leute, aber habe ich auch schon echt übergriffiges Verhalten teilweise erlebt. Ne? Also, dass da irgendwer so sagt, ja, ja, André fährt nicht mehr, den müssen wir gar nicht fragen, da, ob der da mitkommt. Das schafft er ja gar nicht.
Boah.
Das, also,
ja, gut, okay.
Krass. Ich finde, Strava ist schon so, das kann auch sehr, sehr viel Stress bei Leuten auslösen. Und wenn ihr das habt, dann meine klare Empfehlung, macht einfach mal eine Fahrt ohne Computer oder steckt den euch in eine Trikottasche oder so. Ich finde aber am besten ist, wenn man ihn ganz zu Hause lässt, weil es ist einfach, als wäre es für die anderen nie passiert, und es ist wirklich pure Freude gerade für mich einfach. Ja.
Aber du bist ja generell, glaube ich, dieses Jahr, letztes Jahr sehr, sehr hart am Limit mit 300 Kilometer hier und hart trainiert und sonst wie. Und du hast jetzt, glaube ich, eh so ein Jahr, wo du sagst, eher so laissez-faire fahren, Spaß haben und so weiter.
Voll. Muss ich auch sagen, das kommt gerade ein bisschen wieder. Ich habe jetzt gerade irgendwie, aber sehe ich so, okay, die Saison ist irgendwie noch im Gange, aber sie ist auch fast vorbei. Lohnt sich jetzt für mich irgendwie anzufangen, was ja Quatsch ist. Ich kann ja immer anfangen, wann ich will.
Ja.
Aber für mich ist es so, okay, ich glaube, im Winter, für mich ist Rollentraining sowieso das, wo ich irgendwie am meisten gucken kann, was für Fortschritte mache ich und so weiter. Ich finde das draußen immer ein bisschen schwieriger, dann irgendwie so bestimmte Werte irgendwie so zu fahren.
Ja, es geht, wenn du an der richtigen Stelle wohnst.
Ja,
und genau. Dann, selbst dann ist es schwierig. Also ich mache das Enduco-Training und versuche relativ genau hinzukriegen, und ich bin momentan bei 80-90% vom Trainingsplan, den ich einhalte, weil ich höchstens mal eine Kurve habe, wo ich nicht, also ich habe tatsächlich den Vorteil, dass ich Tacho starte und durchgängig fahren kann. Also es ist ganz selten, wenn ein Nova Trecker kommt oder so, dann muss ich vielleicht mal ausklicken, aber sonst habe ich ein oder zwei, drei Kreuzungen, wo selten Autos kommen.
Fährst du immer dieselbe Strecke dann? Oder
relativ das Gleiche, weil ich habe mir das eingestellt, jeden Tag eine Stunde Training, wochentags. Am Wochenende fahre ich dann schon mal schönere Sachen, ne? Aber am Wochentags habe ich auch nicht viel mehr Zeit.
Ja.
Muss ich in der Stunde zurück sein, und da bleibt mir nicht viel übrig, außer Wülferode raus und ADAC und Müllingen-Runde und wieder zurück. Und da kann ich relativ durchgängig fahren. Muss aber auch manchmal sagen, dass ich mal, habe ich gerade gestern gehabt, dass ich so einen Zipfel dann doch mal ein Stück länger fahre, weil ich gerade im Intervall bin, und dann mache ich einen U-Turn und fahre wieder zurück, weil ich versuchen will, das irgendwie durchzuhalten. Ja. Habe ich jetzt Spaß dran, und das ist sicherlich seit letztem Jahr Oktober mache ich das ja. Merke auch Fortschritte, aber es ist so, wo ich auch sage, das kann sein, dass sich das genau zum Umgekehrten im nächsten Jahr wendet und ich sage, jetzt fahre ich auch mal einfach nur spazieren wieder.
Ja.
Also jetzt macht das Spaß, mal gucken, wie lange noch. Es lohnt, ich glaube, ohne das würde ich auch die Hausrunde nicht. Ne, so macht das die Hausrunde wenigstens Sinn, oder Zwift macht mal Sinn. Mhm. Deswegen, das sind wir schon wieder abgeschweift hier. Also, nee, aber das ist so, muss jeder gucken. Also da kommt sicherlich der ein oder andere, der auch bei YouTube in den Kommentaren dann vielleicht was schreibt und sagt, ja, ich fahre schon immer ohne Tacho und mir ist das egal, oder Phasen, die man hat im Leben. Also ich hatte Competitive-Wettbewerbsphasen, wo ich jeden Triathlon mitgenommen habe, jedes Jahr, dann hatte ich wieder keinen Bock. Dann kamen diese Langstreckenphasen, wo wir diese ganzen nur Orbits und Everesting, was wir nicht alles gemacht haben.
Ja.
Und jetzt ist es so, dass ich mich auch freue, nach einer Stunde zu Hause zu sein und auch nicht so gerädert zu sein, dass ich nicht abends doch nochmal auf den Tennisplatz gehen kann und solche Sachen. Oder ein bisschen Krafttraining machen kann, macht mir auch Spaß momentan, einfach über den Tellerrand. Und dann mache ich zwar so einen Trainingsplan, aber ich habe gar nicht so die Lust auf also mache null Wettkämpfe. interessiert mich gar nicht.
Ja.
Erstaunlicherweise. Das ist irgendwie, und das ist so ein Mindset, ne? Manchmal braucht man aber vielleicht wieder mal einen Wettkampf.
Ja, das kommt und geht.
Und das ist so wie mit den verschiedenen Rädern, die man so hat und den verschiedenen Sportarten, die so hat. Mal macht einem das Spaß und das ist ja vielleicht auch die Vielseitigkeit, die Abwechslung, die wir im Radsport haben können. Mal ein Jahr richtig Beine und mal ein Jahr ja, eben nicht.
Ja.
Oder ein paar Monate oder was auch immer.
Ja.
Hauptsache, man genießt es.
Das kommt ja auch total schnell wieder, ne? Das muss man ja auch irgendwie dran denken. Ja.
Ein schönes Thema, was ich hier noch habe, ist das Thema Laufräder. Und zwar nicht 650B oder 700C, sondern 750D. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem 650B, 700C und dann 750D ist oder was das D zu bedeuten hat.
Französisch auf jeden Fall, ne?
Ja.
Also die Bezeichnung kommt aus dem Französischen. Das D, weiß ich jetzt auch nicht, wofür das steht.
Ja, und das ist jetzt zumindest, will ich das Thema hier mal ein bisschen mit reinnehmen, weil das eine Kooperation zwischen Moods und WTB, die einen Prototyp-Bike gebaut haben mit 750D-Laufrädern. Wenn ich das richtig verstehe, ist der Ansatz mit etwas dünneren Gravel-Reifen, die nur 40 sind und nicht so breit wie ein Mountainbike-Reifen, trotzdem 29er fahren zu können, in Anführungsstrichen.
Genau, ja.
Ne? Und so wie wir es umgekehrt ja machen, dass wir auf 650B-Reifen sehr dicke Reifen ziehen und haben den gleichen Umfang wie beim Rennrad, versucht man jetzt den umgekehrten Weg zu gehen, dass man mit dem Gravel-Reifen den gleichen Umfang wie beim Mountainbike 29er hat.
Es ist die Fahrradindustrie, ne? Verrückt, jetzt denken viele da draußen, oh mein Gott, jetzt schon wieder ein neues Maß. Also so, die Bezeichnungen sind ja immer ein bisschen irreführend. Also wir haben am Gravelrad jetzt entweder 28 Zoll oder 27,5 Zoll. Da können, glaube ich, die meisten Leute was mit anfangen. Und im Prinzip, wenn man jetzt 750D nehmen würde, dann sind wir so bei 30 Zoll.
Sind das 30? Also nicht 28,5. Das ist sozusagen nicht umrechenbar in halbes Zoll mehr.
Ja, also.
Weiß gar nicht, ob sie es hier schreiben. Ich gucke mal.
Ich habe ein paar Artikel gelesen. Auf welchem bist du?
Rennrad News. Den wollte ich auch verlinken.
Ich habe einen englischen gelesen noch und da stand auch noch ein bisschen was drin.
30 also Zoll, okay.
Genau, weil das habe ich auch nicht ganz verstanden. Wenn du 750D, ja, das sagt Leuten da draußen oft nichts.
Mhm.
Okay, es sind so 30 Zoll ungefähr.
Okay.
Und da wurde ja letztendlich schon viel experimentiert. Es gab ja sogar 36 Zoll mal so Prototypen. Habt ihr, glaube ich, auch schon mal auf einer Messe gesehen.
Mhm.
Ja, genau. 30 Zoll ist es jetzt.
Beim Mountainbike ist es doch so, dass man drüber geschimpft hat über die 29er und jetzt fahren sie alle. Weil man gesagt hat, man hat nicht mehr diese Wendigkeit, aber irgendwie ist es ja doch das sichere Rad wohl, glaube ich, ne?
Ja, also
oder das Wendigere am Ende.
Man kann, glaube ich, sagen, also je größer das Laufrad, desto schöner kannst du über Sachen auch drüber fahren. Also das Abrollverhalten an sich ist einfach schöner. Es läuft einfach auch runder. Bei kleineren Laufrädern ist es so, es ist agiler, definitiv, so wie du sagst, ne? Und genau, da ist es jetzt im Prinzip im Gravel-Bereich so, willst du Trails fahren und so weiter, schön wendig sein, 650B ist es dann für dich. Genau, aber willst du jetzt zum Beispiel sowas fahren wie eine größere Tour, wo du jetzt keine großen Überraschungen hast, dass du irgendwelche Trails hast und so weiter, willst aber eben nicht diese fetten Reifen, weil wenn es irgendwie normale Waldautobahn ist, wozu brauchst du die fetten Reifen dann, ne? Und jetzt gerade, wenn man Ultra-Endurance-Rennen jetzt auch so nimmt und die Leute wollen einfach auch schnell sein, dann fahren die ja so 40 Millimeter einfach. Ne?
Ist ja auch ein gewisser Gegentrend gegen 650B gerade sichtbar im Markt, habe ich so das Gefühl.
Schon, ja.
Inklusive mir selber. Ich fahre ja auch viel den 40er. Jetzt zumindest im Sommer den Terra Speed auf 40 liebe ich. Hab gar keinen Bedarf mehr auf 650B. Fahre aber auch natürlich nicht die anspruchsvollen Trails. Aber im Winter im Deister würde ich dann doch wieder fahren. Ne? Dann kommen die Winterreifen drauf, also der Winterlaufradsatz.
Und das ist ja der Vorteil, der ganz klare Vorteil jetzt gerade, dass du ein Rad hast, ein Gravelrad, und da geht beides rein. Ne?
Ja.
Und da muss man ja sagen, wenn du jetzt 750D nimmst, das ändert einfach alles, ne? Also
komplett neuer Rahmen, ne? Ist ja so wie bei den Mountainbikes, da hätte früher auch, kannst ja nicht einfach sagen, mache ich mal 29er rein, sondern da ist ja die gesamte Rahmengeometrie eine neue.
Genau.
Ja. Beim Gravelbike, die haben ja hier auch eins gebaut hier von, das ist dann Moods wahrscheinlich, die
genau, ja.
Firma, ne? Also da haben den, ist also ein Stahlrahmen, wie gesagt, nur Prototyp. Die Frage ist, die große Frage, also ich, das sind natürlich Dinge, die wir jetzt hier aufnehmen, die vielleicht nie Marktreife schaffen. Aber immerhin gibt es Gedanken da draußen. Jetzt ist natürlich das große Thema, wenn dann irgendwann gerade diese amerikanischen Unbound Gravel und so weiter, glaube ich, und ja, solche Sachen, die kannst du ja wahrscheinlich mit sowas besser fahren, weil du über die Steine und diese ganzen Kram besser rüberkommst und trotzdem die Geschwindigkeit eines dünnen Reifen hast.
Ja.
Das wird ja wahrscheinlich dann dieser Spot sein, wo man sagt, okay, ich bin schneller als vorher und komme einfach alleine, weil ich sicherer über diese ganzen Hindernisse rüberkomme. Aber ich muss nicht den dicken Ballonreifen fahren.
Genau, ja, da sehe ich es auch.
Das ist halt so die große Frage, ob das sich durchsetzt und am Ende ja so eine, wir sind ja, was die Diversifizierung der, und da kommen wir ja später bei der GRX auch nochmal drauf, Gravelbike, irgendwann vor 5 bis 10 Jahren hat das ja mal angefangen mit dem Diverge und da hattest du eine Option und wenig Reifen und gar nichts. Mhm. Und da gab es auch nur 700C, 650B hat keiner drüber gesprochen, zumindest nicht im Gravelbike-Bereich. Jetzt ist es ja so, dass du, wenn ich jetzt unsere Open-Custom-Aufbauten für Kunden nehme, da gleicht ja kein Rad dem anderen und du suchst ja, und das ist ja, glaube ich, auch, was wir hier sehr gut machen bei uns und auch die Kollegen sehr gut machen, für den Anwendungszweck den perfekten Kompromiss,
ja,
aus Laufrädern, Rahmen, Lenker, ne, und Anbaupunkten und so weiter, was es nicht alles gibt. Also wir haben ja momentan eine Vielfalt auf dem Markt, wo für jeden was dabei ist. Und wenn man das dann noch alles miteinander mischt und der eine nimmt die GRX und der andere die SRAM und dann noch irgendein, der eine einen breiten Lenker wegen Zelt, der andere nimmt einen ganz schmalen, weil er Rennen fährt und so weiter. Also die fahren ja dann teilweise mit 38er Lenkern und eingeklappten Bremshebeln, um ja, noch aerodynamischer zu sein. Also vom Aero Race Gravel, dann Salzer, was eigentlich ein Mountainbike ist, aber mit Rennradlenker und so weiter. Also du hast ja von bis. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses 750D vielleicht jetzt nicht in 2, 3 Jahren, aber irgendwann das Next Thing ist, wo man sagt, man geht noch einen Schritt weiter und sagt, man hat noch mehr Diversifizierung. Und für den speziellen Anwendungszweck durch Namibia zu fahren, wo man über die Querrillen hat, kommt man damit besser rüber.
Ja.
Und dann baut man das Rad dafür. Und es ist ja auch in der Industrie kein großes Problem mehr mit den Maschinen, die man so heutzutage hat, sowas auch zu bauen. Also das ist ja der große Vorteil, den wir haben. Man kann ja diversifizieren, weil einfach die Fertigungstechniken da sind. Mhm. Heute gibt es halt irgendwie 35 VW-Modelle und früher war es halt nur möglich, 2 zu bauen, weil man einfach das nicht maschinell nicht anders hingekriegt hat. Es gab halt nur die eine Stahlpresse.
Muss man immer ein bisschen dran denken, wo ist auch vielleicht Ende der Fahnenstange, ne? Also ich meine, vergleichbar jetzt mit einer Kassette zum Beispiel. Früher hat man dann erstmal 5-, 6-, 7-fach gefahren. Jetzt sind wir bei 12-, 13-fach und so weiter. Irgendwo ist ja Ende, ne? Irgendwo geht es nicht weiter, muss immer dünner bauen und so weiter. Und wenn man sich das anguckt, wenn die Laufräder jetzt immer größer werden, das geht ja auch nicht, ne? Also die Geometrie des Rads muss sich ja komplett ändern. Und da sehe ich auch 750D bei großen Menschen, ganz klar. Bei kleinen Menschen wird das sehr, sehr schwierig. Also die Geometrie da so hinzukriegen, dass du noch auf dem Fahrrad sitzen kannst mit so riesigen Laufrädern. Der Steuerrohrwinkel muss unfassbar flach werden und das fährt sich dann irgendwann auch nicht mehr schön. Ne? Mhm. Man sieht das jetzt schon bei manchen Herstellern, dass dann ganz, ganz kleine Rahmen, die gibt es dann zum Beispiel nur in 650B, gar nicht mehr in 28 Zoll.
Gibt es nicht auch Rennräder mit 26 Zoll,
genau,
für Frauen und so,
ja,
kleine
das,
Menschen?
Ja, das war ja früher auch so ein Triathlon-Maß dann, ne?
Ja, ja.
Und genau, ja, gibt es mittlerweile auch ein paar Rennräder, die eben 27,5 Zoll dann haben, ne?
Ja, ja, man, es ist am Ende, muss man gucken, ob das vielleicht wird so eine Custom-Nische, wer weiß.
Ja.
Auf jeden Fall finde ich es interessant, weil wenn das Ganze funktioniert, waren wir einer der Ersten, die in einem Podcast drüber gesprochen haben. Ansonsten liebe ich ja auch die 20-Zoll-Räder auf meinem Brompton. Das ist ja auch, also kleine Räder haben ja auch ihre Vorteile.
Klar.
Ja, dann ist neu auf dem Markt, leider noch nicht bei uns im Shop. Auch ein Thema, was ich, wo ich vielleicht auch demnächst noch mal ein eigenes Video zu mache. Ich habe die neue Chorus Pace 3 hier, die Pace 3.
Jo.
Und die erfolgreichste Uhr, die Chorus je gemacht hat, ist die Pace 2. Du kriegst halt für 200 Euro eine Uhr, die alles kann. Du kannst Triathlon, du kannst deine Radfahrt tracken, du hast Höhensensor drin und so weiter. Es ist, meine ich, immer noch eine der leichtesten Uhren, die es gibt. Irgendwie, ich glaube, der Vorgänger wiegt 29 Gramm oder so weit, bin ich mir gar nicht so sicher. Genau, 29 Gramm. Und der Nachfolger ist jetzt 1 Gramm schwerer.
Oh.
Ja, also es ist so ein zweischneidiges Ding, weil die neue Chorus Pace 2 hat natürlich einen extrem guten Pulssensor, einen viel besseren bekommen und ist auch wirklich geupgradet, kostet aber am Ende 50 Euro mehr.
Okay.
Und das, obwohl sie nur 1 Gramm mehr wiegt.
Aufgeladen oder war die vielleicht leer da?
Ja, weiß ich nicht. Mit aufgeladen wahrscheinlich nochmal 2 Gramm mehr. Nein, also es ist auf jeden Fall für euch spannend da draußen. Ich selber bin ja ein Fan von großen Uhren. Also wenn ich Chorus trage, trage ich eine Vertix 2, die jetzt mittlerweile, ich so ein bisschen das Gefühl habe, auch ein bisschen in die Jahre kommt. Aber nicht vom Design und von dem Funktionsumfang, die sie kann, weil das ist bei Chorus sehr, sehr nett, dass die eigentlich, auch die alte Vertix 1 hat irgendwann das Kartenupdate bekommen und Turn-by-Turn-Navigation kommt jetzt und so weiter. Das sind alles Dinge, was im Nachhaltigkeitsgedanken eigentlich sehr cool ist, dass die Uhren eine sehr lange Laufzeit haben, wo sie immer noch unterstützt werden durch Software-Updates. Mhm. Das heißt, ich meine Apex 1, Apex Pro 1, Vertix 1 und so weiter, die kriegen alle noch Updates mit ein paar Limitations, weil ja die Prozessorkapazität der neuen Uhren immer ein bisschen größer ist, vielleicht ein bisschen mehr RAM, mehr Speicherplatz, dass man nicht alles so komplett draufballern kann, wie man will. Aber im Großen und Ganzen kriegst du alle Funktionalitäten. Du kannst die App, die wird immer stärker, was Trainingsmetriken angeht. Sicherlich nicht das Niveau von Garmin. Aber da ist ja immer so, also ich selber kenne mich gut aus mit Apple Watch, Garmin und Chorus. Und beim Fahrradcomputer Garmin, Karoo und wie heißen die anderen? Wahoo. Und da gibt es wirklich auch da schön wie beim Gravelbike, man hat eine Diversifizierung, wo für jeden was dabei ist und da muss ich mir genau überlegen, was ist mein bester Kompromiss.
Ja.
Will ich das komplexeste Gerät haben? Will ich die beste Anzeige, Display-Anzeige haben? Na, oder möchte ich gerne ein Gerät haben, wo ich in der Bedienung leicht bin? Und da ist halt Chorus immer ganz weit vorne gewesen. Das Ding ist halt einfach super einfach zu bedienen. Schafft kein anderer. In der Komplexität und in den Trainingsmetriken, aber nicht so umfangreich wie ein Garmin-Uhr. Garmin-Uhren sportmäßig momentan, glaube ich, top-notch und auch anzeigemäßig mit AMOLED, wo du trotzdem eine lange Akkulaufzeit hast, hier wie bei der Apex Pro, die ich jetzt trage, die hält so realistisch 10, 11 Tage, obwohl ich wirklich alles damit tracke, egal ob es Kraft, Tennis, Radfahren, Laufen ist. Mhm. Da sind die ganz vorne, aber da muss man halt auch sich überlegen, na gut, viele Funktionen bedeutet auch, da sitze ich auch mal so ein bisschen dran und muss mir das alles einrichten und habe eine relativ hohe Lernkurve, die App zu verstehen, die Einstellungen zu finden, zu gucken, oh, die piept jetzt und wie kriege ich das weg und so weiter. Also es ist, bis man die Uhr und auch den Garmin Edge so eingestellt hat, dass er einen nicht mehr nervt, ist relativ viel Arbeit, macht aber auch Bock. Also mir macht's Bock, aber umgekehrt ist es auch sehr, sehr schön, eine Uhr zu haben, wo man sagt, okay, ich habe hier so eine Krone, ich gehe durch mein Menü und wenn ich irgendwo falsch bin, drücke ich einfach den Zurück-Button. Ich habe keine verschachtelten Menüs, die noch weiter untergehen. Ich habe, glaube ich, maximal 2, 3 Ebenen, wo ich runtergehen kann und trotzdem eine Komplexität, aber so, dass sie einfach bedienbar ist und ähnlich schafft es ja Wahoo auch.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja zu vergleichen dann mit Wahoo, ne?
Genau, der Wahoo ist der Fahrradcomputer, wo ich sage, alles einfach, super ablesbar und kein Stress.
Ja.
Und das andere, da muss ich halt lernen. muss ich Bock drauf haben, dass ich, ja. Ne, und hat beides, finde ich, seine Existenzberechtigung, ist auch immer eine Preisfrage, ne, also ich bin jetzt mittlerweile selber so unterwegs, dass ich Garmin am Handgelenk mitlaufen lasse, weil ich die Trainingsmetriken cool finde, aber als Anzeigeeinheit fahre ich immer mit dem Wahoo, weil ich da das Intervalltraining besser drauf zu laden ist und ich die mir das besser konfigurieren kann, welche Datenfelder ich habe, weil er nicht piept, weil er ewig lange hält, weil er das schönere Display hat. Und der läuft halt, der darf halt nichts außer zu laufen.
Ja.
Also der lädt auch nichts zu Komoot oder zu Strava oder so. Na, mit Komoot, da lädt er, glaube ich, hin, aber auf privat natürlich. Weil Komoot habe ich natürlich verbunden, um die Strecken drauf zu kriegen. Ansonsten darf der nicht irgendwie zu Enduko oder zu Strava irgendwas hochladen. Das macht halt alles die Garmin-Uhr.
Ah, spannend.
Übrigens ein Sidekick. Riesenproblem bei Uhren beim Radfahren ist der Höhensensor.
Oh, das wusste ich nicht.
Ich habe gedacht, ich schicke meine Garmin mal ein, die ist ja bestimmt kaputt, weil auf meiner Hausrunde habe ich jetzt immer 400-500 Höhenmeter. Das ist wieder gut, wenn man dieses Belohnungssystem von Strava benutzt und die Climbing-Challenge machen will, braucht man einfach nur die Mülling-Runde jeden Tag zu fahren, dann hat man 400, am Ende…
400-500?
Ja, du hast je nach Wetterlage hast du, ich glaube, die Hausrunde ist 150 Höhenmeter, also sind schon ein paar Höhenmeter, also sind nicht ganz ohne und manchmal habe ich so 200, 250, wo ich sagen würde, okay, kann ich mitleben, ist jetzt ein bisschen knapp daneben, ist auch vorbei, aber schon signifikant knapp daneben. Aber ich habe auch mal 400. Mhm. Und dann ein bisschen rumgegoogelt, Foren, und das sage ich, das ist auch was, ne? Muss man auch die Zeit für haben, so wie Kopfhörer suchen. Ne? Dann sitzt du da mal eine halbe Stunde im Netz und sagst, wo ist jetzt das fucking Problem?
Ja.
Darf man das sagen in Deutschland? Ja, aber das versteht keiner, ne?
Ich glaube, mitten im Podcast geht das schon klar.
Explizit markieren jetzt. Ja, und hast du das große Problem, dass die Sensorik, der Höhensensor, jetzt hier bei der Epix, der sitzt halt im Wind.
Okay.
Und das heißt, du hast immer Luftdruck und wenn du richtig Sturm hast, hast du halt auch mehr Höhenmeter. Ist wahrscheinlich dann holländische Berge, also eigentlich dann zu Recht mehr Höhenmeter. Aber du hast halt wirklich den drin. Jetzt gibt es einen Pro-Trick, also einen guten Trick gibt es, die Uhr aufs rechte Handgelenk
das
zu setzen.
Sitzt dann.
Dann sitzt da hinten, aber du kommst trotzdem nicht auf genaue Werte.
Okay.
Das heißt, ich gehe jetzt den Weg, dass ich dann bei Strava einfach Höhenmeter anpassen mache. Das ist dann auch okay, weil Strava da sehr genau ist und sehr gute historische Daten hat. Aber das muss man wissen, ein echter Fahrradcomputer, da steht der Sensor irgendwo windgeschützt, während du das hier nicht hast. Was ich jetzt nochmal testen kann, was passiert, wenn ich die Uhr hinten in die Trikottasche packe, dann misst sie wahrscheinlich korrekt.
Mhm.
Und es ist so, ich habe auch hier mit unserem Kollegen Stefan gesprochen, der trägt auch eine Enduro von Garmin. Er meinte, in den Alpen hat alles super funktioniert. Ja, weil du keinen Wind hast, langsam berghoch fährst und dann ist die Diskrepanz zwischen, ja, ich hab Probleme nicht mehr ganz so groß, ne? Also weil der Wind nicht mehr die Rolle spielt und weil die gefahrenen Höhenmeter viel mehr sind, im Vergleich zu den flachen Metern. Und jetzt habe ich natürlich viel flache Strecke und da zählt er trotzdem hoch. Ich dachte, guck auch nicht. Das nervt einen richtig. Ne?
Ja,
guckst auf die Uhr, ich habe das Feld jetzt ausgeschaltet, weil du guckst immer und er zählt hoch, obwohl du geradeaus fährst. Aber muss man wissen, da ist die Grenze. Ich habe schon überlegt, ob ich hier sonst einfach so ein Klebchen drüber mache, so windschattenmäßig, ist wahrscheinlich auch so eine Variante, aber mir ist es dann auch so wichtig dann nicht.
Ja, wie gesagt, wenn Strava das dann auch anpasst und so.
Kommen wir zurück zur Pace 3. Also, sie hat jetzt, das ist wahrscheinlich der größte Vorteil und das ist überhaupt die Pace 3 finde ich halt preislich, zumindest die Pace 2, super attraktiv für jemanden, der sagt, für die 30 Mal, die ich im Jahr, also wenn ich jetzt sagen wir mal ein, zwei Mal die Woche laufen gehe, dann komme ich ja vielleicht auf 50 bis 100 Mal laufen. Da kaufe ich mir keine teure Uhr. Und dann hat man halt so ein kleines Ding, was man nicht am Handgelenk merkt. Und man kann da mal mit Schwimmen gehen, man Stand-Up-Paddeln machen, was auch immer man für einen Kram macht. Ich glaube, diese ganzen Kletter- und Bergfunktionen sind nicht drin, aber dann nehme ich halt Wandern beim Klettern. Scheiß drauf, wenn ich es unbedingt haben will. Dann habe ich zumindest die Höhenmeter. Dann ist das halt ein schönes Ding. Sie sieht schick aus. Also ich habe auch Bilder hier im Hintergrund, die zwischendurch mal durchlaufen. Und einen Vorteil hat sie tatsächlich mit dem, sie hat einen neuen Herzfrequenzsensor und der ist wirklich extrem flach. Also der baut nicht mehr so dick auf wie beim Vorgängermodell. Und dadurch, dass es eine kleinere Uhr ist, und da muss man auch ganz klar sagen, wenn einer optische Herzfrequenz am Handgelenk machen will, nicht so einen Wecker tragen, wie ich es mache. 51 Millimeter bei einem Handgelenkumfang von, ich glaube, ich habe es mal gemessen, letztens 162, also sehr, sehr dünn. Ja, da bewegt sich die Uhr, kann immer kippen und sonst wieder hast du keine, also das geht halbwegs, aber wenn du beim Radfahren kannst du es komplett vergessen, weil der Arm vibriert und sonst wie hast du nur Fehlmessung.
Ja.
Macht auch keinen Spaß, dann siehst du auf deinem Tacho 160 Puls und fährst aber irgendwie spazieren. Da sind kleinere Uhren definitiv die bessere Wahl und für Athleten und Track-Training und so weiter, wer da Bock hat. Bin aber auch fast gewillt zu sagen, ich verlinke das unten auch nochmal, Pace 2 ist wahrscheinlich immer noch der beste Deal, weil einfach 200 Euro. 50 Euro mehr für einen besseren Herzfrequenzsensor, der alte war auch schon nicht schlecht. Ne?
Ja.
Sicherlich, du hast jetzt GPS-mäßig nochmal ein bisschen mehr, 38 Stunden Akkulaufzeit für so eine kleine Uhr ist auch klein. Guck dir das mal an, wie klein die ist gegenüber der 51er, ne? Sieht aus wie so ein Spielzeug.
Total. Aber ich hatte, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Pace auch mal um hier lange, so ein Demo-Modell bei uns.
Ja.
Und fand ich auch super. Also von der Größe her, muss ich sagen. Ne?
Ja, der Witz ist, die ist ja, wenn du die nur trägst, dann merkst du gar nicht, dass sie klein ist. Dann ist es eine normale Uhr.
Deswegen auch ein Gramm mehr, also.
Ja, das war jetzt ein Witz. Ne? Das haben sie selber, ich glaube, das haben sie selber irgendwo marketingmäßig. Ne? Also sie haben auf jeden Fall mehr Akkulaufzeit, Dual Band. Es gibt jetzt auch diese Sauerstoffmessung, aber die halte ich ja für Quatsch. Benutze ich nie. Verbraucht nur Strom. Also wenn man jetzt nicht irgendwie hoch im Gebirge unterwegs ist, braucht man das eigentlich nicht. Auf jeden Fall, naja gut, es gibt bei Chorus mittlerweile immer noch kein AMOLED-Display. Da bin ich ja so ein bisschen verwöhnt durch meine ganze Apple-Geschichten. Ich bin ja so ein Display-Nerd. Verstehen auch manche Leute nicht, die dann sagen, ja, ist doch ein schönes Display, was so ein schönes Curved-Display, um Videos zu schneiden und ich gucke da drauf und sage, ich sehe ja jeden Pixel.
Ja.
Ist ja gar nicht doppelte Auflösung, ist ja kein 4K oder 5K, wie diese Apple-Displays heutzutage haben. Da bin ich schon sehr, sehr empfindlich, was Display und Pixel angeht, wenn ich zu viele und sicherlich so ein Garmin oder so ein die haben ja ihren Vorteil in der direkten Sonne und verbrauchen keinen Strom, aber irgendwie jetzt, wo ich hier AMOLED habe bei Garmin und trotzdem 10 Tage Akku, finde ich es eigentlich ganz geil. Ich fand es auch bei der Apple Watch ultra geil, aber und habe sogar dieses alle ein, zwei Tage Laden in Kauf genommen, einfach um ein schönes Display zu haben.
Ja, ich kann das verstehen, wenn man sich so dran gewöhnt an so eine schöne Auflösung.
Ja. Gut, jetzt kommen wir zu den ganzen Themen, die hier liegen geblieben sind die letzten Monate, weil wir so ein paar schöne Videos hochgeladen haben und eins hat Matze hochgeladen, das muss ich nochmal zumindest als Empfehlung hier rausgeben. Und war ich mir gar nicht so sicher, ob die Leute das gucken.
Mhm.
Warst du dir sicher?
Ja, schon eigentlich.
Weil Matze hat einfach seine, und das muss man auch Hut ab dafür, ne? Also da zu sagen, na gut, ich bin noch nie 60 Kilometer gefahren oder irgendwie überhaupt mal länger 2-3 Stunden Rad gefahren, hat er halt noch nie so als Sport betrieben, höchstens mal hier zur Arbeit und hat halt mit seinem Salsa Fargo ist es, glaube ich, seine erste 60 Kilometer Tour gemacht und hat das nebenbei gevloggt. So wie wir oder auch immer mal vloggen, hat er seine Kamera einfach mitgenommen und fand ich sehr, sehr amüsantes Video, deswegen feature ich das hier nochmal und verlinke ich auch unten.
Ja, finde ich auch geil. Wir hatten den Plan, also Matze ist mit der Idee aufgekommen und wir wollten das erst zu zweit machen und dann hat sich das aber auch zeitlich alles nicht gepasst und dann hat er es halt alleine gemacht und dachte ich auch, ey, besser geht's gar nicht.
Ja.
Finde ich richtig gut.
Ja, ich habe auch das Video gesehen, habe gar nicht gewusst, was mich so erwartet. Sehr amüsant, dass er immer er hat ja dann auch gerne mal einen Abzweig verpasst, immer als auch die Kamera lief.
Das hätte mich zum Beispiel in den Wahnsinn getrieben. Ja. Gut, dass ich nicht dabei war.
Und wie gesagt, er war am Ende auch kaputt, aber nicht komplett im Arsch und so. Und ist sehr amüsant, hat auch sehr schön zusammengeschnitten.
Ja.
Und das Thema Anfänger ist vielleicht auch was wir demnächst nochmal aufnehmen werden, beziehungsweise ganz bestimmt, weil ich habe auch einen Podcast-Kollegen, der macht einige Podcasts, unter anderem ist er bei Bits und so zu hören und die haben auch noch so einen Eat, Cook, Repeat Podcast, der hat viel Trailrunning gemacht und jetzt kann er wohl aktuell so nicht so laufen und ist aufs Gravelbike gestiegen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wieso machen wir nicht einfach einen Podcast draus?
Super.
Und der ist jetzt demnächst hier zumindest virtuell zu Gast. Und tatsächlich ist das Anliegen, er hat mal ein paar Fragen. Ne, und fragt mich dann, was brauche ich denn als Anfänger oder was auch immer. Was auch immer da kommt, ich weiß es gar nicht. Also es ist ungeskriptet. Ne? Also
ja.
Er wird wahrscheinlich so ein paar Sachen im Kopf haben, die er wissen will. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ich meine, ich glaube, das ist sogar spannend für die alten Hasen. Und das fand ich jetzt auch in dem Video, wenn man dann wirklich selber schon so viel Scheiße gemacht hat und extremen Sachen, wo man sagt, okay, denk dich mal in jemanden rein, der überhaupt erst mal angefangen hat. Und der weiß überhaupt gar nicht, was ein Ritzel ist.
Ja.
Und welche Übersetzung. Und ja, Matze ist jetzt ja schon ein bisschen gebrieft, weil er ja selber Videos dreht und jetzt auch Bike-Videos und so weiter und hier in der Abteilung. Und da lernt man ja immer schon über den Flurfunk und über die Videos, die er dreht, lernt er ja schon viel. Ne? Aber jemand, der das nicht hat, der fängt ja wirklich bei Null an und setzt sich aufs Rad und dann wundert er sich, oh, mir tut alles weh. Irgendwie ist der Sattel, also Sattelhöhe, was auch immer da alles eine Rolle spielt, oder wie navigiere ich, was auch immer. Also das ist schon, was man so für selbstverständlich hält.
Ja, ist auch eine coole Zeitreise. Ich finde, also ich habe mich oft wieder gesehen in den ganzen Situationen, die Matze da hatte. Also ich finde es spannend, wenn du gerade anfängst, weil auf der einen Seite ist natürlich so, du denkst ja, geil, hätte ich so ein Video mal am Anfang gesehen, da wäre mir so viel erspart geblieben. Auf der anderen Seite ist es auch einfach cool, wenn du das alles schon erlebt hast, nochmal zu sehen, so geil, genauso habe ich mich auch gefühlt. Oder ich kenne ähnliche Situationen oder sowas. Finde ich schon echt gut.
Ja, man ist ja auch, zumindest war es auch bei mir früher so, du bist ja ziemlich auf dich alleine gestellt. Ne? Dann ein bisschen im Radladen, je nachdem, was du für einen Radladen hattest, da hatte ich auch den falschen ganz am Anfang. Da wird ja auch nicht viel erzählt. Da geht's, ne? Dann, wenn du dann bei so Leuten wie uns landest, dann kriegst du ja schon mal zumindest sitzt du nicht wie auf halb acht oder du bestellst dir einfach ein Rad. Also das ist ja in der heutigen Zeit, das war damals vielleicht noch nicht so, aber da gab es ja auch Kataloge zumindest. Jetzt bestellst du dir einfach, und da ist ja auch nichts gegen einzuwenden, auch weil es preislich vielleicht auch ein bisschen attraktiver ist, als in den Fachhandel zu gehen. Ja, bestellst dir so ein Rad und dann fährst du los oder fährst nicht los, weil du es nicht zusammengebaut kriegst oder fährst drauf und dir tut alles weh und fährst nie wieder oder kriegst den Reifen nicht aufgepumpt und machst da vielleicht 8 Bar drauf, weil man das früher so gemacht hat. Also das sind ja so viele Kleinigkeiten, die man wissen muss.
Ja.
Deswegen, also ist auf jeden Fall ein sehr sympathisches Video und ist auch gut angekommen. Mal unabhängig von den Produktvideos, die wir jetzt haben, weil wir auch einige neue Produkte jetzt nach der Eurobike aufgenommen haben. Unter anderem das Old Mountain System, Old Man Mountain
Old Man
System.
Mountain, genau.
Ne, du hast es angebaut.
Ja.
Ich habe das Video nicht gesehen und dachte, geil, anbauen ohne Schrauben und habe gesehen, dann wollte das so als Titelbild nehmen. Hab dann ohne Bohrungen draus gemacht,
Ja.
weil man doch relativ viel schrauben muss. Aber das ist ja ein geiles System. Habe ich
Ich.
letztens hier, und das hängt ja, glaube ich, immer noch an einem unserer Demoräder hier dran.
Genau, habe ich einfach dran gelassen.
Das ist ja richtig krass. Das ist ja richtig stabil, als würde es
Ja.
zum Rad gehören. Und trotzdem muss man nicht an irgendwelche Anschraubpunkte ran.
Ja, total. Also, ich meine, das ist ein Produkt, was wir auf der Eurobike gesehen haben, und das war wirklich eins meiner Highlights, muss ich sagen. Also ganz, ganz oben. Und diese Gepäckträger sind einfach mega stabil. Es ist einfach total krass, und dass du es einfach an jedes Rad montieren kannst, ne? Ist nicht so, dass das was ganz Neues ist. Also die Firma selbst gibt es erstmal
Ja.
schon total lange eigentlich. Und es gibt auch andere Firmen, die sowas herstellen, ne? Können wir das Kind auch beim Namen nennen? Zum Beispiel Tailfin ist ja quasi ein Konkurrenzprodukt, was sich aber auch in einer ganz, ganz anderen Preisklasse bewegt, muss man sagen, ne? Also, und haben aber beide auch to total ihre Berechtigung, finde ich, wo zum Beispiel Tailfin jetzt so auf superleicht geht und dann irgendwie Taschen direkt dafür. Ist einfach, sind diese Old Man Mountain Sachen so konzipiert, dass sie einfach total haltbar sind. Gewicht eher eine kleinere Rolle spielt, und dass es möglichst kompatibel ist mit anderen Taschen oder weiß der Geier was, ne?
Ja, du kannst Ortliebtaschen ganz stinknormal reinklicken. Du
Klar.
kannst oben was, du kannst was runstrappen, was auch immer. Das sieht man
Ja.
dann bei dir im Video ja sehr ausführlich. Die Anbringung fand ich nicht trivial und es ist, glaube ich, auch kein Quick-Ding. Ding, wo man sagt, mache ich mal dran, mache ich mal ab. Ne? Also es ist dann schon so, muss man sich schon überlegen und alle zwei Wochen das zu ändern. Oder gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, das geht schnell? Weil ich habe gesehen, mit Kabelbindern und so weiter.
Mhm. Ja, wären im Prinzip, wenn du es abbauen willst, 4 Schrauben. Und ich glaube, es gibt Schlimmeres, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich ist es im Prinzip sowieso so, entweder ich baue mir das dran für eine Tour, für eine ganz bestimmte Tour, wo ich irgendwelche Packtaschen dran haben will. Oder ich baue mir das dran, weil ich damit zum Beispiel pendeln will oder ich will da eine Box fest drauf haben, wo ich immer Kram reinwerfe. Genau, will irgendwie ein sportliches Rad haben, aber trotzdem so ein Rack da drauf haben. Dann lasse ich es immer dran oder ich baue es halt einmal dran für eine Tour und dann wieder ab.
Wenn ich es abbaue, bleiben dann diese Kabelbinder Anbringpunkte dran oder wie macht man das?
Könntest du zum Beispiel machen.
Okay. Ja? Und dann also, geht es schnell wahrscheinlich, ne?
Genau,
dann.
Also wie gesagt, 4 Schrauben. Du kannst es auch ganz abmachen, wenn du es clean haben möchtest. Ja, also ich finde, und ja, auch so ein Ding, wo Leute dann sagen, ja, was ist, wenn du dann mal einen Schlauchwechsel oder irgendwie einen Reifenwechsel oder sowas machen musst? Ja, ich erinnere euch mal, früher, da gab es so Muttern am Fahrrad, da musstet ihr auch 2 Schrauben lösen, das hat sich auch irgendwie niemand beschwert.
Ach, jetzt, weil man die eine andere Steckachse hat, muss man da erst das Rack abmachen und dann das Rad raus?
Genau,
oder?
Es sind okay. Im Prinzip 2 Schrauben, die musst du lösen, ne? An der Achse und dann kannst du es abziehen und dann schraubst du die Steckachse raus.
Und
einmal mehr drehen,
sozusagen
wegen der Steckachse.
Wenn man jetzt so ein bisschen Zweifel hat, an seiner Carbongabel da sowas zu befestigen oder Carbon-Hinterbau und so weiter, muss ich mir da Sorgen machen oder ist das eh nur eine kleine Klemmkraft und das Gewicht sitzt auf der Achse?
Ja, also das Gewicht liegt auf der Achse, das ist im Prinzip so, ne? Und da haben wir halt auch auf der Eurobike natürlich mit den Old Man Mountain Leuten geredet und ja, die meinten auch, das Gewicht ist auf der Achse, du brauchst keine Freigabe von deinem Hersteller. Du brauchst natürlich eine Freigabe, was Gewicht allgemein angeht, weise ich im Video auch nochmal drauf hin, dass es da muss man natürlich dran denken. Ne? Es ist nicht so, dass ihr jetzt, also wenn ihr ein Stahlrad habt, ohne irgendwelche Anlötsockel und so weiter, ne? Also Anschraubpunkte für den Gepäckträger, dann Vollgas, ne? Alles vollladen. Aber bei jetzt zum Beispiel einem Carbonrad, da müsst ihr natürlich schon gucken, wo liegt da die maximale, also das Systemgewicht. Ne? Also wenn ihr da drauf kommt, euer Gepäck und die Gepäckträger, muss man mal ein bisschen rechnen. Ne?
Ja, ja, okay. Also, dass man das nicht überschreitet.
Genau.
Und okay, also das heißt, ich habe eine spezielle Steckachse, da sitzt das Rack drauf und alles, was ich so an der Gabel und so anbringe, das ist einfach nur dafür da, dass es nicht nach vorne und hinten kippt wahrscheinlich.
Genau, im Prinzip schon, ja. Ja, ist echt super.
Und ja, ist spannend, weil man ja dann auch die Option hat, so ein Open mal zum Pendeln und mit Packtaschen zu benutzen.
Ja.
Finde ich, also bin ich auch schon mit Helfin gefahren. Aber das ist halt preislich jenseits von Gut und Böse mittlerweile. Ja. Also es ist eine Speziallösung, wahrscheinlich auch eine der besten, die es gibt bei Telfin und vor allem eine der leichtesten. Trotzdem, weiß ich nicht, ist auch schwer zu kriegen. Also wir haben es zwar hier und da mal im Shop oder besorgen das für Kunden und so weiter, aber es ist auch letztendlich immer so eine UK-Bestellung, die du im schlimmsten Fall aufgeben musst. Also Es ist auch nicht, und das ist ja mit Verzollung mittlerweile auch, die haben immer noch nicht so wirklich so einen Vertrieb europaweit sonst. Und ich glaube, die kommen auch mit der Produktion nicht da. Also es ist auch, die haben natürlich auch eine riesen Nachfrage.
Mhm.
Aber tatsächlich ist es auch so, da wäre mir jetzt Gewicht auch egal, wo ich sagen würde, naja, wenn ich jetzt eine Bikepacking-Tour mache oder sage, ich fahre in der Stadt rum und sonst wie, das ist ja auch nicht sackschwer, das Zeug. Das ist ja vielleicht 200 Gramm mehr als bei so einem Tafeln-System, würde ich
sagen. Ja, klar. Also das ist wie ein normaler Gepäckträger.
Dann, und wenn ich dann sowieso 5 Kilo Tasche drauf mache, dann sind die 200 Gramm auch nichts mehr wert.
Ja.
Dann lieber da sparen.
Ein richtig cooles Produkt von denen, was wo ich erst gedacht habe, oh Mensch, jetzt haben wir im Produktmanagement vergessen, das aufzunehmen. Ist aber nicht so, ist noch gar nicht draußen gewesen, haben wir aber auf der Messe gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es war sozusagen, das System ist immer gleich. Du kaufst diese Steckachse, gibt es für... Ich würde mal behaupten, fast alle Hersteller auf dieser Welt kriegt ihr so eine Steckachse. Und dann ist es ein System, was man an der Gabel sozusagen nur eine Strebe, die an der Gabel befestigt wird. Und es ist für diese Gabeln, die eben keine Bohrung haben.
Mhm.
Und dann kann man diese Anything Cages und so weiter montieren. Und ja, also hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich vielleicht überlegt, ob ich mir für meinen Open eine andere Gabel kaufe, weil das ist deutlich günstiger, muss man dann sagen, ne? Ja, mir war das sehr wichtig, dass ich da was montieren kann und
Also du hast jetzt eine andere Gabel.
ja, ich habe eine Envy-Gabel und
Ja, das ist ja irgendwie
das ist ein,
600 Euro oder was, ne?
ja,
Spaß.
auch das ist
Und wenn du das Old Man Mountain System kriegst, kriegst du die Löcher mit, wo du seitlich was anbringen kannst.
genau, ja, das ist so eine Schiene und dann kannst du da deine.
Ach, ohne Gepäckträger dann sogar.
Genau, ja.
Ach, okay. Das heißt, die haben jetzt das System ohne Gepäckträger, sitzt auf der Steckachse, oben nochmal befestigt und du
Das
hast
hält
Löcher
sich
drin.
an der Gabel dann fest, dass es halt nicht zur Seite weg kann.
Ja.
Genau, und dann ganze Last, wie immer, stützt sich dann auf der Achse ab. Das ist halt mega, ne? Und das wiegt nicht viel. Würde ich mal sagen, dass meine Envy-Gabel sogar mehr wiegt als die Open-Gabel mit diesem Old Man Mountain-Kram da dran.
Ja, vor allem, du
Und
musst keine neue Gabel, es ist reversibel.
ja.
Du kannst dann, wenn du das nicht mehr brauchst, wieder die leichte Gabel fahren, ohne dass du irgendwie zu André fahren musst, die Leitung nochmal neu und entlüften und was nicht alles.
Genau, ja.
Das ist ja geil. Das
Ja.
wusste ich ja, aber das gibt es noch nicht. Das haben wir
Gibt's
auch
noch
noch,
nicht.
das kommt jetzt demnächst raus. Weil
Ja.
das ist ja was, wo ich auch sagen würde, ja, das mit den Löchern vorne finde ich gut, aber extra, aber dann den. Die restlichen 11,5 Monate im Jahr auch die sackschwere Gabel zu fahren,
Ja.
wäre auch nicht so meins. Da bin ich ja also auch. Also, ich bin nicht mehr so ein Weight-Weenie, wie ich es mal war. Auch da hat der Kopf so ein bisschen geschiftet in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Ich sage, 200 Gramm sind mir egal. Aber bei einer schweren Gabel oder so, da wäre ich dann schon wahrscheinlich. Das wäre mir dann too much.
Ja.
Wenn ich sie zu selten brauche, zumindest, ne?
Also, sobald das lieferbar ist, dann ich mache auf jeden Fall das Video, weil ich habe da richtig Bock drauf
Ja.
und das haue ich dann auch direkt raus. Also
Ja.
jetzt nicht beim Service irgendwie anfragen. Bitte lass die Jungs
Ja,
in
die haben zu
Ruhe.
tun, genau. Ein geiles Video, was leider so ein bisschen untergeht, weil man sagt, das Produkt braucht kein Mensch. Smellwell.
Smellway. Die Smellway Show. Ja.
Die Smellwell Show. Tatsächlich ein Produktvideo, wo ich selber überrascht war, als ich es angeklickt habe von euch und dachte, was habt ihr da? Also das war eines der lustigsten Videos, die ihr, glaube ich, also von der Idee her, die ihr gemacht habt. Aber ich darf es jetzt nicht spoilern. Es hat
Ja.
leider relativ wenig Klicks gekriegt, weil ich glaube, dass das mitten in den Ferien war und nasse Füße auch viel mehr in meinen Augen ein Winterproblem sind als ein Sommerproblem. Es sei denn, du kommst mal in so einen Regenschauer rein. Aber selbst wenn du jetzt im Sommer ein komplett Pech hast mit dem Gewitter und du hast das Wasser in den Schuhen stehen, hast du meistens die Chance, dass eine halbe Stunde später die Sonne scheint und das Ding wieder trocken wird.
Ja.
Im Winter habe ich tatsächlich was, und das nennt sich Smellwell, das sind, um mal auf das Produkt einzugehen, für die, die nur zuhören, das ist eigentlich so eine Art Kissen. Gibt es schon länger, eine schwedische Firma, die sich darauf spezialisiert hat, so kleine Kissen zu machen. Und mit dem Namen Smellwell habe ich immer gedacht, weil ich habe die vor 3, 4 Jahren schon gesehen und habe mal so ein Muster mit nach Hause genommen, dass das einfach nur gegen Gerüche ist. In Wirklichkeit ist aber der größere Benefit, dass sie Feuchtigkeit aus dem Schuh rausnehmen und gleichzeitig natürlich so ein bisschen parfümiert sind, wie auch immer, also dass auch gar keine Gerüche erstmal entstehen, weil die Feuchtigkeit rausgeht.
Ja.
Gleichzeitig antibakteriell und gibt das auch so ein bisschen schönen Geruch ab. Und jetzt bin ich tatsächlich eigentlich in der glücklichen Lage, dass ich da sehr, sehr unempfindlich bin, was Füße angeht und dass Schuhe stinken, außer meine heilen Tennisschuhe. Ja, also es ist tatsächlich so, dass die scheinbar dadurch, dass man, ich spiele 1,5, 2 Stunden im Winter indoor und da ölst du halt auch richtig und die wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass sie nicht richtig trocknen können. Und da habe ich die den ganzen Winter benutzt und seitdem habe ich diese Problematik nicht mehr. Also ich habe tatsächlich nach dem Winter die Schuhe weg. Also die muss man, Tennisschuhe sind sowieso auch leider so, dass die dann irgendwann durch sind, weil die eine relativ hohe Belastung abkönnen müssen. Also bei Profis ist so, die tragen, glaube ich, jedes Spiel ein neues Paar Schuhe.
Wow.
Ist jetzt so bei so alte Männer-Tennis jetzt noch nicht so ganz wichtig, ne, so wie wir spielen. Aber wir spielen auch schon relativ intensiv, aber halt die Profis, die haben ja wirklich diese Nummer, dass die da immer rumrutschen und sonst wie, das wäre mir ja viel zu gefährlich wegen Umknicken und sowas. Aber wie gesagt, das ist schon echt ein cooles Produkt. Witzig ist, wie sie es gemacht hat. Also deswegen wollte ich das jetzt unbedingt hier im Podcast nochmal für die Leute, weil das ist jetzt irgendwo in der Liste nach hinten gewandert und wird wahrscheinlich auch gar nicht von Google so unbedingt indiziert. Also da guckt mal rein. Das macht sehr viel Spaß, das anzugucken.
Ja, eine Sache, die man, glaube ich, spoilern kann. Ja, also die meisten Leute da draußen kriegen wahrscheinlich mit, künstliche Intelligenz ist immer mehr ein Thema. Und ihr kennt wahrscheinlich diesen ChatGPT. Und ja, kann man sagen, das Drehbuch ist von ChatGPT.
Echt?
Ja, komplett.
Okay.
Also wir haben das mal aus Jux gemacht und dann hat ChatGPT das ausgespuckt. Ist auch, schreiben wir tatsächlich auch ein Video von ChatGPT.
Ja, ja.
Und genau, das Drehbuch war, erst war es ein bisschen drüber. Ich glaube, wir haben es dann nochmal verändert. Matze hatte da immer eingegeben, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu witzig oder noch witziger. Und wir haben es dann einfach gesagt, okay, das drehen wir jetzt 1:1 so. Das ist irgendwie total geil. Ja, war eine coole Idee. Hat total Spaß gemacht. Ja, kann eigentlich, man sich mal angucken.
Ja, ja. Tatsächlich hat einer in den Kommentaren geschrieben, ja, nach 4 Minuten war dann der witzige Teil zu Ende und dann wurde es ernst. Eigentlich hätten die ersten vier Minuten gereicht. Das Produkt selber hättet ihr nicht nochmal in seriös erklären müssen. Ich glaube, ihr habt es nochmal seriös am Ende erklärt, ne?
Ja, weil wir auch, ich glaube, du warst gerade im Urlaub. Wir wussten echt nicht, ist das jetzt vielleicht drüber oder nicht.
Ihr habt das absichtlich im Urlaub gemacht, damit ich nicht sagen kann, was macht ihr da für einen albernen Scheiß?
Wir haben das Marc aus dem Produktmanagement, den haben wir es nochmal Probe gucken lassen vorher und haben ihn gefragt.
Habt ihr nicht sogar irgendwas mit mir reingesprochen, so nach dem Motto, hoffentlich findet Ingo das nicht zu albern und ich habe sogar darauf kommentiert, ich weiß es gar nicht.
Ja, du warst ja am Telefon am Anfang. Das ist,
ach ja, irgendwie, ja, aber ich glaube, ich habe auch kommentiert mit meinem eigenen Account.
Ja, stimmt,
so.
Stimmt. Ja, ah ja, war gar nicht so albern.
Ja, war gar nicht zu albern. Irgendwie sowas habe ich reingeschrieben.
Ja.
Da kann man mal sehen, was ihr für einen Respekt vorm Chef habt. Einfach hochladen, egal. Ja, immerhin so viel Respekt, dass ihr nochmal die anderen Kollegen drauf gucken lasst.
Ja.
Nein, aber es ist tatsächlich ein Produkt, das hatte ich immer auf der Agenda. Da wollte ich immer bei mir zu Hause ein Video machen. Und dann dachte ich, und ich hatte ein bisschen Schiss, dass das die gleiche Nummer wird wie bei meinem Föhn. Mhm. Ich habe ein Video mit dem Schuhföhn. Googelt mal Schuhföhn, dann müsste das Video, egal ob bei Google oder bei ChatGPT, müsste eigentlich mal ein YouTube-Video auftauchen.
Bei ChatGPT sagst du schon.
Und Alter, gab das einen Shitstorm. Ja, die lege ich doch einfach Zeitungspapier rein. Nee, lege ich doch, kann ich doch einfach in den Heizungskeller stellen. Und nee, wer braucht so einen blöden Föhn und sonst wie? Mhm. Ist, glaube ich, von Lenz, Heatsox, dieser,
ja,
so einfach so ein Ding.
Ja.
Der Witz ist, es ist das meistgebrauchte Produkt im Winter bei uns. Mhm. Ich packe da mal meine Handschuhe rein, dafür ist es auch gedacht, damit, weil die Lenz-Handschuhe, die beheizbaren Handschuhe, darf man nicht waschen. Auch übrigens bald Saison, wenn ihr welche haben wollt, bei uns im Shop. Link unten, wenn wir hier schon mal bei Werbesendungen sind. Und das Ding ist halt, verbraucht, ich glaube, relativ wenig Watt, 30, 60 Watt. Und da kommt ein ganz, also man spürt den Luftstrom kaum. Und das ist nach wie vor das Ding, und jetzt im Sommer, mein Sohn abends auf dem Fußballplatz und wie das immer, dieser Sommer war ja so, man fährt los bei Sonnenschein und kommt bei strömenden Regen wieder zu Hause an, eine halbe Stunde später, und das war aber vorher nicht zu sehen, wir hatten ja so ein Aprilwetter August. Ja, die Schuhe sind am nächsten Tag wieder trocken, ohne dass man da volle Pulle Hitze reinmacht. Und da gab es einen riesen Shitstorm und deswegen, da war ich auch ein bisschen, jetzt war es gut, dass das Video kaum einer gesehen hat, gab keinen Shitstorm. Aber die, die es gesehen haben, haben positiv reagiert, weil es wirklich gut gemacht war. Aber da ist halt auch das Ding, ja, es ist halt am Ende mehr oder weniger ein Wegwerfprodukt. Ich glaube, ein halbes Jahr bis Jahr kannst du so ein Kissen benutzen und dann ist, glaube ich, die Feuchtigkeitsaufnahme nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, was sie geschrieben haben.
Ja, genau, das kann, also es variiert, glaube ich, zwischen 6 bis 12 Monaten oder so, diese kleinen Säckchen für die Schuhe jetzt.
Ja,
ne?
Ja.
Aber zum Beispiel, also erstmal vorweg, ist halt nachhaltig produziert, ne? Also gibt es schon echt eine Menge cooler Sachen, wo man, also die Produkte an sich bieten, glaube ich, nicht besonders viel Angriffsfläche, erstmal so.
Ja, ich habe auch nichts gelesen, ich glaube, dann war es eher positiv. Wobei ein paar geschrieben haben, brauche ich nicht, hast du immer. Oder zu teuer schreiben auch immer gerne Leute.
wenn ich keine Stinkefüße habe und irgendwie sowas da nie Probleme mit hatte, klar, dann brauche ich das auch nicht. Ja. Ne? Aber es gibt auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel diesen, wie so ein Sportbeutel, den fand ich auch total geil und ich check's nicht ganz, was da passiert, aber du kannst den sozusagen aufladen, indem du ihn in die Sonne legst.
Mhm.
Genau, und da kannst du halt deine dreckigen Sportsachen auch irgendwie reinpacken. Das benutzt du wie einen ganz normalen Turnbeutel. Mega cool. Also richtig coole
Hast du den
Idee.
im Einsatz richtig schon gehabt?
Nee, ich fahre ja kein Fahrrad mehr,
Ach
weißt
so.
du ja. Nee, habe ich auf jeden Fall. Also, was ich halt auch mega gut dabei finde, also bei uns auch oben im Schnittstudio und so, da fliegen diese Bälle, diese Smellwell-Bälle für die Schuhe und so, die fliegen da rum und das ist halt auch einfach so ein guter Duft. Was ich auch irgendwie von anderen Produkten kenne, dass das einfach so penetrant stinkt nach
Ja,
irgendwas und das ist einfach wie so ein gutes Waschmittel, also wirklich eins, das irgendwie
vor allem
angenehm riecht, ne?
das ist, glaube ich, 2 Wochen relativ intensiv und dann lässt das nach und dann ist das so ein ganz normal, wie du sagst, so ein frisch gewaschenes Hemd.
Voll, ja.
Ne?
Ja.
Ja, diesen Turnbeutel, den wollte ich mir noch angucken, den habe ich tatsächlich, weil ich habe nur die Kissen im Einsatz
Ja.
auch getestet und die kommen halt jetzt im Sommer, ist auch wurscht in die Tennisschuhe, aber die Tennisschuhe im Winter und ganz klar die Zwiftschuhe. Da im Keller habe ich auch so ein paar rumliegen, ne? Weil Zwift, da hast du ja wirklich, wenn du so eine Stunde richtig hartes Intervalltraining hast, hast du ja so eine Pfütze in den Schuhen. Das ist ja
Ja.
auch die Hölle. Da gibt es ja
Was?
richtige Indoor-Schuhe,
Ja,
die so
total.
belüftet sein sollen. Die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert.
Ja. Ich habe auch, es gibt diese Waschkapseln noch von Smellwell und
Ja.
das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Weil, also, ich weiß nicht, ob Leute das Problem kennen, aber so richtig alte T-Shirts zum Beispiel oder so Sportklamotten, wenn da manchmal was drin ist, so wir zu Hause machen manchmal, legen die so einen Essig ein oder so, weil du
Ja.
durchs Waschen irgendwie den Geruch nicht rauskriegst und da.
Essig, Natron und Gefriertruhe sind
Ja,
so die
voll.
Tricks,
Ja.
die ich so gehört habe. Ja.
Ja.
Oder eben so Spezialwaschmittel.
Das hilft auch, aber ich meine, dann hast du irgendwie so einen Haufen Wäsche und legst sie alle in Essig zu Hause ein. Na, das ist halt auch einfach ein bisschen blöde so. Und also wenn dieses Smellwell-Waschmittel da funktioniert, da will ich auf jeden Fall auch nochmal nachhaken.
Ja.
Weil die sagen halt selber, ne, Klamotten verändern sich so schnell. Also so die ganzen Stoffe und so weiter und wie das produziert ist und so weiter. Und Waschmittel steht halt still, ne? Irgendwie die ganzen Waschmittelhersteller, die entwickeln da keine neuen Sachen so. Da passiert nicht wirklich viel und
Ja, ich dachte, dass die so additivmäßig da schon relativ versuchen, innovativ zu sein, weil
ja.
ich kannte mal einen, aber das ist jetzt 25 Jahre her, war ich Taxifahrer hier in Hannover während meines Studiums. Und da
Ja.
hatte ich einen in meinem Taxi, so einen Stammkunden. Freut man sich immer, Wilkenburg zum Flughafen und ab und zu immer vom Flughafen nach Wilkenburg, schöne lange Fahrt.
Ja.
Der hatte in dieser Branche gearbeitet.
Aha.
Der ist rumgefahren und dann haben die immer diese Additive neu gemacht.
Okay.
Wer weiß, ob das dann nicht ein zu teures Additiv ist, was dann wieder in diese Smellwell, es gibt ja andere Firmen auch, die extra diese Outdoor-Kapseln machen,
Ja.
dass das wahrscheinlich für Otto-Normalverbraucher Ariel zu teuer ist. Da geht es ja auch mehr darum, ja, weiß ich nicht, also dass dann diese Spezialwaschmittel einfach, ja, dass das dann ein Additiv ist, was entsprechend, ja, teuer entwickelt ist und nicht überall reinkommt.
Ja.
Weiß ich nicht, ob Smellwell, ob die in das Regal von meinem damaligen Taxi-Kunden eingreifen oder ob die selber entwickelt haben. Das wäre interessant.
Ja, mega interessant auch da. Also ich kann mich erinnern, wir hatten, war das letztes oder vorletztes Jahr bei den ganzen Swift-Rennen, die wir, Rennen sage ich schon, bei den Swift-Veranstaltungen, die wir organisiert haben, da gab es doch auch einen Podcast-Hörer, der da in dieser Branche drin war. Ich kann mich erinnern, dass er so ein ganz langes Referat während einer Fahrt gehalten
Ja, wie
hat.
man die Sachen wäscht von
Genau,
Goro
ja.
und warum und
Ja.
weshalb. Ja, kann
Ja.
sein, ich erinnere mich.
Ja,
Ja.
vielleicht kann der ja mal dieses Smellwell-Waschmittel austesten für uns.
Ja, genau. Nee, also deswegen, also das war der Grund für mich irgendwann, der Witz bei dieser Geruchsbelästigung durch T-Shirts.
Ja.
Du holst die frisch gewaschen aus der Waschmaschine, die riechen auch unterm Arm frisch und dann gehst du los und die Körperwärme holt dann den Geruch wieder hervor. Also
Ja.
das hatte ich. Ich hatte irgendwie damals normale Base Layer, wie man sie so kauft. Wahrscheinlich viel Plastik drin und so weiter. Und das hat mich so genervt. Und da bin ich dann auch bei Google und dann findet man diese ganzen Tricks, die ich dann und irgendwo taucht dann immer dieser, ja, warum trägst du nicht Merino-Wolle? Und das war noch die Zeit, wo Merino-Wolle gekratzt hat. Heute sind die ja relativ fein gewebt und auch, glaube ich, da gibt es jetzt auch Firmen, die da auch wirklich, finde ich, ganz gut, was den Tierschutz angeht, arbeiten. Aber muss halt jeder selber für sich wissen, ob man das tragen will oder nicht. Aber das ist ja eigentlich die Faser, die immer noch am besten ist. Ich habe auch von Wild diese Holzfaser, die ist auch ganz cool.
Okay.
Ja, die ist auch, finde ich, von der Wärmeregulierung gar nicht so weit weg und auch geruchsmäßig nicht so schlimm. Aber ganz schlimm sind oft diese Mischstoffe. Ich glaube, das ist heutzutage auch schon besser geworden. So bei Goro und so, die haben ja auch Membranen, wo es dann nicht mehr so den Geruch, wo die dann auch antibakteriell vielleicht sind. Aber es gibt immer noch Base Layer, die nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie es bei Baumwolle ist. Baumwolle ist halt so in der Freizeit ja ganz okay, aber zum Tragen beim Sport geht ja gar nicht, weil die sich immer vollsaugen und auch dann kalt werden. Ich weiß gar nicht, ob die auch dieses Geruchproblem haben, aber deswegen, da bin ich immer auf Merino-Wolle gekommen.
Ja.
Mal gucken, das mit dem Waschmittel ist interessant. Hast du denn noch solche Kleidung bei dir zu Hause rumfliegen, an der du das testen kannst?
Da werde ich bestimmt noch ein, zwei Sachen finden.
Wir machen dann Proberiechen, okay?
Ja, wenn ihr wollt.
Ja, dann gibt es ein neues Orbea Orca. Da gibt es auch ein sehr schönes Video, das beste Video von allen, die ich heute vorstelle. Ja, kleiner Spaß. Aber das hat mir Spaß gemacht. Ich habe das Orbea Orca getestet und habe ja damals das alte Orca in Anführungsstrichen auch schon ein Video zu gemacht und dann kam das neue Orca raus und dachte ich, ja gut, ich kenne mich jetzt ja mittlerweile aus damit. Und Orbea ist ja auch wirklich ein Hersteller, der, wie ich finde, immer mehr Spaß macht. Also ich finde, die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis durch alles weg. Sie haben eine tolle Qualität. Du kannst ein bisschen Custom machen, wenn du willst, was die Farben angeht. Und auch, was mir immer ganz wichtig ist, ist das Gefühl beim Fahren. Es gibt Räder, da fühlt man sich sofort wohl und Räder, wo das vielleicht nicht so sofort der Fall ist. Und bei Orbea war es bis jetzt immer so, egal auf welches ob ich mich auf das Gravelrad, das ist ja auch sehr beliebt hier bei uns, auch einen schönen Preispunkt, wenn man es je nach Ausstattung und auch die alten Rennräder, wo du sagst, okay, du setzt dich drauf und fühlst das Rad irgendwie. Das ist auch bei Open der Fall, ne? Das ist, haben wir hier oft im Podcast schon gesagt und ganz oft habe ich hier so Hörer oder Zuschauer, die sagen, Mensch, ich habe es ja nicht geglaubt, aber jetzt, wo ich wirklich drauf gesessen habe, ihr habt recht, man muss mal drauf gesessen haben, um das zu erfahren. Und beim Orca ist auch so, der Funke, also Orca ist jetzt, Orbea ist jetzt, das Orca ist deren Rennradlinie und sie haben, wie heißt denn das Aero-Rad von denen, hast du es?
Orca Aero, ne?
Orca Aero.
Ja.
Okay, also sie haben also sozusagen einer der wenigen Hersteller, die noch ein separates Aero und ein normales Rennrad haben. Mhm. Manche haben das ja gar nicht mehr, manche Specialized haben ja nur noch das Tarmac und kein Aero mehr dediziert. Die hatten früher das Venge noch daneben.
Stimmt, das ist ja jetzt
Das ist weg. Ja. Ist schon seit der Vorgängerversion weg. Cervelo geht immer noch den Weg mit S5 und R5. Ne? Sieht man auch, wenn Vingegaard in den Bergen ist, fährt er das R5, das Leichte, und Aero dann im Flachen. Mhm. Und bei Orbea geht halt auch den Weg. Was es gibt, hat eine Aero-Variante und die normale Rennrad-Variante. Und da bei der Rennrad-Variante, das nennt sich dann nur Orca, gab es im vergangenen Modell aber zwei verschiedene Varianten. Also sie hätten in Anführungsstrichen drei Räder. Sie hätten das Orbea Aero, das Orca Aero, das normale Orca OMR und dann noch on top, etwas teurer im Preispunkt, das Orca OMX, was auch vom Rahmenlayout anders aussah. Leicht andere Geometrie, leicht andere Rohrform, das Rennrad mit, so eigentlich stand das dann zwischen dem Aero und dem normalen.
Ja, bisschen komfortabler, das andere eben steifer. Ne?
Ja, und das eine war leichter, das andere wieder ein bisschen schwerer und wie gesagt, es war erstmal schwierig, das zu kommunizieren, glaube ich, zu gucken, welches ist jetzt das Richtige für mich. War aber ein schönes Rad, also ich war hier ein gemeinsamer Bekannter von uns fährt das ja auch und ist sehr, sehr glücklich damit, mit dem OMX. Ja, und jetzt fand ich diesen Schritt zu sagen, wir gehen beim neuen Orca jetzt auf einen Rahmen und gehen eher auf Leichtbau. Fand ich sehr mutig und weiß ich nicht, war ich auch nicht so, weiß nicht, wie es dir ging. Hast du da sofort gesagt, ist ja geil?
Ich muss sagen, ich mag so Aero-Rennräder. Das mag auch daran liegen, dass wir hier wohnen, wo wir wohnen. So.
Ja, ja.
Aber ich finde so aerodynamische Rennräder, also die haben es mir mehr angetan. Deswegen war ich erstmal nicht so angetan, muss ich sagen.
Witzigerweise, und das ist ja, ich glaube, im Video mache ich da so einen kleinen Sidekick und so ein Podcast ist dafür ja auch immer ganz gut, weil man hier ein bisschen länger reden kann, um die 2 Stunden vollzukriegen. weil es einfach, ja, es ist am Ende so, dass wir hier alle vor dem neuen Orca gestanden haben und haben gesagt, ach Mensch, das alte war ja irgendwie viel sportlicher und sah ja irgendwie viel besser aus und wir wissen gar nicht, ob wir das gut finden sollen, ne? Also inklusive mir.
Ja.
Und krass, dann habe ich ja gesagt, okay, ich nehme es jetzt mal mit, ich fahre damit mal und so weiter. Und dann, sobald es bei mir in der Wohnung stand, habe ich gedacht, wie schön ist dieses Rad? Also es war halt einfach, ich weiß es nicht, es war halt einfach im, und das ist auch bei Farben und bei Fahrrädern, auch ein Tipp für euch, wenn ihr jetzt irgendwo im Fahrradladen seid und ihr seht irgendwie 35 verschiedene Rennräder oder Gravelbikes oder sonst wie, 35 verschiedene Farben. Einen Eindruck vom Design vom Rad habt man erst auf der Straße. Mhm. Also ihr müsst das Rad rausschleppen, theoretisch, aus dem künstlichen Licht raus, gucken, wie wirkt die Farbe in der Sonne, im Schatten, wie wirkt das Rad im Alltag. Und das war tatsächlich das Rad rausgeschoben, irgendwie am Auto angelehnt oder hier am Baum angelehnt und habe gesagt, krass, sieht auf einmal ganz anders aus.
Ja.
Und jetzt wirklich auch so, wo ich sage, es ist nicht das Rad auf den ersten Blick bei mir im Design gewesen, aber auf den zweiten Blick richtig schön und dann mitgenommen, gefahren. Und was wir vorhin schon besprochen haben, ich mache ja viele so Trainingspläne und habe ja diese Runde, wo ich nicht stoppen muss und relativ vergleichbare Fahrten machen kann. Und dann kann ich auch hinterher wirklich sagen, okay, Durchschnittsgeschwindigkeit ist auch nicht viel langsamer als mein Aero-Renner, den ich zu Hause habe. Mhm. Der aber auch 4-5-4 Felgen hat, also das Aerodynamischste, was geht von ZIP eigentlich, während ich da ja eine relative Leichtbaufelge drauf hatte, jetzt auf dem Orca. Ich bin ja auch das Modell M31i. Diese Bezeichnung immer, ne?
Also habe ich auch noch nicht
dran. Also es ist am Ende die Einstiegsvariante mit 105er Di2, aber nicht die ganz Einstiegsvariante nur mit Alurädern, sondern die zweite, eine drüber, wo du sagst, du hast schon einen schönen Carbonlaufradsatz mit dabei.
Genau.
Der mir übrigens sehr gefallen hat. Das ist ja diese neue Marke Okuo, die Orbea jetzt, also eine Orbea-eigene Marke. Auch das so ein kleiner, vielleicht auch interessant für euch da draußen, ein Fahrradhersteller nennt seine Laufräder anders, damit es nicht scheiße aussieht, wenn es in Specialized-Rad reingeschraubt wird. Und die Roval-Laufräder kannst du ins Orca reinmachen und wäre ziemlich doof, da Specialized reinzumachen und umgekehrt auch. Also das heißt, ich glaube, Cervelo hat auch so eine Firma, die habe ich nicht im Kopf. Wie heißen die? Ja. Hast du die?
Ach, das liegt mir auf der Zunge.
Vergessen?
Das liegt mir auf der Zunge.
Aber es gibt viele Fahrradhersteller, die Laufräder machen und wenn man da nicht, sind wir wieder beim Thema Anfänger, wenn du nicht weiß, dass Roval Specialized ist, weiß es halt nicht. Und Okuo ist halt Orbea.
Ja.
Und jetzt bin ich wieder aus dem Konzept hier gekommen. Sehr, sehr schöner Laufradsatz. Mhm. Also das mittlerweile habe ich auch ein Gefühl dafür, ob der sich schön fährt oder nicht. Es gibt auch ich fahre ja auch diese MCFK-Laufräder im Upper mit 32 mm Contis. Das ist so ein Gravel-Laufradsatz eigentlich. Und da war es damals auch der 650B von MCFK irgendwie drauf gemacht und irgendwie hatte der war auch so asynchron.
Asymmetrisch,
ja. Asymmetrisch, genau. Und wo du gemerkt hast, der fährt sich irgendwie gut. Und ich konnte es aber nicht erklären. Mhm. Also ich weiß, wie Martin von MCFK zu mir gesagt hat, fahr den mal, du wirst es merken. Und ich habe gesagt, ja, ich merke sowieso nichts. Und man merkt es irgendwie. Und die Okuo sind auch, glaube ich, asymmetrisch aufgebaut. Mhm. Und die fahren sich schön. Und ich meine, das sind so 2,53 cm Felgenhöhe nur. Sie waren aber nicht langsam. Und sie waren am Ende war es ein 31, irgendwas Schnitt mit meinen 150 Höhenmetern und ein bisschen Wind auf der Strecke. Vergleichbare Wattwerte, wie ich sie sonst auch fahre. Wie gesagt, zu 100% kann ich es nicht testen, aber es fühlte sich nicht langsam an. Das kann ich halt sagen. Und
ja.
Das war so. Und auch so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, man setzt sich drauf und es passt alles. Und das, was ich dem Orca hoch anrechnen muss, das ist halt wirklich, finde ich, so wie es aus dem Regal kommt, zumindest mit den Nicht-Alu-Laufrädern, mit den Okuo-Carbon-Laufrädern habe ich so das Gefühl, bis auf diesen Kack-Lenker, kannst du das Rad so nehmen, wie es ist. Und Lenker, da sind die Züge zumindest so außen verlegt, dass du sagst, okay, den schraubt mir der Händler für 150 Euro entweder einen anderen Alu oder vielleicht für 200 Euro einen schönen Carbonlenker, ein bisschen Ergonomie dran. Und dann kann ich das Rad rausschleppen, mache noch eine Pedale dran und habe ein fertiges Rad. Ja. Also es ist wirklich, wo ich sage, so kann man es aus dem Regal nehmen und es ist fertig und es fährt sich. Und das ist wieder dieses Unsichtbare, was man leider auf Produktfotos und unabhängig vom Design nicht sieht. Dieser perfekte Kompromiss, der mir sehr gut, oder der sehr gute Kompromiss, der mir gefallen hat, sie machen ein leichtes Rad, selbst in der Einstiegsklasse mit 8, irgendwas, also 8,1, 8,2, was da rauskam, ohne Pedale, wo du auch in der Klasse oft mal eine 9 vorstehen hast.
Ja.
Leicht, komfortabel, trotzdem sehr, sehr direkt. Kurvenfahrten haben mir sehr viel Spaß gemacht, hatte ich ein sehr, sehr sicheres Gefühl. Und ja, weiß ich nicht. Also das, guckt euch das definitiv mal an. Und mein Hinterkopfgedanke war, ja, man kann auch das Einstiegsmodell mit den Alu-Rädern nehmen. Dann könnte man sagen, okay, baut man sich die ZIP 303S rein. Dann käme man auf den gleichen Preis wie mit den Ecur-Laufrädern. Ich glaube aber, die Ecur sind gar nicht so viel schlechter als so ein ZIP-Laufradsatz.
Kommt auch, glaube ich, immer darauf an, ob man jetzt klettern will oder nicht. Ne? Also ja. Beim Klettern, wenn du gar keine Hochprofilfelge haben willst, dann hast du ja da gar nicht eine große Wahl. Bei ZIP jetzt zum Beispiel gibt natürlich auch andere Hersteller, aber da finde ich die Ecur-Laufräder auch eigentlich ganz cool. Und
ja. Da
ist so viel zum Tunen noch, ne? Also muss man ja wirklich mal sagen, ja, da steht eine 8 vorne, aber hallo, das ist auch echt eine 105-Gruppe und die jetzt nicht brutal schwer ist, aber es gibt so ein paar Teile, die du ja irgendwie aufwechseln kannst, sowas wie eine Kassette zum Beispiel.
Ja, das ist doch der Trick,
genau.
Statt die Gruppe zu wechseln, einfach Kassette wechseln und schon hast du 200 Gramm gespart, ne?
Ja, sparst du enorm, genau.
Ja, ja.
Und ist eh ein Verschleißteil, ne? Fährst du halt die erste Kassette runter und machst dann irgendwie eine leichtere drauf. Beim Lenker bin ich komplett bei dir, muss ich auch sagen, das ist immer eine
Sache. Was sie sich dabei gedacht haben.
Ja.
Also du kannst ja auch einen Alu-Lenker nehmen, der nicht irgendwie so ein rundes Rohr wie 1980 hat.
Haben auch echt immer mehr Lenker irgendwie, also immer mehr Hersteller irgendwie diese Lenker drauf, was ich auch nicht verstehen kann. Aber vielleicht sind wir auch einfach so gepolt, weil wir schon seit so vielen Jahren irgendwie so Ergo-Lenker dann verbauen. Also für mich ist das auch.
Ja, es ist ja beim Kickerbike hast du auch so ein ganz dünnes Ding drauf und so, wo du denkst, okay. Wahrscheinlich fallen die aus irgendeiner Fabrik für $5 raus oder so und kosten nichts. Also ist ja wahrscheinlich der Fall. Oder es ist tatsächlich, wo auch jeder so viel, wo der Hersteller auch sagt, bevor ich das Rad 100 Euro teurer mache, weil ich einen schönen Lenker drauf mache, ist es wahrscheinlich ähnlich wie beim Sattel. Billigen Sattel, aber der darf nicht scheiße aussehen, billigen Lenker drauf. Weil das sind die Angriffspunkte, wo auch jeder so seine Befindlichkeiten hat, wo man sagt, das ist vielleicht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der sowieso abgebaut wird.
Ja.
Baue ich ein Ergo drauf, dann will einer was Aerodynamisches haben.
Klar.
Und schon ist das Rad 100 Euro teurer und dann kauft der doch das Cannondale, weil er sagt, oh, das ist mir aber zu teuer.
Ja. Willst du auch keinen 400-Euro-Sattel drauf haben? Ist auch
nee, genau. Also wahrscheinlich ist das betriebswirtschaftlich sinnvoller, den Preis da zu drücken, um dann zu sagen, ja, der wird sowieso gewechselt. Wir können ja eh keinem recht machen im Lenker. Vielleicht ist das die Antwort, ne? Um dann den Preis nicht unnötig in die Höhe zu treiben.
Total. Zur Optik muss ich auch noch einmal sagen, also mit deinem Video und so weiter, das habe ich genauso gefühlt, weil das Rad habe ich ja aus dem Karton gezogen, habe es da in dem Video, was ich gemacht habe, auch das erste Mal gesehen und fand auch das Oberrohr, weil es so sehr, sehr dünn ist sozusagen und sieht man hier aus dem Foto auch, glaube ich.
Ja.
Ne? Es ist also sehr, sehr breit, aber dann auch wieder dünn. Total gewöhnungsbedürftig für mich am Anfang und je länger es jetzt hier auch im Showroom bei uns steht, desto schicker finde ich es.
Ja,
wirklich.
Hat auch so eine dünne Gabel, wo man auch erst geguckt hat, oh, die ist aber dünn und hinten die Hinterstreben und so weiter, aber es ist wirklich einwandfrei, technisch, wie gesagt, also vom Fahren. Ich habe so ein bisschen, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen auch angesprochen, hab so ein bisschen das Gefühl, und deswegen ist es wahrscheinlich auch für unsere Kundschaft ein relativ attraktives Rad für die Leute, die sagen, ja, ich habe nur gegravelt und ich suche mal nach einem Rennrad, aber das muss keine 10.000 Euro kosten. Mhm. Und da hätte ich jetzt gedacht, ist das so eine Schiene? Sicherlich, wie gesagt, da werden wieder 30.000 Leute, also es gibt ja immer einen, der dann sagt, ja, ist ja viel zu teuer das Rad, aber bei Cannondale und bei Canyon kriege ich noch ein billigeres und noch ein billigeres. Ja, herzlichen Glückwunsch, ist immer Geschmackssache und natürlich muss das Portemonnaie auch passen. Aber hier finde ich zumindest auch, wo ich sagen würde, das wäre jetzt so ein Einstieg für jemanden, der sagt, okay, Rennrad will ich mal ausprobieren. Und trotzdem möchte ich nicht die Klasse Bike verlassen, in der ich mich vielleicht vorher bewegt habe. Also das ist so das, was ich ganz interessant finde. Wenn ich jetzt bin ich in der Situation, dass ich relativ hochwertige Räder fahre, auch verschiedene Gravelbikes und Rennräder und so weiter. Und da gibt es so diesen Cut, wo du merkst, oh, bei dem Rad, das ist aber irgendwie ja viel zu schwer und es gibt natürlich auch noch eine 1.000 und eine 2.000 Euro Klasse, aber gehst du dann schon den ein oder anderen Kompromiss rein, wenn du aus so einer hohen Klasse kommst, wo du sagst, oh, dann bleibt das 1.000 Euro Rad doch mehr in der Garage und ich gravel doch wieder mit meinem schönen Open. Und deswegen sehe ich da so zumindest eine Preisklasse und auch eine Qualitätsklasse, gerade mit der DI2 105 auch, wo man sagt, die 105er ist ja, wenn man die Augen zumacht, nicht döver als eine Dura-Ace.
Merkst keinen Unterschied.
Hat technisch die gleichen Vorteile mehr oder weniger und schaltet sich wirklich gut. Und wenn man wirklich gewichtsmäßig da noch Probleme hat, dann tauscht man halt die Kassette und dann hat man nur noch 100 Gramm Unterschied vielleicht zu einer Dura oder zu einer Ultegra. Und habe aber wirklich so das Gefühl, auf einem, also da hat nichts geknackt in den Kurven, es war verwindungssteif, es saß wie eine Eins, es war komfortabel, mit den Laufrädern, die waren auch cool, wo du sagst, okay, das ist ja gar nicht weit weg von S5 mit ZIP 454, was halt mal einfach das Doppelte und Dreifache im schlimmsten Fall kostet.
Ja.
Und das ist so das, wo ich sage, okay, das könnte ein interessantes Ding sein, ich probiere mal Rennrad aus und ohne gleich komplett tief in die Tasche greifen zu müssen, aber auch gleichzeitig ein Rad zu haben, was wirklich einen echt hohen Qualitätsstandard und einen hohen Fahrspaß bietet. Das ist schon echt cool. Und auch die Chance bietet, wenn man sagt, okay, jetzt steige ich doch voll ein, dann rüstest du halt auf und machst doch die Aero-Laufräder rein.
Ja.
Also finde ich ganz witzig. Dann sicherlich die obere Klasse OMR, das ist natürlich spannend bei dem Orca, da gibt es natürlich OMX, die OMX-Variante, die haben wir hier jetzt noch nicht im Showroom, ich weiß auch gar nicht, ob die schon lieferbar ist. Auch krass, nochmal 300, 400 Gramm leichter, insgesamt Rahmen plus Gabel. Und da kann man natürlich ich meine, sie werben damit, und das wird auch stimmen, 6,7 Kilo Rad aufbauen. Oder zumindest gibt es das als Komplettrad. Wahrscheinlich kriegt man es noch weiter runter getuned. Also wer wirklich sagt, ganz leicht, aber dann, wie gesagt, dann sind es auch keine 3.000, 4.000 Euro mehr.
Ja, das stimmt, ja.
Aber das ist schon, wie gesagt, hat mich dann positiv überrascht und macht mir auch Spaß dann wirklich. Und jetzt, wo ich da meine Trainingsrunde habe und dann so wirklich einen guten Vergleich habe, dann ist es tatsächlich fast schon so, wo ich sage, ich habe ja meinen Track, den ich immer fahre, da ADAC raus, mit den Panzerplatten, mit allem, was man so hat, und dann hinterher nochmal Schotter da am Kronsberg, kann ich das relativ gut einschätzen. Und hoffe, ihr profitiert davon.
Ja.
Bikepacking-Taschen haben wir jetzt noch. Oh Gott, wir kriegen ja gar nicht alle Themen durch. Bei der GRX kommen wir aber gleich danach dran. vielleicht müssen wir das kurz halten jetzt, keine Ahnung. Also du hast schöne Bikepacking-Taschen-Videos, die ich auch nochmal unten verlinke, und zwar wirklich jedes System für sich. Und das ist ja, muss für euch da draußen auch immer, du musst ja wirklich dich befassen mit jeder einzelnen Tasche. Wo sind die Anbringungspunkte und so weiter? Also du müsstest jetzt eigentlich der Experte sein.
Ich bin auf jeden Fall der Taschenexperte. Also ich würde sagen, also ich dachte eigentlich davor, wusste ich schon viel über Taschen, aber jetzt ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel mehr geworden. Man muss natürlich sagen, es gibt so unfassbar viele Hersteller heutzutage, die Fahrradtaschen herstellen. Also wirklich so die Bikepacking-Taschen, also sowas wie Arschrakete, Oberrohrtasche und so weiter. Das sind ja alles so Classics, die eigentlich jeder Hersteller irgendwie herstellt. Und im Prinzip abheben tun die sich durch so ganz, ganz kleine Features, die aber manchmal auch so krass sind, dass du dir denkst, okay, die Marke ist es für mich. Und natürlich das Design, muss man auch ganz ehrlich sein, ne? Also kann ich auch komplett verstehen, dass da manche Leute dann irgendwie ein Design von einer Marke gar nicht mögen. Was jetzt, nehmen wir mal Apidura zum Beispiel, die wollen kein Gelb am Fahrrad haben, weil sich das beißt mit irgendeiner anderen Farbe. Kann ich auch komplett verstehen und letztendlich würde ich auch behaupten, es gibt heutzutage am Markt jetzt keine ultra schlechten Bikepacking-Taschen.
Ja, ja, selbst im, also wir haben ja auch einen ganz preisgünstigen, ich weiß gar nicht, wie die heißen bei uns im Shop, also wir haben ja auch von bis. Und auch da sind wir jetzt in dieser glücklichen Lage und deswegen nerven mich auch immer diese Preisdiskussionen unter irgendwelchen Videos, ja, Apidura zu teuer und da kaufe ich doch dann lieber für da und ich hab welche von Chibo dran, ne? Also selbst die, ich glaube, selbst bei Aldi gab es schon Arschraketen mittlerweile. Ist ja klar. Und das ist aber ja das Schöne am Markt, dass man eine Diversifizierung hat, ähnlich wie bei den Gravelbikes. Wir haben jetzt eine Auswahl. Und nicht selten ist es ja so, dass ich vielleicht eine Rahmentasche von Apidura fahre und hinten habe ich was von Evoque dran und vorne die Rolle ist von Restrap. Also da wird ja auch fleißig durchgemischt und es sei denn, man ist irgendwie gesponsert, wo man sagt, okay, muss alles von einer Marke sein. Aber ne, das sieht man dann hier bei diesen, wenn man bei bikepacking.com diese ganzen Räder von den Rennfahrern sieht, die irgendwie die ganzen Rennen da in Amerika fahren, dann siehst du halt, der eine hat halt nur Apidura dran, der ist da gesponsert und der nächste hat wieder ein schönes Mischmasch. Ne? Tailfin ist auch manchmal zu sehen und solche Sachen. Und das ist wiederum eigentlich ja ein Vorteil. Und auch da weiß ich auch immer nicht, ich antworte da meistens nicht mehr drauf, es sei denn, mich beißt dann doch mal, der sticht dann doch mal der Hafer, wo ich immer denke, ja klar, es gibt immer teuer und billig. Ja. Und immer ist warum kaufst du dir nicht das und das Rad? Das kostet 200 Euro weniger. Ja, vielleicht, weil ich es nicht schön finde. Wer weiß.
Ja.
Aber das ist ja das Schöne an unserer Welt, dass wir da wirklich von bis haben. Und ja, das habe ich auch an meinem Rad. Ich habe von ganz, ganz billig bis ganz teuer. Und an dem einen Rad habe ich eine Restrap und am nächsten das und am nächsten das. Und die Evoque, kleine Evoque-Tasche, die sonst keiner fährt, hinten so eine kleine Mini-Arschrakete finde ich total gut, weil ich keine Lust auf eine große habe. Und so hat jeder so sein Ding. Und wir haben jetzt du hast jetzt auf jeden Fall Videos gemacht, Cyclite, Restrap und Apidura sind zwei Videos geworden, weil die, glaube ich, das größte oder umfangreichste waren.
Genau, zumindest was wir bei uns im Sortiment haben, ne? Und also
und wir suchen ja auch, um nochmal, bevor es losgeht, sorry, dass ich unterbreche. Alles gut. Es ist am Ende so, dass wir ja auch nur ausgesuchte Sachen im Shop haben, wo wir sagen, da sind wir völlig von überzeugt. Weil wir haben wirklich viele Leute, die hier unterschiedliche Sachen von dem Kram auch fahren.
Ja, definitiv. Also Apidura, da hat es angefangen. Das war jetzt so ein Zweiteiler. Und wenn ihr die Videos nicht gesehen habt, ist auch nicht mega tragisch. Wenn ihr euch für Apidura-Taschen interessiert, dann ist es ein nerdiges Video, sage ich mal. Die gehen auch echt lange. Und ich zeige aber auch wirklich jeden Reißverschluss und so weiter an den Taschen. Ne? Und das war mir halt bei den Videos jetzt auch wichtig, dass man, also klar, ihr könnt euch die auch nach Hause bestellen und gucken, ist das jetzt meine Tasche oder nicht. Aber so kriegt man schon mal einen Überblick über die ganzen Taschen, wo sind eigentlich die Unterschiede und so weiter. Sehr, sehr praktisch. Ich habe jetzt nicht jede Tasche gewogen, außer bei Cyclite. Da habe ich, glaube ich, einmal was gewogen, weil es mich wirklich auch interessiert hat.
Ja.
Ganz klar, Cyclite zum Beispiel hat einfach dann auch das Merkmal, der Name sagt schon, die sind halt super leicht. Also es ist ein echt, und da heben sich die Taschen eben auch ab. Und jeder Taschenhersteller hat dann im Prinzip so ein paar Sachen, so ein paar Features, die, wenn ihr darauf Wert legt, zum Beispiel Restrap ist dann irgendwie handmade in England, auch total sympathisch und letztendlich, da kommen wir auch so wieder so ein bisschen zum Orca. Ich meine, wie viele Rennräder gibt es da draußen? Muss man einen Orca jetzt, also warum soll ich einen Orca kaufen und nicht das Fahrrad oder das? Du musst es halt irgendwie einfach fühlen und Bock drauf haben, ne? Also wenn du dich draufsetzt oder wenn du die Tasche in die
Design,
Hand nimmst.
Design, fahren, voll. Preis, kann ich es mir leisten, was auch immer. Das sind alles, sind so viele Faktoren und viele unbewusste, unsichtbare Faktoren.
Total.
Ja.
So viel, Design, was du sagst. So zum Beispiel das nächste Video, was wir machen, ist von Evor, dem Taschenhersteller.
Ja.
Ist halt viel mehr urban und die haben genau auch so Taschen, die anderen Hersteller auch haben, aber da kannst du halt dann eben irgendwie andere Sachen mitmachen, zum Beispiel die ja umhängen oder so. Und das sind halt diese kleinen Gadgets, sowas sieht man dann halt in den Videos, wo heben die sich ab und das ist halt, also glaube ich, hat einen mega Mehrwert so.
Ja, für uns ist ja wichtig, dass wir diese Videos jetzt machen. Erstmal, glaube ich, ist ein großes Interesse da. Ne? Bikepacking ist, und das ist ja tatsächlich für jeden, der eine Tour macht, ist es ja ein nerdiges Thema und muss sich genau überlegen, was nehme ich mit und so weiter, muss ausprobieren, passt es in den Rahmen und so weiter. Und am Ende ist es ja für uns ganz wichtig, das ist ja dieser Open-Source-Gedanke, den wir immer schon haben bei unseren Videos. Wir profitieren davon und wünschen natürlich uns, dass ihr denn den Kram bei uns klickt. Aber da ist ja, bleibt ja auch meistens nur jeder Zehnte hängen, der dann bei uns klickt. Aber es reicht uns, dass wir dann trotzdem Spaß haben, solche Videos zu machen. Und oft geht man dann auch woanders hin. Und das Zweite, was mir halt auch immer noch ganz wichtig ist, am Ende leben wir auch damit oder davon, dass ihr sowas auch mal ausprobiert. Das heißt, wenn ihr nicht sicher seid, ob die Tasche passt, gut, ihr müsst in Vorleistung treten, ihr müsst sie mal bezahlt haben, euch zuschicken lassen und hoffen, dass wir euch das Geld wieder zurücküberweisen, wenn ihr sie zurückschickt. Aber anders geht es halt auch manchmal nicht. Das ist bei Schuhen und bei Kleidung und beim das Fahrrad zu bekleiden, ist es genau das Gleiche. Wenn ihr, manchmal ist es halt so, ist jetzt Cyclide oder Apidura das Richtige? Wahrscheinlich, dann muss man es halt auch testen. Also wir haben auch leider nicht die Chance, das hier im Showroom zu bieten, wo auch immer viele fragen, Mensch, kann ich nicht mal hier ausprobieren? Nee, das ist, glaube ich, auch so ein Zuhause-Ding, wo man wirklich in Ruhe messen, gucken, mal vielleicht mal Probe packen. Natürlich vorsichtig mit umgehen wäre nett, aber bleibt einem nichts übrig, ne? Anders übrig. Und ist das denn jetzt, wenn Cyclide die leichtesten sind, ist dann die Entscheidungsfindung eher dahingehend, dass ich sage, ja, dann nehme ich Apidura, da gibt es ja auch eine leichte Serie und eine etwas robustere Serie. Muss ich da vielleicht sagen, okay, bin ich in den Alpen und das Rad kippt öfter um, dann ist Cyclide vielleicht nicht das Richtige. Wie würdest du das entscheiden?
Auch super schwierig, weil kann man im Prinzip auch wieder sagen, da gibt es jetzt keinen Taschenhersteller, wo man sagen müsste, ja, die sind am empfindlichsten, weil auch Cyclide-Taschen sind halt einfach unfassbar stabil.
Ja, die, muss man ganz ehrlich sagen. Welches Material benutzen die denn?
Ja, hast das Video gesehen, ne?
Ja.
Hat jemand auch in die Kommentare geschrieben. Aber ich habe auch gesehen, dass Cyclide selbst geantwortet hat. Ich glaube, die haben nicht das Material geschrieben, aber irgendwer anders hatte das dann geschrieben.
Ja, ich habe es auch vergessen.
Vielen Dank dafür, dass wir jetzt eine Antwort haben, was das für Material ist. Also selbst wenn ich es jetzt hier stehen hätte, den Namen, wüsste ich nicht, was es ist, ehrlich gesagt.
Ja.
Also da muss man, glaube ich, schon sich extrem mit solchen Stoffen und Fabrikaten und so weiter auseinandersetzen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass das Material echt stabil ist. Mhm. Also ich bin die Taschen auch schon auf mehreren Touren gefahren, die Cyclide-Taschen. Finde ich auch eine super, super sympathische Firma. Und das gehört ja auch irgendwie immer ein bisschen dazu, dass man irgendwie sich vielleicht da mit identifizieren kann, dass man irgendwie was hat, wow, das finde ich cool. Und wenn es die beiden Jungs sind, die das machen, die halt super sympathisch sind auch. Und
ja, die kennen wir jetzt auch aus den Anfangszeiten, wo sie eine Tasche gemacht haben.
Voll.
Ja.
Und wir hatten auch das große Glück, auch immer so ein paar Prototypen zu kriegen, ne? Und also nicht jede Tasche ist am Anfang perfekt, ne? Und das finde ich halt auch bei der Firma super sympathisch, dass es dann da mal irgendwie Probleme gab am Anfang mit einem Magneten oder sowas. Und die wissen das dann und ändern es. Und ich finde es halt einfach mega cool, jetzt zu sehen, zum Beispiel die Oberrohrtasche, wie hammermäßig die funktioniert. Und das ist ja also absolut meine Oberrohrtasche, muss ich sagen.
Mhm.
So ein geiles, großes Fach, was man so nach hinten öffnet, das ist für mich einfach komplett durchdacht. Und diese ganzen Halter, die dann auch für Varia-Radar und so weiter rausbringen.
Das gibt es aber immer noch nicht, ne?
Gibt's
das kommt
noch
jetzt,
nicht, ne?
Ja, da warte ich ja schon drauf.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der darauf wartet, ja.
Nee, also das ist aber auch, muss man ganz klar sagen, mit Cyclide, Restrap und Apidura. Jetzt Apidura und Restrap englische Firmen, Cyclide Deutschland,
ja.
Aber natürlich Fertigung nicht in Deutschland, wie es halt häufig so ist, oder zumindest nicht überwiegend nicht. Das muss vielleicht die Endmontage hier, ich habe keine Ahnung genau, wie es halt so ist. Ich meine, dass Restrap die einzigen, die sind, die in Europa auch produzieren, in England, aber auch nicht alles. Das heißt, wenn es so irgendwie so Cages oder so, müssen sie auch woanders produzieren lassen. Aber was alle drei miteinander haben, wir haben eine super Beziehung zu denen, wir kennen die und es sind super coole Firmen, die Werte haben, die Ideen haben und auch ihre Ideen und Werte auch nicht verkaufen, nur um zu sagen, ja, ich mache jetzt nochmal die nächste Tasche oder so weiter und so weiter. Ne? Also es ist wirklich so, die haben dann wirklich bestimmte Ideen, wo sie sagen, ja, das machen wir und das machen wir nicht. Das finde ich bei allen drei Marken sicherlich alle drei Marken auch nicht die günstigsten. Aber eben auch nicht einfach nur mal eben eine Tasche gezeichnet oder irgendwie eine stinknormale Tasche gemacht. Da steckt halt viel Entwicklungsarbeit drin. Restrap ist tatsächlich, finde ich, dafür, dass sie in UK produzieren, gar nicht so teuer. Mhm. Ist so die Marke, die ich so am wenigsten technisch finde, trotzdem super praktisch. Also sie sind halt super stabil, klappert nichts und so weiter, aber sind nicht so technisch hier noch ein Magnet und da noch ein Magnet und da noch eine Schraube und da noch irgendwie was ganz besondere Idee, sondern die finde ich so ein bisschen klassischer, würde ich sagen.
Okay.
Trotzdem funktionell. Würdest du das so unterstreichen oder?
Mich haben ein paar Produkte echt total überrascht, weil im Prinzip ist es so, wenn wir so ein Video produzieren oder jetzt in dem Fall, wenn ich das vorbereite, so ein Taschenvideo, dann kenne ich so, ich sag mal vielleicht so 80% der Sachen, weil die einfach auch sehr beliebt sind. Also kann man ja ganz klar sagen so. Aber da gibt es eben dann auch Produkte, die ich das erste Mal so in der Hand halte, ne? Und mir denke, wie geil ist das denn? Also das wusste ich ja gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Und da ist bei allen Herstellern so, muss man ganz ehrlich sagen, aber bei Restrap ist mir auch noch besonders im Kopf, dass es dafür so solche Einzelfälle auch oder aber auch für so Fälle, die irgendwie, wo jeder Probleme hat, so geile Lösungen gibt. Zum Beispiel irgendwie so ein kleiner Bumper, den man installieren kann, damit die Rolle, die man vorne am Lenker hat, damit die nicht immer die ganzen Leitungen abdrückt oder irgendwie den Rahmen beschädigt und so weiter.
Geil,
Also solche Geschichten oder irgendwie so ein Bike-Harness, da kannst du dir dein Fahrrad in diese Tasche einbauen und das als Rucksack tragen. Also das ist ja, die wenigsten Leute da draußen brauchen das jetzt so, aber es gibt Routen, da musst du dein Fahrrad tragen, ne? Das ist eingeplant.
Vor allem Kilometer lang.
Ja. Und also finde ich einfach nur cool.
Ja, also wie gesagt, guckt euch die Videos an, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, gerade jetzt im Winter, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, die nächste Strecke zu planen. Ich bin ja eher der Hoteltyp, deswegen reicht mir die kleine Evoque hinten dran. Gibt es auch ein Video, wie ich bikepacke. Von dir gibt es Videos, glaube ich, wie du auf dem Rad sitzt und bikepackst. Und was ist denn momentan so deine Ausrüstung?
Viel Verschiedenes tatsächlich.
Okay.
Aber auch gerade wegen den Videos und es kommen auch noch ein paar Hersteller jetzt mit dazu. Also das waren jetzt die ersten drei Folgen, noch weitere. Und muss ich ganz ehrlich gestehen, also ein paar Sachen sprechen mich ja schon bei uns im Shop so an, dass ich dann vielleicht auch was in meiner Größe mitbestelle und denke, na, vielleicht könnte sein. Also so Apidura war irgendwie immer State of the Art, muss man sagen, ganz ehrlich. Das sind tolle Taschen und
ja, aber was hast du denn jetzt wirklich schon alles im Einsatz? Apidura, Arschrakete und so auf der Skandinavien-Tour?
Ja,
so
Apidura hatte ich da
ungefähr alles dran. Da hattest du, alles dran, genau. Ja. Die hatten euch, glaube ich, auch ja zum Teil damit ausgestattet. Das war dann auch so ein bisschen Sponsoring mehr oder weniger. Also offiziell natürlich, seht ihr auch in dem Video. Und aber so, wenn du jetzt privat fährst oder deine privaten Touren in Deutschland, quer durch Deutschland, so, was hattest du da dran?
Ja, Apidura hatte ich schon vorher, schon vorher benutzt. Ich hatte auch von Ortlieb eine Arschrakete schon.
Stimmt, Ortlieb ist auch nochmal was auch nicht
doof
ist, ne?
Ist auf dem Zettel, ne?
Ja.
Kommt auch. Keine Sorge, Ortlieb, wir haben euch nicht vergessen.
Ja.
Nimmt sich auch im Prinzip halt wieder qualitativ nichts, ne? Nur die, also wie die Tasche hängt und so weiter, da gibt es dann vielleicht Leute, die präferieren dann entweder das oder eben das. Mhm. Ist nicht das eine falsch und das andere richtig. Cyclite finde ich richtig toll. Habe ich auch ein paar Taschen.
Ja, hast du ja eben schon gesagt, Oberrohrtasche, hast du die immer dran jetzt, ne?
Ja, also das ist auf jeden Fall meine Go-To-Oberrohrtasche tatsächlich, wenn ich eine längere Tour mache und da wirklich auch, ich bin ja der Mensch, der da immer gerne Riegel reintut und da hat man einfach den besten Zugriff, finde ich.
Ja.
Genau, Restrap hatte ich auch eine Tasche, ist Matzi jetzt aber sehr, sehr begeistert und sein Rad ist halt voll von Restrap jetzt mittlerweile.
Mhm.
Auch übrigens so ein witziges Ding aus seinem Video, wie er sich einfach eine Oberrohrtasche hat er sich dann bestellt und mit Schraubpunkten.
Ja, ach so, ja.
Ja, und er hat einfach keine Schraubaufnahme. Also, aber ihr seht, muss man einfach ein bisschen kreativ sein, kann man auch woanders montieren dann. Ja, nee, genau, und ein paar Sachen, da bin ich mir schon sicher, dass da noch die eine oder andere vielleicht dazukommt.
Gut, und dann nimmt man mal das, ne? Weil ich habe auch, ich habe die, an einem Rad habe ich die Apidura Frameback, da habe ich meistens die Small oder M oder so, die kleinere Variante, die reicht mir dann meistens. So für den Alltag habe ich die immer dran. Oberrohr bin ich ganz empfindlich, weil ich mit dem Knie immer gegenkomme.
Ja, gut.
Das nervt bei mir irgendwie, dass ich da ist tatsächlich dieser, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt noch haben, so ein Cervelo-Ding. Der Velo Fastpack 400, die habe ich oben drauf. Da passt auch nichts rein. Aber die nervt mich
schmal,
wenigstens,
ne?
Nicht.
Ja.
ansonsten Evoc Arschrakete, die mittlere, glaube ich.
Mhm. Da passt Welche auch Farbe hat die?
Grau war das bei mir.
Okay, das finde ich bei Evoc auch, die Farben finde ich da immer sehr, sehr
cool. Die haben, ja, und das ist tatsächlich so mit so einem Boa-Verschluss. Da passt aber nichts rein. Für den normalen Bikepacker ist das, der lacht sich kaputt. Für mich war das so kurze Hose, T-Shirt und sonst wie, um dann abends ein bisschen Klamotte zu haben, war das okay. Aber für jemanden, der richtig Bikepacking mit selten macht, natürlich witzlos, mehr oder weniger. Und deswegen, tatsächlich habe ich die lange, wenn ich eine lange Frameback nehme, dafür habe ich die Ortlieb rumfliegen, mit dem fetten Reißverschluss. Also auch ein älteres Modell, nicht das aktuelle. Ist auch, das ist aber auch bei allen dieser Taschen, selbst wenn es mal neue Modelle gibt oder sonst wie, das sind halt alles Taschen, die halten aber auch 10, 20 Jahre wahrscheinlich. Da mache ich mir gar keinen Kopf. Und ich meine, Ortlieb hat einen Reparaturservice, bei den anderen, ich glaube, Apidura auch und so weiter, wo du es hinschicken kannst. Also es ist auch nicht so, dass du den Müll schmeißen musst, wenn da mal eine Naht aufgeht.
Ja, genau. Das ist echt bei allen Herstellern, muss man
das
sagen.
Das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich.
Ja.
Na, das ist dann bei den ganz, das ist dann bei den billigen Chibo-Modellen vielleicht nicht mehr möglich.
Ah, Roadrunner-Bags habe ich vergessen. Da habe ich Food Pouch immer, weil die glaube ich, die größte Food Pouch überhaupt haben.
Ja. Ja, auch so eine Marke. Die haben wir seit Jahren irgendwie im Sortiment, die so, ja weiß ich auch nicht, so eine Firma aus Amerika, auch so eine kleine Bude, glaube ich.
Nur, ja.
Ne? Aber machen auch geile Sachen, stimmt.
Voll.
Gut, ja, also wir verlinken mal die Videos, vielleicht auch mal, guckt auch da mal im Shop ein bisschen rum. Ist immer, eigentlich immer wieder ein spannendes Thema. Kommen wir zu den Schaltgruppen. Also das lassen wir weg, das Thema Schaltgruppe, oder?
Ja, machen wir nächste Woche.
kommen wir zu, ja, weil wir auch wirklich lange nicht über Produkte geredet haben. Das ist jetzt halt tatsächlich so eine Sendung nur mit Produkten, aber macht mir fast oft auch am meisten Spaß, wo man da nochmal drüber zu sprechen kann und man lernt dann auch gemeinsam nochmal was draus.
Ja, voll.
Die GRX 12-fach. Ist jetzt ein Video hochgegangen und das zweite ist halb in Produktion, weil ich glaube, wir haben die Gruppe jetzt schon, oder ich weiß, wir haben die Gruppe jetzt schon an Olafs Rad dran und er freut sich, dass er überall PRs fährt. Was ich mir nicht hundertprozentig sagen kann, ob das an der Gruppe liegen soll. Er meint aber, er hat ein paar Gänge mehr wahrscheinlich deswegen.
Ja.
Er hat gesagt, bei Strava überall, alles gelb,
wenn
ich die Berge
so
hoch und runter fahre.
Ich habe heute Morgen noch geguckt. Das ist wirklich
ja,
so.
Ja, okay.
Ja.
Ja,
gestern Abend hat er einen zweiten Platz irgendwo gemacht.
Das kann doch nicht sein, dass entweder ist übermotiviert, weil die Gruppe neu ist und sich die so schön schaltet, aber das kann doch eigentlich nicht sein.
Ja, ich weiß nicht. Also von der Übersetzung muss man sagen, hat er jetzt wirklich nach oben und nach unten. Er wollte eigentlich sogar noch ein größeres Kettenblatt. Das haben wir jetzt leider noch nicht da.
Mhm.
Genau, also er fährt jetzt 40 Zähne vorne und wollte eigentlich 42, aber auch mit den 40 Zähnen hat er nach oben und nach unten halt Übersetzungen mehr, ne?
Er hat hinten die 1051-Kassette drauf.
Genau.
Genau, und das ist so tatsächlich ja so, dass er GRX mechanisch 11-fach gefahren ist. Jetzt ist die 12-fach mechanisch gekommen und dann ist es tatsächlich ja eigentlich die perfekte Fügung, jemanden zu haben hier im Unternehmen, der mechanisch 11-fach gefahren ist und da den Unterschied wirklich sagen kann, wie ist es, wenn man 12-fach fährt. der auch richtig Bock drauf hatte und natürlich jetzt merkt, okay, also der PR kommt ja zustande, weil er eben nicht so einen schweren Gangberg hochfahren muss und vielleicht ein bisschen mehr Kadenz hat oder was auch immer. Und er ist jetzt auch kein Strava-Kommjäger, so ist es ja nicht, ne? Aber Olaf fährt, meine ich, seine 15.000 Kilometer im Jahr und vieles kann auch mal Gas geben, aber vieles ist auch so Touring, ne? Hier mal hin, da mal hin und mal ein Eis essen und Kuchen essen und so weiter. Mhm. Ich glaube nicht, dass er immer das Messer zwischen den Zähnen hat. Wahrscheinlich hört er das jetzt und sagt, was erzählt denn Ingo da für eine Scheiße? Ich mache doch immer nur PRs bei Strava.
Kniebeugen zu Hause.
Ohne. Ja, ja, genau. Und Hauptsache, ich bin der Schnellste. Nee, ich weiß ich nicht. Halt, es ist auf jeden Fall, aber er fährt sehr, sehr, sehr viel auch. Ne?
Ja.
Wenn du sehr, sehr viel fährst, kannst du auch nicht immer schnell fahren.
Ja.
Und hat aber natürlich auch, glaube ich, wirklich ein gutes Gefühl für die Übersetzungen und so weiter. Fährt natürlich auch ein Obea-Rennrad jetzt, wo er dann auch mal Gas gibt.
Ja.
Und das ist eigentlich ganz spannend. Ne? Und so konnten wir sofort ein Video drehen, was jetzt noch nicht veröffentlicht ist, wo du die Gruppe installierst und vielleicht den einen oder anderen Tipp vielleicht mal gibst oder zeigst, wie es installiert wird und wie es jetzt gefahren wird. Und da werden wir Olaf dann vor die Kamera zerren und sagen, hier, wie war es denn?
Ja. Kann der mal ein Fazit sprechen?
Ja, und wir spoilern aber hier schon mal, dass alles gelb ist bei Strava.
Genau.
Nee, also es ist spannend, weil natürlich jetzt mit dem 1x12-fach, ja, hätten sie fast sogar was gebaut, was im mechanischen Bereich, was SRAM nicht gehabt hat, nämlich eine mechanische Mullet-Schaltung. Mhm. Also 10 bis 50 Zähne hinten roundabout und vorne ein Kettenblatt. Vorne, wie war das, hinten lang, vorne kurz, was war das jetzt mit dem Mullet nochmal?
Genau, ja.
Fukuhila. Ne? und das ist was sie ja bisher nicht hatten,
ja,
mit der GRX. Sie hatten zwar eine schöne Übersetzungsbreite, insbesondere im Zweifachbereich, im Einfachbereich auch okayisch. Und jetzt haben sie wirklich aufgeschlossen, weil eine der beliebtesten Gruppen, die hier vom Hof geht, ist tatsächlich die Mullet-Schaltung bei SRAM. Vorne ein Kettenblatt, hinten 10 bis 52 Zähne mittlerweile. Damals waren es noch 10 bis 50, damit haben sie mal angefangen. Ich war sogar die 10 bis 50 noch. Ich weiß gar nicht, ob es die Kassette überhaupt noch gibt, aber
ja,
hier ist sie überall noch drauf. Und das Ganze elektronisch geschaltet, ging das immer nur. Mechanisch ging das nicht. Und jetzt mit der SRAM Apex ist tatsächlich eine mechanische Mullet-Schaltung dazugekommen, wo wirklich mechanische Schalthebel hinten die große Kassette schalten können. Das war vorher so nicht möglich. Und wäre die Apex, die ist zur Eurobike gekommen, nicht da gewesen, wäre jetzt Shimano der Erste gewesen, der diese Bandbreite mechanisch schaltet.
Ja.
Und so sind sie jetzt sozusagen gleich auf, was das angeht. Was Shimano noch fehlt, ist das Ganze in elektronisch schaltbar zu machen. Dann waren wir ziemlich überrascht, oder? Dass das jetzt Ganze mechanisch kam.
Ja, also auch mit der 105, ne? Also insgesamt einfach überrascht, also was kommt jetzt erst? Mechanisch, elektronisch? Bei der 105 ist elektronisch gekommen.
Ja, ja, die Shimano 105 ist gekommen. Da war eigentlich, hatte man gedacht, na gut, elektronisch war natürlich Gerüchte und so, wusste man schon, es gibt irgendwann eine elektronische 105, aber ja, da jetzt zu sagen, dabei bleibt's, ist ja eigentlich zu teuer, um vielleicht ein günstiges Einstiegsrad zu bauen. Geht ja nur mechanisch, das heißt, du musstest in diesen Tiaga-Bereich, der jetzt irgendwie neu heißt, habe ich vergessen, den Namen gehen.
Qs. Qs.
So ist ja, das Cues, ja, Qs, genau. Qs ist jetzt sozusagen alles, was unter Shimano 105 ist,
ja,
und da sind aber auch die ganzen Stadtfahrräder, meine ich, auch mit dabei.
Genau.
Und du hattest keine Chance zu sagen, naja, ich baue mir ein Rennrad mit einer 105 mechanisch auf. Und es war meines Wissens auch ganz klar die Ansage, eine 105 mechanisch wird es nicht geben.
Ich habe es auch so im Kopf,
ja,
ehrlich gesagt. Ja.
Ich weiß nicht, ich kann es nicht verifizieren und habe es auch nicht per Google gefunden, aber ich meine, die haben damals gesagt, ja, vergesst es, 105 nur noch elektronisch. Und jetzt kommt die GRX, wo man dachte, na gut, jetzt machen sie alles elektronisch. Natürlich nehme ich doch die teure Gruppe auf den Markt, also eine Shimano eine GRX 12-fach elektronisch, ist ja technisch vielleicht sogar einfacher, einen Motor zu bauen, der 12 Gänge schaltet als ein Baudenzug. Also ist ja sicherlich, würde ich ja fast sagen, komplexer, das ohne Motor hinzukriegen.
Ja.
Und was ist? Sie kommen mit einer mechanischen 105 und die GRX kommt nicht elektronisch auf den Markt. Mhm. Und auch nicht absehbar, ne? Also da gehe ich von, Ich habe keine Informationen. Also nicht, dass jetzt irgendwer sagt, ja, was erzählt denn der da? Der darf das doch gar nicht erzählen. Nee, ich erwarte da auch, wenn wir Glück haben, zur Frühjahrssaison oder Eurobike vielleicht erst eine elektronische Variante. Ich gehe nicht davon aus, dass sie da jetzt 2 Jahre ins Land ziehen lassen, aber vorher auch nicht. Ah. Weil wenn sie sie in der Schublade oder wenn sie sie, also in der Schublade werden sie sie haben, aber wenn sie sie jetzt schon fertig hätten, dann wäre sie ja parallel gekommen, bin ich mir relativ sicher.
Ja, also ja, denke ich auch. Ist die Frage, wann sowas rauskommt, ob das heutzutage überhaupt was mit Taktik noch viel zu tun hat oder Produktion und so weiter. Ne, das war ja in den letzten Jahren echt schwierig. Ja, weiß man nicht.
Ja, ist ganz schwer zu sagen. Ich irgendwie war ein bisschen die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, dass es jetzt eine mechanische Gruppe ist.
Bei dir jetzt?
Bei mir.
Ja.
Ich bin aber auch nicht die Zielgruppe gewesen, muss aber das jetzt so ein bisschen revidieren, weil ich es doch irgendwie ganz, es gibt so ein paar Punkte, die ich ganz schön finde an der GAX. Ich bin ja dieser SRAM-Guy und aber vielleicht auch deshalb, weil ich das mit dem Funk und keine Kabel gut finde und bisher gab es halt nur Mallet und SRAM hatte auch immer für mich die größere Bandbreite in den Road-Gruppen mit 1033 oder vorne den kleineren Kettenblättern, während ja Shimano im Rennradbereich die kleinere Gangsprung-Variante gewählt hat. Mhm. Hat ja SRAM immer die größere Bandbreite, das war für mich so als Bergfahrer immer ganz gut. Aber auch da, nachdem ich jetzt die 105 gefahren bin, habe ich auch gesagt, das war auch irgendwie geil. Mhm. Und schaltet sich auch irgendwie anders, vielleicht einen Tick schneller als die SRAM, würde ich sagen. Die Elektronik der Shimano, aber eben auch eine andere Bandbreite. Und bei der GRX, die stand nie zur Disposition, weil ich immer Mallet halt cool fand. Mhm. Und jetzt aber mit 12 Gängen und Mallet-Optionen bei GRX und auch einer abgespeckten Mallet-Version, die ich auch nicht uninteressant finde, nämlich die Kassette 1045 statt einer 1050 zu nehmen, finde ich nämlich auch nicht doof. Mhm. Weil ich mit einem 40er Kettenblatt ja trotzdem eine untersetzt, selbst mit einem 42er. Wenn ich jetzt sage, ich will wirklich ein sportliches Rad One-By fahren,
ja,
und habe nicht die 20% Steigung, komme ich ja mit meinen 40, 45, 10 trotzdem überall hoch. Mhm. Also vielleicht brauche ich, also das ist ja tatsächlich ein Riesennachteil in Anführungsstrichen bei SRAM, dass der sportlichere Fahrer vielleicht sagt oder der leichtere Fahrer vielleicht sagt, okay, diesen Not-50er fahre ich sowieso nur bei 25%, die habe ich nie.
Ja, muss man sagen, SRAM hat ja auch die XPLR rausgebracht. Okay. Und da hast du die 1044.
Ach, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, okay. Genau. Und da gibt es jetzt sozusagen auch das Shimano Pendant. Die unterscheiden sich, muss man sagen. Also, ja, gehört sich, glaube ich, auch nicht. Wenn ein Hersteller irgendeine bestimmte Übersetzung rausbringt, dann als anderer Hersteller genau die gleiche zu nehmen. Ich weiß nicht, da macht jeder dann so ein bisschen anders. Da hatte ich jetzt nur so ein bisschen Kritik gelesen, weil die XPLR-Variante, also die von SRAM, da war die Abstufung in den dicken Gängen, war da ein bisschen kleiner. Und bei Shimano ist es so, in 2-10 Abständen steigen die. Also es ist
komplett durch.
Am Anfang. Ne?
Also dann nicht asymmetrisch.
Genau. Irgendwann wird es dann ein bisschen größer noch, muss ja dann.
Ja, klar.
Aber genau, und da ist es natürlich die Variante, okay, ja, die Explore-Variante ist dann sozusagen die Race-Variante und man muss sagen, die Shimano-Variante ist natürlich auch irgendwie dann immer noch eine Mountainbike-Kassette, ne? Kann man nicht anders sagen, weil es kommt ja alles aus dem XT, XTR-Bereich und so weiter, auf diesem Microspline-Freilauf, ne? Also das ist ja nicht so, das war ja irgendwie schon mehr oder weniger da, so sage ich mal, ne? Aber ich finde es cool, wie sie es halt jetzt zusammengebaut haben und wie es halt funktioniert. Es ist halt, ja, es geht mehr in die Mountainbike-Richtung als in die Race-Richtung, würde ich sagen. Mhm. Aber das haben sie halt geschafft mit den Übersetzungen.
Also anders als bei der Road-Gruppe.
Ja.
Bei der Two-Bike-Gruppe weiß ich es jetzt gar nicht so genau, ob die dann raciger ist. Habe ich hier auch gar nicht draufstehen. Ich habe hier nur die One-By draufstehen. Ne? Da, die GRX zweifach, die wir so ein bisschen vernachlässigt haben, auch in unserem Video und auch generell gesagt haben, okay, eigentlich ist es ja so das Mallet, was alle haben wollen, ist auch vielleicht kundschaftmäßig wird es wahrscheinlich auch so sein. Waren dann aber doch viele Kommentare, die gesagt haben, die zweifach GRX nicht abschreiben.
Mhm. Ja, ich meine, es ist zwölffach und jetzt ist es ja aktuell im Prinzip auch die einzige Shimano-Schaltung, die du mechanisch kriegen kannst, ne? Zweifach.
Daneben der 105er neuerdings auch, ja.
Stimmt, die ist ja jetzt auch rausgekommen.
Ja, ja. Ja. Dafür habe ich die Explorer. Die Explorer ist aber diese mit der 44er-Kassette ist One-By, nicht Two-By schaltbar, ja, ne?
Genau.
Da muss man, und das ist auch tatsächlich was, was dann einige draußen oder von den Zuschauern, Zuhörern sich immer wundern, ja, ich würde ja gerne dann die Mullet, aber vorne zweifach. Ich glaube, da ist technisch die Limitierung mit dieser großen Brandbreite, dass das Schaltwerk dann mit dieser Kettenlänge nicht mehr klarkommt und so weiter.
Ich glaube,
das
muss lang sein und so weiter. Ja, ja, und da gibt es auch immer wieder so Hacks. Und eine der ersten Mails, die ich jetzt schon im Postfach gesehen habe, war, hallo, habt ihr schon über illegale Übersetzung, das Wort bringe ich jetzt rein, war nicht das, was in der Mail stand, aber ich habe dann geantwortet, wir haben leider mit illegalen Übersetzungen jetzt noch nicht experimentieren können. Das war ja bei der alten Shimano im Prinzip auch schon so, ne? Dann war das Maximum bei zweifach irgendwie bei 1134 und dann gab's irgendwelche Leute, die haben dann auch mal 1140 montiert oder so oder sogar 1142. Das ist eine Sache, die kann manchmal funktionieren, das muss aber auch nicht. Aber wir haben natürlich noch nichts ausprobiert.
Nee, und wir werden auch keine Tabelle veröffentlichen, wo steht, ja, an dem und dem Rad passt das und das genau, dran und ja, das funktioniert. Weil das Ding ist, es kann funktionieren. Jetzt mal Garantie und sonst wie außer Acht gelassen. Also ich glaube, das interessiert da denn in dem Augenblick auch gar keinen so richtig. Und weiß ich nicht, ob man sich so ein Schaltwerk kaputt fahren kann im schlimmsten Fall.
Elektronisch schon.
Ja, ja, ne? Also das Risiko muss man dann in Kauf nehmen oder ganz vorsichtig sein. Es ist am Ende, Shimano gibt etwas frei oder auch SRAM gibt etwas frei, was funktionieren muss. Mhm. Und das ist natürlich dahingehend auch der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt, das passt dann auch für jeden Rahmen.
Ja.
Und dann gibt es Rahmen, die sind hinten ein bisschen anders gebaut, da passt es dann vielleicht auch mit einer 40er-Kassette und so weiter. Und das ist tatsächlich, da muss man so technisch schon so versiert sein oder sagen, okay, das muss ich halt ausprobieren. Probiere ich halt, ob die Kassette geht oder nicht. Und dann muss ich halt selber die Kettenlänge einstellen und so weiter. Also es ist am Ende, da sind ja genug Leute, die da basteln draußen.
Ja, ist mein Joghurt gestern abgelaufen, kann ich den jetzt noch essen oder nicht? Ne? Das ist halt irgendwie genau das Gleiche.
Ja, ja. Also es ist spannend. Wir haben jetzt natürlich eine Option mehr und mich mit dem mechanischen, ich habe ja gesagt, mechanisch Umwerfer finde ich nicht so gut, deswegen finde ich die One-By besser, aber wenn du jetzt wirklich trotzdem Weltreisender bist und da war ein gutes Beispiel, war auch in den Kommentaren, dass ja einer geschrieben hat, ja gut, Jonas Deichmann, der fährt Two-By mechanisch, weil er die Gänge braucht, weil er natürlich auch mal geradeaus fahren will und weil er möglichst viel Strecke am Tag machen muss, macht dann auch wieder Sinn. Umwerfer ist natürlich empfindlicher mit Baudenzug als wenn man den jetzt elektronisch schaltet, aber es ist auch kein Problem, den einzustellen. Also kriegt man ja trotzdem hin, so ist es ja nun nicht. Deswegen, so doof ist die Zweifachgruppe dann auch nicht bei GRX. Mechanisch an sich öffnet natürlich immer, also die hat auch einen relativ hohen Preis jetzt UVP, da muss man auf die Straßenpreise warten und man muss immer bedenken, wenn dann der OEM Markt, also wenn die sozusagen die fertigen Räder, die GRX kriegen, wenn jetzt zum Beispiel die ersten Orbea 12-fach GRX-Räder kommen, dann haben die natürlich einen guten Preispoint, wo man auch sagen kann, naja, kostet vielleicht 500 bis 1000 Euro weniger, als wenn ich eine elektronische Variante nehme.
Auf jeden Fall.
Das ist der größte Vorteil, den man hat, ist bei den fertigen Rädern, weil dieses Umbauen, so wie wir es jetzt mit Olafs Rad gemacht haben, das ist wahrscheinlich eher so ein ganz kleiner Kuchen nur von dem Markt, der da jetzt, was die Schaltgruppen angeht. Selten baut man die Schaltgruppe um. Da musst du schon, entweder war es ein uralt Ding, von ganz, wo du sagst, du fährst jetzt noch zehnfach und wechselst jetzt auf zwölffach, wo man sagt, das macht man vielleicht mal, aber von zehn auf elffach machen schon viele nicht.
Ja, der Rahmen muss dir das wert sein, ne? Letztendlich. Ja. Also, und wie du gesagt hast, wenn du jetzt irgendwie einen Zehnfach-Rahmen hast, also ein Fahrrad mit zehnfach und der Rahmen ist dir so viel wert, dann klar, lohnt sich das umzubauen.
Aber selbst, wo wir wieder beim Thema bei dem Orbea von vorhin sind, da jetzt auf Ultegra zu wechseln, macht auch nicht wirklich Sinn. Ja, also da das alles abzuschrauben und wieder dran zu schrauben und sonst wie. Also dann lieber, wie du schon sagst, die Kassette oder sowas.
Ja,
Einzelteile.
Kleine Teile, ja. Wobei ich sagen muss, von elffach, also wenn ich jetzt der Shimano-Fan bin und die GRX elffach, die hat ja schon, also Leute, die die fahren und lieben, und ich bin die selber schon ganz lange gefahren, die hat viele Vorteile, und wenn man die nicht missen will, das Einzige, was mir gefehlt hat, war ja die große Kassette. Mhm. Deswegen fahre ich jetzt auf meinem Open eben auch eine SRAM Mullet,
ja,
weil ich will die große Kassette haben. So, für mich, more is more, und ich will die große Kassette, und wenn Shimano das nicht hat.
Wenn jetzt damals die mechanische 12-fach da gewesen wäre, hättest du denn dich zwischen Mullet und GRX für GRX entschieden? Oder wäre dir mechanisch nicht genug gewesen, sondern gleich dann elektronisch? Kann man schwer sagen.
Kann man schwer sagen, weil wenn man in dieser Welt ist, elektronisch fährt, dann ist man sowas von verwöhnt, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und all die Vorteile, ich meine, wenn man dann Geld ausgibt und eine elektronische Gruppe kauft, und Freunde gucken einen an und sagen, Mensch, schalt das jetzt elektronisch, und du erklärst die ganzen Vorteile, kommst dir ja selber schon vor, als wenn du dich selber rechtfertigst, vor ja, dir ja, selber. So, na, dafür habe ich das gekauft jetzt. Und ja, es zehrt ja voll an den Kräften, wenn du irgendwie 200 Kilometer gefahren bist, so den Schalthebel komplett durchzudrücken, da ist so eine Taste, ja, viel weniger Aufwand. Aber das ist es ja irgendwie dann echt. Und ich will das nicht mehr missen, elektronisch zu schalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber es gibt auch viele, viele Gründe, die Shimano jetzt zu bevorzugen, ne?
Ja gut, es wird ja irgendwann eine DI2 geben, dann geht es wieder elektronisch, das ist aktuell noch nicht möglich. Dann wird es ja spannend, ob das dann das gleiche System wird mit, oder wird wahrscheinlich auch so Halbfunk sein, ne? Dass man die Hebel vorne per Funk und unten dann elektronisch den Umwerfer, wenn es denn die GRX zweifach ist, anbaut. Die Frage ist, wie es bei OneBuy wäre. Ob da noch ein Kabel wäre, ist ja dann keins mehr. Dann ist ja nur Schaltwerk und Dings, dann dürfte es ja gar kein Kabel geben, ne?
Ja, es wäre dann ein Kabel halt vom
zum Akku.
Also genau, Akku zum Schaltwerk, ne? Und
Akku
das könnte
zum Schaltwerk
dann
braucht man,
zu
ja,
den Hebeln wahrscheinlich funken. Das ist jetzt alles so reine Spekulation.
Gibt es
ne?
denn schon eine, gibt's denn die Dura-Ace Ultegra 105 gibt es ja schon OneBuy?
Fällt ja keiner OneBuy eigentlich, ne?
Nee, also, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Kannst du wahrscheinlich machen. Warum nicht?
Ja, da ist halt auch die Frage. Also das ist ja die einzige Kabelverbindung neben dem Akku, ist ja Umwerfer und Schaltwerk immer bei Shimano gewesen.
Genau, ja.
Wenn man das dann einmal 12 fährt, fällt das ja auch weg. Dann hätte man ja fast wirklich bis auf den Akkufunk. Auch ein schöner Kommentar, so ja, ich finde es auch schön, keinen Strom am Rad zu haben. Und da
hat viele Vorteile.
Das ist ja auch tatsächlich was, da muss man auch ja, diese blöden SRAM-Akkus, so schön wie die sind halt dann auch, die entleeren sich ja auch irgendwie selber nach ein, zwei Monaten. Mhm. Ich glaube, weil die natürlich, meine Erklärung ist dafür, dass die natürlich immer damit rechnen müssen, dass ich den Schalthebel bewege, und da muss ja immer ein Empfangsmodus dran sein. Der verbraucht ja nicht viel Strom, aber nach zwei, drei Monaten, wenn es nicht gefahren wurde, ist es trotzdem alle.
Also für mich war immer die Info, dass sobald du das Rad, sobald es irgendeine Erschütterung kriegt oder sowas, oder die Kurbel einmal sich dreht, dass es dann irgendwie anspringt. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon oft überlegt, ob ich mich mal an mein Fahrrad so vorsichtig anschleiche und dann mal versuche zu drücken, weil ich hatte diesen Moment noch nie. Bei Shimano, die machen so einen richtigen Sleep-Modus, ne, bei den neuen Gruppen. Da merkst du willst das erste Mal schalten und das funktioniert nicht. Wartest so 21, 22 und dann kannst du schalten.
Okay.
Bei SRAM ist es irgendwie immer da. Aber das mit dem Entladen, das ist, ja, manchmal sagt man ja auch im Auto Akku raus und so weiter oder in der Zugfahrt. Ich habe schon bei mir selber mal erlebt, dass es sich ganz schnell entladen hat. Ich glaube, da lag es vielleicht auf dem
Fahrrad,
auf dem
Schalthebel. Ja, ja, das kann passieren, ja.
Ja, das ist schon ärgerlich dann. Und ich meine, da war ich auch auf einer Tour, das war ziemlich doof. Ich hatte auch keinen Ersatzakku dabei. Mit mechanisch, solche Probleme gibt es da nicht, ne? Muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, die entleeren sich, ohne dass man es benutzt. Aber es kann nicht nur die Standardentleerung sein. Mhm. Weil nach zwei, drei Monaten ungefähr ist der immer leer. Weiß man irgendwann. Shimano hat den Vorteil, dass der Akku teilweise so ein halbes Jahr hält. Während du bei SRAM so alle, wenn du es regelmäßig benutzt, vielleicht alle ein, zwei Monate wechseln musst oder laden musst. Aber da bei Shimano habe ich natürlich den Nachteil, dass ich nie drauf achte. Mhm. Da bin ich auch schon leer losgefahren, weil ich natürlich, der ist ja immer voll.
Ja.
Das ist wie das umgekehrte Problem. Ne? So muss man sich, ja, bei Strom muss man sich halt immer Gedanken machen.
Ja, total.
Also wie bei der Apple Watch jeden Tag laden, jetzt hier einmal in die Woche ist schon besser.
Oh.
Was ich wirklich cool fand, sind die, und das war ja bei der GRX immer schon, sie werben jetzt damit, dass die Griffe noch mal ein bisschen griffiger geworden sind und noch mal der erste Impuls zum Bremsen, der erste Weg zum Bremsen ist kürzer geworden.
Ja.
Und ich bin dann hier auch mal so ein bisschen um den Hof rumgefahren und das muss ich schon sagen, griffemäßig ist die GRX ja wirklich das Allergeilste, was man fürs Gravelbike haben kann. Ne?
Finde ich richtig cool, dass du das festgestellt hast. Ich war bremsenmäßig.
Ja gut, ich wusste es immer schon so ein bisschen. Ne? Also ich wusste schon immer, dass mir das gefällt und sonst wie. Aber für mich gab es jetzt eine Situation, wo ich einfach so ein Aha-Erlebnis hatte und gemerkt habe, okay, bei der Shimano GRX brauche ich 2 Finger zum Bremsen.
Mhm.
Weil das hat irgendwie, wie auch immer, das, es ist irgendwie so, dass die 2 Finger, dass die diese Griffe so ein Shape haben, dass 2 Finger reinpassen und ich bremse mit 2 Fingern, während ich weil das so sozusagen wie so eine Mondsichel ist und die SRAM-Hebel, die sind eher gerade oder fast sogar noch ein bisschen nach außen gewölbt, da habe ich das nicht. Da brauche ich 3 Finger und die meiste Kraft macht mein Ringfinger.
Mhm.
Während ich bei der Shimano-Bremse Zeige- und Mittelfinger nur benutzen muss und genug Bremskraft habe.
Ja.
Und es ist vielleicht auch nur eine Nuance oder sind meine großen Hände oder was auch immer, aber das gleich, also mit den, dann bin ich mal absichtlich an meine SRAM, nur mit Zeige- und Ringfinger würde nicht reichen oder fühlt sich nicht gut an, sagen wir mal so. Und das haben sie schon wirklich im Griff und dann dieser kurze Bremsweg. Gut, bremsen tun sie beide, ne? Und die SRAM finde ich halt auch sehr knackig und wirklich verzögert super und sonst wie. Aber diese Ergonomie am Hebel, die finde ich schon cool. Dafür ist der Hebel natürlich relativ dünn, wo ich bei SRAM wieder schön finde, dass die irgendwie sind ja so einen halben Zentimeter breiter fast sogar.
Ja.
Das ist für die großen Hände bei mir wieder ganz gut. Da können, du hast, glaube ich, ein bisschen kleinere Hände, da ist es dann vielleicht wieder mit der GX ganz gut.
Ja.
Da finde ich es ja wirklich schade, dass man das nicht mischen kann, ne? Die Hebel von Shimano mit der Bandbreite von SRAM und da sind wir wieder bei diesem Thema und das da hat auch einer in den Kommentaren wieder so hergezogen, ja und ich, warum denn nicht zweifach und die Schaltung kann doch das besser und ja und hier habe ich doch viel mehr Gänge und wieso, wer braucht 10 bis 50 und ist doch viel zu viel und viel zu größere Abstände und sonst wie. Auch hier sind wir wieder so divers, dass man sagen kann, okay, wie du vorhin schon gesagt hast, dann geht SRAM den Weg in den schweren Gängen, leichte Stufung und nach oben größer. Shimano in den Road-Gruppen noch krasser. Die bieten gar nicht die große Bandbreite, damit sie möglichst kleine Gangsprünge haben. Dann gibt es bei SRAM 1033, das hat relativ großes Spektrum, ohne dass es eine Explore ist. Explore geht bis 36, meine ich, im Zweifachsystem zumindest.
Im Zwei. Ja,
ist und One bei den.
Ne? Du meinst SRAM jetzt?
Ja, oder das ist noch nicht mal, damals war das mal Explore, jetzt ist das die normale Roadgruppe, kann sogar 36er Kassetten.
Genau, ach so, Explore kannst du auch 36 schalten.
Ja, genau.
Ja, genau.
Irgendwie so und dann wieder der arme Anfänger, der gar nichts weiß. Aber es ist so, es ist halt für jeden was dabei, wo man sagen kann, okay, nehme ich lieber die. Wo setze ich meinen Fokus? Ist mir das Allerwichtigste vorne der Griff? Sind mir die Bremsen das Wichtigste? Dann bin ich vielleicht bei Shimano und nicht bei SRAM. Oder will ich alles in Funk haben und nervt mich das mit diesem einen dicken Akku? Der Akku bei Shimano, ist der kaputt, komme ich im schlimmsten Fall nicht dran. Und habe vielleicht noch nicht mal einen Ersatz. Also ein Shimano-Ersatzakku hat keiner dabei. Da gibt es eine Geschichte aus Spanien mit denen und sonst wie, wo die halt das Akkukabel während des Fluges abgerissen ist oder irgendwas oder
okay,
abgegangen.
Ja. Ja.
Ja, und wir hatten auch mit Axel hier schon mal eine schöne Geschichte, wo der auf einmal das Akkukabel ab war, was wir bei der Orbitfahrt hatten und solche Sachen, weil er da hinten zu sehr an seinem Gras gezuppelt hat und das Kabel aus dem Akku, also da, das hat ja alles Vor- und Nachteile, solange der Akku dran ist und voll ist, ist ja alles gut. Ne? So ein SRAM-Akku hast du so einen kleinen dabei und dann hast du wieder so eine Pro- und Kontraliste, ja, kleine Akkus bei SRAM, ne? Und dann ist das vielleicht das Richtige? Oder lieber doch den anderen Akku? Dann habe ich Funk, dann habe ich die und die Gänge. Dann fehlt mir aber genau das 28er Ritzel dazwischen, der kleine Gangsprung und so weiter. Also es ist eigentlich schon, kann man da schon ein Buch drüber schreiben, ja, oder eine Sendung komplett drüber machen.
Ja, es ist
haben wir ja auch schon mal. Jetzt müsste man mal ein Update machen irgendwie.
Stimmt, ja. Mittlerweile, also ja, es ist wirklich schwierig. Muss man nur seine Prioritäten einfach setzen.
Beim Fotografieren habe ich ja immer gesagt, die Kamera muss passen, ich muss mit dem Menü klarkommen und das Allerwichtigste ist, dass sie haptisch schön in der Hand liegt und ne, damit, dass sie Spaß macht. Bei der Schaltung ist es ähnlich, der Angriffspunkt der Hände muss passen, aber wenn dann die Gänge hinten nicht tretbar sind, dann hast du schon wieder ein zweites Problem. Also es muss dann doch irgendwie der perfekte Kompromiss gefunden werden und das ist gar nicht so einfach, glaube ich.
Ja, ich muss auch sagen, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, das eine bremst besser als das andere. Es bremst einfach anders, ne? Und wo ich auch zum Beispiel bei Shimano bin ich zum Beispiel immer so, die haben für mich, das ist so ein harter Druckpunkt. Also Shimano-Bremsen an sich, wenn du es drauf anlegst und einfach, was ja Quatsch ist, ne? Wenn ein Laufrad blockiert, dann bremst es am wenigsten. Aber du kannst da so reindrücken mit so einem Ruck auch durch diese Servo-Wave-Umlenkung, ne? Dass du, wie du schon sagst, dass du erst so einen kleinen Weg hast, wo sich die Bremsbeläge sehr, sehr schnell bewegen und die zweite Hälfte bewegen sie sich dann langsamer, du kannst besser dosieren, aber du kannst auch so doll reindrücken, dass das Rad instant blockiert. Mhm. Ne? Und bei SRAM würde ich sagen, ist das nicht so doll wie bei Shimano. Das kannst du damit auch machen, so ist es nicht. Aber es fühlt sich ganz anders an. Und wo ich dann auch sagen würde, okay, für so Leute, die gar nicht so gut bremsen können zum Beispiel, ist es ja vielleicht sogar besser, die Bremse mit SRAM besser kontrollieren zu können, ne? Wenn sie nicht da so voll reinlangen und womöglich noch über den Lenker gehen oder sowas. Aber ja, hat alles seine Vor- und Nachteile.
Sind Nuancen und auch schwer einschätzbar, weil man ja nicht den direkten Vergleich hat.
Ja.
Also wir haben es, selbst hier ist es schwierig zu sagen, ich nehme aus dem Showroom ein Rad mit SRAM und einmal mit Shimano, um zu gucken, wie es geht. Und dann ist es aber auch wieder egal am Ende, weil wir natürlich uns auf einem extrem hohen Niveau bewegen.
Ja.
Das heißt, du kaufst mit beiden perfekte Bremskraft, du kaufst mit beiden perfektes perfektes Schalten und super Auswahl an Übersetzungsmöglichkeiten.
Ja.
Und das ist schon krass und dass man dann auch wirklich sagt, okay, vielleicht entscheidet dann die Geschmackssache, was auch immer. Oder man, was wirklich krass ist, dass man, wenn man mehrere Räder besitzt, dann ist es schon geiler, dass wenn alle das Gleiche haben.
Das ist ja bei mir, geht das, ist das egal.
Echt?
Ja, also ich kenne das von vielen Freunden auch, die sagen so, nee, ich komme damit gar nicht zurecht, wenn ich einmal SRAM fahre, einmal Shimano. Bei Shimano kannst du ja noch umprogrammieren, aber für mich ist das, wenn ich auf dem Rennrad sitze, dann bin ich in der Shimano-Welt und auf dem Gravelrad bin ich in der SRAM-Welt.
Na gut, da ist dann der Unterschied, ne? Wenn du dann zwei Rennräder hättest, Unterschied, wäre es vielleicht auch schon.
Das könnte sein, ja.
Weil SRAM links, rechts hoch, links runter schalten und bei Shimano habe ich das auch versucht, dann schalte ich jedes Mal vorne das kleine Blatt. also aufs ja. Ne, vorne, vor den Umwerfer und so. Also da, ja gut, ist aber auch nur eine Gewohnheit.
Wenn man
selbst. Ist wahrscheinlich wie zwei verschiedene Autos. Da, irgendwann weißt du auch, wo der Blinker ist. Okay. Gut, ja, also spannendes Thema. Vielleicht machen wir da nochmal irgendwann eine Folge, wo wir wirklich auf die Übersetzung und so nochmal wirklich Nerd Talk eingehen können. Und ja, der aktuelle Stand, der ändert sich ja auch irgendwie monatlich. Ja, mit der gibt jetzt auch die Apex Mallet und so weiter. Das ist schon krass, was da so passiert.
Ja.
Genauso wie diese unendlich vielen Reifen, die es jetzt gibt, wo man am Anfang zwei Gravel-Reifen hat, hat man jetzt 100 zur Auswahl. Mhm. Man muss sich überlegen, welchen Terra Speed man nimmt.
Ja.
Nee, Spaß beiseite, also welchen Reifen man. Und da ist es wirklich, sind wirklich geile Sachen. Auch Schwalbe jetzt mit neuen Reifen, WTB sowieso auch. Und spannend. Dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zu den Picks. Willst du mal anfangen?
Ja, kann ich machen.
Ich weiß nicht, was du für einen Pick hast jetzt.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob man das darf oder nicht. Aber ich mach das jetzt einfach mal, weil ich mir dachte, ja, irgendwie, ich kann das rechtfertigen, ich habe genug Gründe.
Okay.
Also, mein Pick, der vielleicht, also erstmal so, man muss hier irgendwie aus der Umgebung kommen, um das überhaupt wahrnehmen zu können. Viele von euch kennen das dann vielleicht schon oder manche gar nicht. Bei mir war es so zur Hälfte. Es ist das, wie heißt es, Waldwinkel-Café am Benter Berg. Das ist mein Pick.
Ach.
Ja, ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und ich muss sagen, kennst du das Café?
Ah, ich weiß, dass irgendwo so ein bisschen trailig mountainbikig geht, dass da irgendwas ist.
Ja,
nee, der Waldwinkel ist, der ist am Rand und man kann auf so eine Hauptstraße auch gucken von da aus, ne?
Ja.
Und
da stehen immer so Stühle dann so angelehnt auf so einer, ja genau, es ist quasi am Rand und so eine Rasenfläche und so ein paar Apfelbäume, glaube ich, und dann sind da so ein paar Stühle. So
haben die auch einen großen Parkplatz vorneweg?
Ja, also da steht so eine kleine Hütte, das ist aber nicht das Café, aber das dachte ich immer, dass
ja.
das das Café war. Und das sah für mich einfach so, ja,
irgendwie
so eine Gaststätte, das
ja,
spricht
ja.
mich gar nicht an. Und wie lange fahre ich schon auf dem Benter Berg? Und dann bin ich da Trails gefahren, vor ein paar Monaten. Und dann war irgendwie ein Trail kaputt und dann war da so ein umgestürzter Baum. Und da hing dann ein Zettel dran, zum Waldwinkel hier um den Baum rum. Und dann dachte ich, hä? Wie kann das sein, dass ich das jetzt zum ersten Mal sehe? Und dann bin ich um diesen Baum rum, musste noch so ein Trail durch irgendwelche Büsche und so, alles zugewachsen fahren. Und dann stehe ich da und es ist sozusagen von der Straße, ja, sieht man das, aber man muss so eine Einfahrt so ziemlich lang hochfahren. Und das sieht einfach, es ist einfach mitten in diesem Wald, im Benter Berg und ich finde es einfach mega, mega gut. Und ich muss gestehen, ich habe da noch gar keinen Kaffee getrunken, aber ich habe Kuchen gegessen, ich habe eine Quiche gegessen und einen Aperol Spritz habe ich auch getrunken da.
Ist das das hier? Wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Kommt auf den Bildern überhaupt nicht rüber, muss ich sagen.
Aber relativ neu auch, ne? Aber eine alte Hütte und eine etwas neuere, ne?
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange es das Café jetzt schon gibt. Ich habe die haben auch so Instagram und sowas. Also schon ein bisschen was moderner jetzt auch.
Dann verlinken wir die mal auf Insta.
Ja, voll. Und die haben...
Wundern Sie sich, dass auf einmal so viele Follower kommen.
Ja, sehr, sehr gut. Würde mich freuen, weil ich finde die unfassbar nett. Die machen nur Bio-Kuchen und so weiter, alles frisch gebacken, schmeckt mega gut. Dann siehst du die, wie die irgendwie aus dem Haus rausgehen und haben da so einen Kräutergarten und zupfen dann frisch die Minze und so weiter. Und es ist einfach, also ich meine, in Hannover gehe ich öfter in irgendwelche Cafés und das ist alles immer toll, aber das ist einfach eine ganz andere Erfahrung. Du sitzt da, die haben so eine Hängematte und dann siehst du einfach, wie so 2 ältere Herren mit ihren aus den 50ern irgendwelche Trecker da hochfahren und dann irgendwie da einen Tee zusammen trinken oder so. Das ist
ja.
einfach voll schön. Also
krass.
Kann ich nur empfehlen, war auf jeden Fall ein Highlight und im Urlaub sehr, sehr viel besucht auf jeden Fall, das Café.
Ja, da müssen wir mal hin, da sind wir ja gar nicht so weit weg hier aus Linden.
Ja, voll.
Müssen wir mal zum Mittagessen hinfahren oder eine Vereinsausfahrt hinmachen. Dann
Vereinsausfahrt ist super, zum Benter Berg.
Ja, krass, ich habe auch geguckt, deswegen nach den Bildern, weil ich dachte, ich war da nämlich auch mal mit den Kindern im Winter irgendwie auch in so einer Kneipe, die nach nichts aussah und die dann, was haben wir denn da gegessen? Kamen da immer mehr Leute an. Ich habe es vergessen, da war irgendwas Besonderes, ob das jetzt irgendwelche, nicht Glühwein, aber irgendwas anderes, was man so macht.
Mhm.
Komme ich aber nicht mehr drauf. Das war auch ganz geil am Benter Berg.
Ja, das ist cool, sowas zu entdecken, also weil es wirklich für mich auch so versteckt wirkte.
Ich komme aber nicht mehr drauf, was wir da gegessen haben. Auch irgendwas, was du sonst nirgends kriegst. Aber das ist geil, da würde ich auch mal hin. Mhm. Cool. Naja, dann haben wir beide Picks, weil mein Pick ist auch nur für im weitesten Sinne für Leute hier aus der Region vielleicht interessant. Und zwar das Einzelzeitfahren in Lehrte.
Mhm.
Hast du da schon mal mitgemacht?
Nee.
Hast du da schon mal von gehört?
Ehrlich gesagt, nein.
Auch nicht?
Nee.
Krass. Es gibt ja leider nicht so in Deutschland nicht diese Tradition dieser Einzelzeitfahren, so wie es das in England gibt, ne? Wo du jedes Wochenende irgendwo mal einen Zehner fahren kannst und das auch nur einen Zehner kostet.
Ja.
Und in Lehrte gibt es tatsächlich ein Einzelzeitfahren. Das findet auf so Feldwegen statt. Ich war da schon zweimal. Das ist jetzt wieder am Samstag, den 16. September. Kostet 12 Euro Startgebühr. Ist sehr nett organisiert. Ich meine vom Lehrter SV, wenn ich das richtig weiß. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß aber, dass Kunden von uns und auch mit einem, mit dem ich befreundet bin, Frank, schöne Grüße, der auch mit seiner Frau zusammen, die organisieren damit und das, du kommst dahin, kriegst deine Startnummer und einen Kaffee und hinterher Siegerehrungen, so spaßmäßig. Also ist jetzt auch nicht alles so hyperernst, aber schon mit Transponder oder zumindest mit der Startnummer, glaube ich, da transpondierst du zumindest deine Zeit. Und wenn dann das Wetter nicht ganz doof ist, die hatten dann in der Corona-Zeit wegen Abständen und so gab es keine Startrampe, sonst haben sie auch eine kleine selber gebaute Startrampe, dann startest du und ich meine, man fährt dann so 3-4 Runden, so einen Rundkurs. Da fährt man gemeinsam hin, von der Anmeldung und so weiter, da erstmal hin und richtig, richtig nett. Kostet nicht viel Geld, ist eine nette Atmosphäre, auch hinterher, dann am Lehrter Schwimmbad ist das direkt in so einem Bereich, wo man dann auch duschen, sich umziehen kann und auch eine Bratwurst kriegt. Frank, wir keine vegetarischen Veganen. Ich hoffe, die haben sie auch. Wenn nicht, essen wir halt einen Salat. weiß ich nicht. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall, oder ich habe mir vorgenommen hinzufahren, aber jetzt nicht so zeitfahrmäßig mit Messer zwischen den Zähnen. Ich habe ja auch kein Zeitfahrrad mehr seit ein paar Jahren.
Stimmt, ja.
Habe ich ja irgendwie abgestoßen, seitdem ich keine Wettkämpfe mehr mache. Aber so ein paar Runden sich vielleicht ein bisschen zu verausgaben, kann man ja auch mit einem normalen Rennrad mal machen.
Ja.
Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mit dem Brompton fahre. Aber ich glaube, das ist mir zu anstrengend. Aber das wäre gar nicht mal so doof, mal zu gucken, wie schnell man so mit dem Brompton ist, wenn man da Klickpedale dran macht und Auflieger.
Ja.
Gibt es, ja, glaube ich, sogar.
Müssten wir eigentlich auch mal als Team dann anreisen.
Ja, oder so, genau. Naja, also das, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, wie viele Startplätze die haben. Das ist so eine kleine Verantwortung. Da sind vielleicht 100-200 Leute, keine Ahnung. Aber ein sehr schönes, sympathisches Ding auch. Und das ist ähnlich wie der Kaffee und Kuchen am Benter Berg, wo man sagt, Kaffee und Kuchen beim Lehrter Einzelzeitfahren ist auch keine blöde Sache.
Ja.
Und da sind auch ein paar schnelle Jungs dabei, aber die meisten sind so, haben da einfach Bock drauf und fahren da rum. Und wie gesagt, muss man jetzt nicht unbedingt, also man muss nicht diesen Respekt haben, oh, da sind jetzt ja nur die ganzen Triathleten und Zeitfahrer mit ihren Zeitfahrmaschinen, sondern da fahren auch ganz normale Leute mit ihrem Rennrad oder mit dicken Reifen oder die noch nie ein Zeitfahren gemacht haben rum. Also das ist halt auch so, wo es einem nicht peinlich sein muss, wenn man da nicht mit viel Material ankommt. Ja. Das ist ja auch mal so eine wichtige Sache oder so eine Hürde zu sagen, oh, so ein Zeitfahren und so, da bin ich ja viel zu schlecht für und so. Nee, fahrt da einfach hin, das ist cool.
Ja, das ist eine wichtige Info, finde ich super.
Gut, dann haben wir es für heute.
Jawohl.
Schön, dass wir das so schnell alles abarbeiten können, hätte ich nicht gedacht.
Nee? Ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber es waren schon viele Themen. Ja,
eigentlich ist es am Ende, was mir vor der Sendung gar nicht klar war, ist ja das Ende das Thema, es gibt so viel Auswahl und Kompromisse, die man gehen kann, die man früher, also dass man einfach diese Möglichkeit hat, aus dem Regal zu schöpfen, egal ob es Taschen, Fahrräder, Reifen, Laufräder oder sonst wie sind. Also eigentlich Riesen, dass man so eine tolle Riesenauswahl hat und für jeden irgendwie was dabei ist, egal von bis. Und es gibt, wie gesagt, es gibt auch schöne 1.000-Euro-Räder, so ist es nicht.
Auf jeden Fall.
Also da, auch da ist es, das, auch das, es gibt der Markt ja her. Es muss ja nicht immer High-End sein. Also schöne, schöne Folge. Ich setze jetzt hier meine Trockenhaube wieder auf. Hier, so sieht das aus.
Ja, die Haare werden auch immer länger. Bald gibt es eine Dauerwelle dann damit.
Das nehme ich als Titelbild.
Ja, super.
Ja, und alle, wenn ich es nicht als Titelbild nehme, dann müssen alle jetzt bei YouTube auf Minute 3 Stunden 05 oder was auch immer, mit Werbung vielleicht 3 Stunden 7 klicken, um mich hier mit Trockenhaube zu sehen. So, das ist doch immer schöner Clickbait, einmal noch die Leute zu YouTube locken. Alles klar, also vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.